Arsch.
Aber deswegen habt ihr immer noch mich eingeladen, Max, damit das nett wird.
Wir müssen reden.
Warum kippst du Bier über dein MacBook?
Ich dachte, das gehört zum Konzept.
Ach so, cheers. Hallo.
Warte mal, das muss ich erstmal mal hier alles wieder sauber machen.
Hallo Sandra, willst du auch ein Bier?
Er hat mich reißt er mir einfach den Stuhl unterm Arsch weg und schmeißt mich in die Aufnahme rein.
Ja.
Und hallo Sandra.
Oh mein Gott, du nimmst schon auf.
Ja, wir nehmen auf.
Hallo Sandra.
Das war ein Scherz.
Ach so, ja. Das war, du hast ein Bier aufgemacht.
Ich versuche jetzt anzufangen, witzig zu sein. Das ist sonst nicht so.
Ja, das probieren wir seit Jahren vergeblich. Also insofern, probier es gar nicht.
Okay.
So, du Bier?
Bier habe ich so. Es hat auch nicht richtig Zisch gemacht. Wir müssen eigentlich nochmal anfangen.
Soll ich nochmal? Warte mal, ich mach mal hier.
Komplett verkackt ist das hier.
Mach nochmal so einen Schnittpunkt.
Nein, ach Quatsch, nein. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Irgendjemand hat mir mal beigebracht, wie man hier einen Rekord-Button drückt und das ist jetzt alles, was ich kann.
Ja.
Warst du nicht bei Tim in der Lehre?
Bei Tim ändert sich alles jede Woche. Das ist so wirklich das.
Tatsächlich scheinen wir eine extreme Überschneidung der Leihführerschaft mit Mobile Max zu haben. Denn ich sehe hier, dass wir es gerade so schaffen, 35 Hörer hier zu.
Aber Mobile Max hat auch noch 400. Oder 350 oder sowas.
Aber ihr müsst doch jeden einzelnen wertschätzen.
Ja, das ist. Danke,
hallo,
dass ihr da
ihr
seid.
Hörer.
Und danke fürs Nachhören.
Und Hörerinnen.
Und danke fürs Flattern. Muss man immer so unauffällig darauf hinweisen, dass die Leute, damit ihr es nicht vergessen mit dem Flattern.
Genau. Prost. Aprika.
Genau.
Aka. Sandra. Wie spricht man deinen Nachnamen auf?
Mamitsch.
Mamitsch. Okay, Mamitsch. Okay.
Ein lustiger Nachname.
Wo kommt das her?
Aus Sachsen.
Aus Sachsen.
Und die Legende sagt, dass mein Uropa Mamsch hieß und das aber sehr, sehr blöd fand und dann dieses ITZ da reingepackt hat.
Ah, okay.
Und in Analogie zu Delitzsch und
Mamitsch.
Anderen sächsischen
Mamitsch.
Heißt das jetzt so.
Das finde ich gut.
Hat dein Großvater noch selber den Namen geändert?
Nee, Urgroßvater. Aber mein Vater glaubt das nicht so recht, wenn mein Opa das erzählt.
Immer diese Legenden.
Mein Opa hat noch den Namen meiner Familie, also nicht meiner Familie, sondern den meiner Mutter, den hat er noch geändert.
Mhm.
Und zwar, also die heißen Böck mit OE, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, hießen die?
Ich glaube nicht.
Und dann kam irgendwann die Personalausweispflicht und er hat sich einen Personalausweis ausstellen lassen und hatten die Böck mit Ö geschrieben und weil das so teuer gewesen wäre, den Namen dann nochmal zu ändern, hat er dann kurzerhand, hieß die Familie seitdem Böck.
Okay.
Und alle seine Brüder und ich glaube, er hat nur Brüder oder hatte, die schrieben sich weiter mit OE. Und jetzt schrubbt der Name aus.
Das ist natürlich scheiße.
Traurig.
Naja, geht so.
Aber endlich erfahren wir mal diese Dinge über dich, Max.
Ja, endlich, ne? Nach all den Jahren.
Genau.
Kann ich frei sprechen.
Ja, weil es ja eigentlich jetzt auch darum gehen sollte, den Gast vorzustellen.
Ach so.
Nicht dich, aber gut.
Wer bist du denn?
Ja, zu der Story kann ich gleich noch erzählen, dass ich auch ganz lange dachte, dass unser Familienname ausstirbt, aber dann glücklicherweise noch zwei kleine Brüder dazu bekommen habe, als ich schon Abitur gemacht habe.
Ah.
Ja.
Aber du willst doch deinen Namen jetzt auch wegheiraten, Max.
Ja, den ja sowieso. Der Winde, der wird nicht aussterben. Die haben sich vermehrt wie die Kanickel. Ja, ja. Also das ist echt.
Seemann brauche ich mir auch keine Sorgen machen, eigentlich.
Ja, aber auch der Winde-Clan. Also ich weiß nicht, wie viele Cousins und Cousinen ich habe, die alle Winde
acht
heißen.
Familien, die so heißen in ganz Deutschland. Also da müssen wir uns schon ranhalten.
Ja, rote Liste und so, ne?
Genau.
Ja. Wir gehen ganz pfleglich mit unserem Exemplar um.
Mal gucken. Mal gucken, ob du heute Abend überlebst. Also, das ist noch nicht so
ja, viel. Ich bin ja schon sehr heiser, also deswegen bin ich auch so ein bisschen leise und ich hoffe, dass ich es immer wieder schaffe, ein bisschen lauter zu sprechen. Hat schon gerade wieder jemand im Chat angemerkt, der Dave Demokratie.
Dann machen wir uns hier ein bisschen leiser einfach und das hier dich noch ein bisschen lauter und wir machen den Main-Mix hier noch ein bisschen lauter. Und wir machen noch den Kopfhörer ein bisschen lauter, dann brauchst du nicht so laut zu reden, dann reden wir halt mal ein bisschen leiser. Wir haben ja ein Mischpult, wo wir jetzt Luft nach oben haben.
Das sieht super professionell aus.
Das sieht so aus, als ob ich davon Ahnung hätte, ne? Ich weiß aber nicht, wofür die Dinger sind. Also die roten Knöpfchen.
Das ist eigentlich, wenn man da drauf drückt. Die muss man drehen. Ach so.
Ich habe übrigens vom letzten Mal dieses, lassen die das, sag ich mir.
Das habe ich jetzt nochmal verlinkt. Ne?
Ja, das hast du nochmal verlinkt. Ich habe mir nochmal.
Lassen Sie das bitte los.
Das war sehr lustig.
Aua.
Das kenne ich gar nicht.
Studio Braun, sehr geil.
Also, ach so. Ja, jetzt glaube ich, erinnere mich.
Ja, jetzt, du hast hier schon so ein Sweatshirt an, was mir so einen Tipp gibt, was du eventuell machen könntest. Da sind so Kästchen drauf.
Ja.
Genau. Digitale Gesellschaft steht dort.
Und das ist mein aktuell einzig sauberer Pulli, deswegen.
Mir ist das im Nachhinein erst aufgefallen, dass wir jetzt sozusagen mit Linus und jetzt dir zwei digitale Gesellschafts-Heinis nacheinander.
Fuzis.
Linus viel von DigiGas erzählt?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben ganz am Schluss, haben wir, glaube ich, so ein bisschen angeschnitten.
Ein bisschen gerantet.
Nee. Genau.
Weil ich habe die Sendung bis zur Hälfte gehört oder bis zur dritten Stunde ungefähr, aber die war so lang.
Aber die zweite Hälfte ist besser noch.
Also okay, dann höre ich die noch weiter.
Ja, lohnt sich.
Aber ich habe natürlich auch minutiös meinen Lebenslauf mitgebracht und vorbereitet auf 500 A4-Seiten.
Hast du auch einen Stapel gelber Zettel mit, so wie Linus?
Und schon die Themen wurde...
Das sind Profis, die so bei der DigiGas,
ja,
ne?
Das ist
mal ohne Scheiß.
Ja, das ist Lobbying, ne?
Genau. Ich meine, das ist ja genau der Anspruch, mit dem die DigiGas in die digitale Welt hineingestapft ist mit, hallo, alles schön und gut, was ihr macht, aber wir machen
das jetzt professionell. Aber ihr blöden Amateure.
Genau, wir machen das jetzt mal professionell.
So.
Wir sind jetzt professionelle Podcast-Gäste.
Genau. Das ist gerade ein sehr schönes Bild. Hörerinnen und Hörer können es leider nicht sehen, wie Michi so da sitzt, nicht mal mit den Beinen auf dem Boden kommt. Das sieht immer ein bisschen so kleinkindhaft aus.
Ja, aber das liegt an deiner komischen Couch.
Klar liegt das an der Couch. Das ist doch, ja, genau.
Jetzt mach halt
auf die Couch.
Mach halt ein Foto.
Schieb's auf die Couch.
Mach halt ein Foto. Mit,
aber das ist doch ein Podcast. Ich habe mich extra nicht schick gemacht.
Du musst doch nicht drauf.
Wenn du doch, mit Sandra natürlich.
Mit Sandra. Na, komm,
und dann brauche ich mein Bier. Oder mein Tee ist noch besser, oder?
Ja, genau.
So, gut. Sehr schön. So,
und das war jetzt ein Fotomoment.
Und jetzt lösche ich es wieder.
Nee, das kannst du gleich mal twittern.
Soll ich gleich mal?
Genau. Du kannst dir das sowieso Zeit, weil wir wollten jetzt mal Afrika auch was sagen lassen.
Ja, gut.
Ja, was soll ich denn sagen?
Genau, also erzähl doch mal was über dich.
Also ich habe natürlich keine gelben Zettel dabei, leider.
Ah, okay. Ja, du hast alles digital gespeichert.
Und das auch, ja. Aber ich bin auch zurzeit sehr beschäftigt und habe deswegen weniger vorbereitet, glaube ich, als Linus. Wobei es auch mehr wahrscheinlich nicht gehen würde.
Okay.
Wir haben beim letzten Mal übrigens richtig auf den Deckel gekriegt, dass die ganze Zeit nur Linus geredet hat und nicht
Rosa. Rosa. Ja, stimmt, Rosa. Darüber müssen wir auch noch
Und jetzt reden. Redest du auch schon wieder die ganze Zeit von Linus.
Genau.
Und,
Ich glaube,
Linus wahrscheinlich, weil er auch
das
im Chat
Thema,
ist.
Das Thema aller Podcast-Folgen wird er jetzt werden, für immer. Wird er jetzt unser Dauergast werden, der immer sozusagen irgendwie auf so eine metaphysische Art bei uns ist.
Ja gut, jetzt wollen wir mal nicht
auf so eine
Linus
Art
reden.
Wird er immer bei uns sein im Chat.
Lasst uns nicht an das regenbogenfarbene Eichhörnchen denken.
Genau.
Okay. Ja.
Also DigiGas, du bist in der DigiGas. Was machst du da?
Zurzeit mache ich da relativ wenig. Ich habe vor allen Dingen am Anfang sehr viel mitgeholfen, was so alles Mögliche angeht. Also in allen Bereichen, wo gerade eine Hand gesucht wurde.
Organisatorisches.
Organisatorisch vor allen Dingen.
Okay.
Also ich hab angefangen, ja, da war ja in allen Bereichen was.
Ja, wenn sowas gegründet wird, ist immer was zu tun, ne?
Zurzeit lese ich hauptsächlich Mailingliste und schaue ab und zu mal über Texte drüber.
Achso, ist das schon Fulltime-Job, Mailingliste lesen, oder ist das?
Nee, nicht so schlimm wie in anderen Organisationen.
Okay.
Ich mir das anders vorstellen.
Aber du bist da angestellt oder bist du da?
Nee, gar nicht.
Achso.
Das sind ja alles freie Aktivisten, die Lust haben mitzumachen. Und es gibt jetzt aber auch eine Angestellte, die eine Halbtagsstelle hat. Wir hatten ja so eine Geschäftsführerinnenstelle ausgeschrieben.
Ja.
Und da haben wir jetzt eine Person angestellt.
Und die macht dann so.
Wir sehen gerade das Foto,
ach so,
das
jetzt.
Max getwittert hat.
Das sieht so
bescheuert
aus.
Sag ich doch.
Oh, und ich habe die Augen zu.
Ah, mit meinen Socken. Okay.
Oh mein Gott.
Ich kann nicht mehr.
Ich meine Follower damit belästigen sollte.
Tja, ich weiß nicht. Also ich meine, so ist das halt, ne?
Ja.
Was das Leben. Aber ich bin tatsächlich immer im Schneidersitz hier. Das ist irgendwie bequem immer bei dieser Couch. Ja.
Nee, gut. Aber bei DigiGas passiert gerade sehr, sehr viel. Aber ich bin da gerade weniger beteiligt, weil ich beruflich halt gerade relativ viel mache. Und
das heißt?
Da sehr aktiv bin.
Was machst du da?
Ich arbeite bei New Thinking, bei der Agenturfirma in Berlin, die die Republika mit unter anderem mit organisiert. Und
die was?
Die Max,
ich habe mal gehört, das soll so eine Netzkonferenz für diese Internetleute sein.
Ja, das ist so was ganz Kleines, Unbekanntes, wo man immer wieder Leuten von erzählen muss, was das ist.
Genau.
Ja, aber ich glaube, alle WMR-Hörer, die 35, wissen das schon, was die Republika ist. Genau, und da bin ich jetzt gerade dabei, das Programm zu machen und habe sozusagen das Projektmanagement für die Programmerstellung und Ladespeaker ein und.
Wird es noch größer als letztes Jahr? Oder?
Immer ernsthaft? Größer. Ja, also wir hatten letztes Jahr 4000 Teilnehmer und Besucher. Wir werden dieses Jahr bestimmt irgendwie 4500, 5000 haben, keine Ahnung, vielleicht sogar mehr.
Jetzt ist ja wieder Raum zum Wachsen da.
Eben,
ja.
Also die Station ist halt so eine großartige Location in Berlin,
ja.
So ein ehemaliger Paketbahnhof, falls jemand letztes Jahr nicht da war und nur vorher mal reingeschnuppert hat.
Also da, Republika zieht jetzt nicht nach Hamburg um oder sowas?
Dieses Jahr nicht.
Wie andere
genau, also
ich glaube auch nächstes Jahr.
Was ja auf dem Kongress auch, ne?
Ja.
Und das hat dich bestimmt ja auch ganz beeindruckt, so wie uns auch, oder?
Unheimlich.
Mich nicht, weil ich nicht da war. Aber
ja, also mancher.
Also, ich fand das schon immer wichtig, dass der Kongress irgendwie größer werden kann, weil die ganzen Leute, die halt keine Tickets bekommen, immer so traurig sind, dass sie nicht teilnehmen können und sich lange Schlangen bilden und das eine riesen Unzufriedenheit halt herstellt zwischen den ganzen Leuten. Und hätte aber nicht gedacht, dass es so erfolgreich wird und dass es so seamless ist, dieses BCC in das CCH zu packen.
Ja,
weil es einfach genauso geil ist, nur noch ein bisschen größer.
Genau, so. Das habe ich auch so empfunden. Genau.
Ja. Und die Location ist halt der Hammer. Also die können das halt noch so weit aufpumpen. Die haben ja jetzt nur einen großen Saal genommen. Die könnten halt den zweiten großen Saal, der nochmal genauso groß ist, noch dazu nehmen. Und nochmal einen Haufen Leute reinholen.
Okay.
Dann wird es halt schwierig mit den Flächen außen, weil man dann weniger Sitzmöglichkeiten und weniger schöne Lounge-Atmosphäre hat. Aber so rein theoretisch wäre dann auch so viel Platz.
Naja.
Und auch die ganzen Bereiche, die jetzt noch zu waren. Also
der Saal 1 hat 3000 Leute und soweit ich weiß, der Saal 2 hat nochmal 1500 oder so, ja.
Okay.
Und den Saal 2, den hatten sie komplett dicht, also den hatten sie gar nicht benutzt. So.
Mhm. Ja, und auch, also die hatten nur Saal 1, Saal 3, Saal 4 und Saal 6. Also Saal 3
ist auch
zu gewesen und der war auch so groß, dass Leute gesagt haben, dass die Grundfläche des BCC da reinpasst. Also, der Wahnsinn.
Okay.
Das ist ein ganz anderer Schnack, das Ding auf jeden Fall.
Da fanden halt normalerweise Konferenzen statt mit 10.000 Leuten. Und dieser kleine Kongress war dann für die CCH-Veranstalter halt so eine Kleinigkeit im Prinzip.
Was haben wir uns denn da eingetreten?
Ja, nee, das also ganz so kann man das glaube ich nicht sagen.
Im Vergleich zu größeren
Konferenzen. Die wollten das schon gerne haben,
ne? Ja, super, die haben sich total gefreut. Aber so was diese ganze Infrastruktur angeht und so, das ist halt für mehr Leute ausgelegt und dadurch halt perfekt, weil du stehst nirgendwo an den Klos an, du hast überall Papierkörbe, du hast überall Platz zum Hinsetzen, du hattest irgendwie für jede Person, die auf dem Kongress war, zwei Stühle, einen in den Konferenzsälen und einen außen.
Also davon ist man ja die letzten Jahre nur träumen
keine
können.
Platzprobleme.
Ja.
Ich mein, das ist natürlich echt gut.
Selbst.
Also man ist auch stimmt, wie waren das eigentlich? Ist man auch an alle Vorträge gekommen, wenn man reinkommen wollte?
Ja.
Oder?
Ja.
Also in den ganz kleinen Sälen nicht so gut.
Okay.
Da gab es manchmal ganz selten gab es da mal Probleme, ja.
Ja, also die werden ja auch alle aufgezeichnet, also da verpasst man ja im Prinzip nichts. Und der große Saal wurde nicht mal bei der, wie heißt die Sendung nochmal? Beim Jahresrückblick.
Nordjahresrückblick, ja.
Also
da
nicht
war
mal
voll.
Da
war wirklich voll, da waren wirklich fast jeder Sitz war da, also alle 3000 Sitze waren dort belegt.
Okay.
Ja.
Aber nicht mal da mussten die Türen zugemacht werden.
Okay.
Also nicht mal da war es überfüllt. Ich habe da die Sanitäterschicht gemacht an dem Abend, um eben irgendwie was zu tun, während der Nordjahresrückblick läuft und trotzdem in dem Saal zu sein.
Mhm.
Und weil es natürlich sinnvoll ist, Helfer zu sein beim Kongress. Und wir haben dann halt immer die ganzen Sitzreihen und die ganzen Gänge abgelaufen, haben den Leuten immer wieder gesagt, dass sie sich nicht hinsetzen dürfen und die ganzen Rettungswege nicht versperren dürfen. Aber ansonsten war das alles total entspannt.
Okay, also. Cool.
Also das Krasseste war irgendwie aber das WLAN. Ne? Die hatten ja eine eigene WLAN-Anlage dort laufen.
Ja, wie immer.
Und das CCH hat eine eigene Anlage, ne? Und als der CCC ankam, meinten die dann so, ja, und wir müssten dann auch unsere eigene WLAN-Anlage hier fahren und so, nein, brauchen sie nicht, wir haben schon alles hier, so brauchen sie auch so voll Profi und alles. Und dann haben sie sich das angeguckt und dann so,
wir machen was eigenes.
Nein. Und also das ist halt. Ich glaube, das, was sie dort aufgebaut haben an WLAN-Infrastruktur, das ist halt einfach ich vor allem, das hat auch funktioniert, ne? Mit 6000 Leuten hat das funktioniert.
Das ist, ne? Wobei das ist, das also, liegt vielleicht auch daran, ich weiß nicht, ob du schon das neue iPhone hast, jetzt hat man ja das 5 GHz iPhone.
Das gab es auch schon beim 4er.
Ja. Nee, 5 GHz konntest du noch nicht. Das konnte das N-WLAN, das geht, aber dann nicht im 5 GHz Band.
Echt?
Und
aber der hier kann das.
Der kann es, genau. Und das war die letzten Jahre dann immer so, dass man auf dem iPad und auf dem Laptop hatte man ein schnelles Netz und das Telefon ging überhaupt nicht. Ja. Und jetzt, das iPhone 5 hat jetzt auch 5 GHz.
Ja, aber
also ist dann auch kongresstauglich.
Aber der Witz war, dass sie halt dieses erstmal dieses WLAN ausschalten mussten von den CCCH-Betreibern, damit sie überhaupt da rankamen. Dafür mussten sie auch noch richtig Geld latzen und solchen Quatsch.
Ach so.
Also das war irgendwie ganz schön durch alles so. Also im Vorfeld habe ich dann noch gehört. Naja, aber
hat ja gut geklappt.
Ja, aber es hat dann doch gut geklappt. Also es ist dann immer so, es gibt ja so einen Stolz von den Betreibern von so einem Ding irgendwie, dass die sagen, ja, wir haben doch alles, aber wenn du dann halt deine speziellen Bedürfnisse hast, dann ist das, glaube ich, immer ein bisschen schwierig.
Ich meine, die sind halt für Medizinerkongresse ausgelegt und für Businessveranstaltungen.
Da hat manchmal auch jemand ein Smartphone.
Ihre drei Devices.
Also wenn dann ein paar Leute bei Ihnen ins Internet wollen, das ist kein Problem.
Wir hatten schon mal 10 Leute gleichzeitig.
Hier ist der Proxy.
Genau. Die haben dann irgendwie wohl auch dieses Ding erstmal gehackt irgendwie, um denen zu zeigen, so, hier, schaut mal. Das machen die Hacker mit eurem WLAN, wenn ihr das Ding hier laufen lasst.
Ich habe total wenig Themen aufgeschrieben für dieses Mal.
Also wir haben aber hier Themen.
Wir haben noch in diesem also
wir
Google
haben noch gar nicht,
Doc.
Genau.
Ach, Google Doc. Ja, ja, mal gucken, ob ich diesmal drin bin. Das heißt ja nicht mehr Google Doc. Das heißt jetzt Google Drive. Das ist eine der beklopptesten Entscheidungen, die...
Also, ja, aber man erreicht es noch über Doc.
Ja, aber man wird immer umgeleitet, so dreimal hin und her. BMR-Themen.
Genau. Also Facebook-Suche haben wir aufgeschrieben.
Fangen wir jetzt also an.
Ja, nö.
Das ist ja wieder mittendrin, oder? Ja, kannst ja gerne noch ein bisschen zur Republika erzählen. Gibt es da irgendwelche intimen Details, die du hier schon verraten nicht darfst, aber trink noch mal ein Bier.
Also ich habe heute mal ganz kurz in die Call for Paper Einreichungsliste geschaut. Da sind schon ein paar schöne Namen dabei, die ich leider aber nicht verraten darf. Ansonsten können sich halt alle noch beim Call for Paper beteiligen.
Gunter Dück ist doch schon...
Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Gunter Dück ist doch schon bekannt, oder? Das
Gunter Dück ist schon bekannt.
Das habe ich auf offiziellen Kanälen gelesen.
Ja. Was macht er...
Tanzen, glaube ich.
Tanzen, okay.
Bekannt von den Speakern ist jetzt auch schon der Hers Hersman, der Gründer von Ushahidi, einer von den afrikanischen Hubs. Also das ist so einer der iHub-Gründer und Afrika-ICT-Szene-Vernetzer überhaupt.
Okay. Ich weiß nicht mal, was iHub ist.
Das ist so ein Innovation-Hub im Prinzip.
Ah, okay.
Wo die Leute zusammenbringen, die coole Sachen machen und in vielen verschiedenen afrikanischen Ländern spannende Projekte machen. Und da gibt es halt so eine Kooperation mit der GIZ, mit der Gesellschaft für Entwicklungszusammenarbeit.
Ich wollte gerade sagen, mit der GIZ? Weißt
du? Oh, stimmt.
Ja, es gibt da so eine Kooperation mit der GIZ.
Ich muss versuchen, sehr deutlich zu sprechen.
Habt ihr die GEMA angefragt, ob von denen mal wieder...
ob die ein bisschen Geld geben wollen?
Nee, nicht ein bisschen Geld geben wollen.
Ja, dass sie diesmal überhaupt jemanden
schicken. Dass sie jemanden vorbeischicken.
Für den obligatorischen Urheberrechtstalk. Weil letztes Jahr muss ich ja einspringen für den
GEMA. Die müssen sich natürlich beim Call for Papers bewerben. Also müssen wir erstmal drüber reden.
Na, letztes Jahr war das doch so, war das nicht Andreas? Andreas Gebhardt, der dich da, war ich da nicht dabei? Ey, der Typ von der GEMA, der hat jetzt doch noch abgesagt. Jetzt
Johnny gedacht, war das sogar.
Johnny.
Ey, komm hier.
Jetzt wollte ich da drauf. Da sollen sie sehen, was sie von haben.
Genau.
Naja, auch einer, so wenn die GEMA nicht kommt, dann werden sie schon sehen, was sie davon haben.
Ich
meine,
kann man ja auch mal. Ich hab wirklich versucht, die GEMA zu ersetzen.
Also, indem du eine bizarre, nicht nachvollziehbare Haltung eingenommen hast, oder?
Genau. Genau. Nur halt in die andere Richtung.
Ich habe gestern, manchmal hat man das Gefühl, dass die GEMA auch, ich habe gestern so ein schönes Video gesehen von so einem Baby im Hochformat aufgenommen. Ich mag ja Videos, die im Hochformat aufgenommen sind. Schon allein, weil sich immer ungefähr 20.000 Leute darüber aufregen, dass die jetzt im Hochformat aufgenommen sind. Und da war so ein Baby, was so dieses Gangnam-Style-Video so ein bisschen nachgetanzt hat. Sah ganz süß aus. Keine Ahnung, ob es nur gut draufgedappt war oder ob das Baby das wirklich so gemacht hat. Auf jeden Fall heute Morgen war dann das Video gesperrt von der GEMA. Oh. Das ist, wir sind in dem Zeitalter angekommen, wo wir uns immer über China aufregen, dass da alles gesperrt ist. Und wirklich, das ist kein das
da kein besser als bei uns. Da hat doch Michael Kreil mal diesen Tweet abgesetzt, der, wo er halt einfach wirklich so untersucht hat, welche Länder wie viele Videos gesperrt haben.
Ach.
Warte mal, ich gucke den mal ganz kurz nach.
Ich habe leider, ist natürlich, ich habe neulich auch so eine Geschichte gehört, wo so alle, oh ja, in China ist dieses Video gesperrt und kann keiner sehen und so. Und genau das Gleiche ist im Video also, in Deutschland auch gesperrt.
Wegen also von der Musik, den Top 1000 YouTube-Videos sind gesperrt in Deutschland 261, Sudan 39, Vatikanstadt 16, Afghanistan 15, Palästina 15. Und das ist so ein bisschen so eine kleine Statistik, ja. Also ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, in dem so viel Content auf YouTube gesperrt ist wie in Deutschland.
Ja, aber alles nur, damit es den Künstlern besser geht.
Genau.
Weil Künstlern geht es automatisch besser, wenn ihre Videos gesperrt sind.
Ja, wobei natürlich dieser komische Streit zwischen GEMA und YouTube, also beziehungsweise Google, der ist ja auch von beiden Seiten relativ bizarr.
Definitiv.
Beziehungsweise, man hat ja lange nicht irgendwie reingucken können, was da überhaupt irgendwie die Verhandlungssituation gerade ist. Mhm. Und mittlerweile ist da, glaube ich, so ein bisschen was durchgesickert. Also die GEMA hätte gerne einfach eine Gebühr pro Abgespieltheit, ja, und YouTube bietet einen prozentualen Anteil am Gewinn.
Na, ich glaube, die sind noch viel weiter vorne. Die sind nämlich noch an dem Punkt, wo YouTube eigentlich sagt, wir sind nur Content-Provider, wir sind eigentlich gar nicht zuständig. Und
YouTube sagt was?
YouTube sagt, wir sind nicht der Content-Provider, sondern wir sind nur die Hosting-Plattform.
Ach so, ja.
Die Inhalteanbieter sind andere als wir. Und YouTube sagt, nö, ihr seid die Inhalteanbieter.
Nee, aber
ich habe
original das aber erst vorletzten gehört, dass das wirklich auch durchgesickert ist, dass das das Hauptding ist.
Das kann durchaus sein, aber das führt zum Beispiel dazu, dass es gibt so ein Verfahren, wenn es strittig ist, sozusagen, dann kann man den unstrittigen Teil der Summe kann man beim Patentamt hinterlegen, wird dann irgendwie so ein Treuhandfonds angelegt und die verwalten das dann für einen und je nachdem, wie dann die Verhandlung ausschüttet, kriegt entweder der eine sein Geld zurück oder kriegt entweder YouTube sein Geld zurück oder es kriegt dann die GEMA. Und das, wenn man das jetzt machen würde, dann wäre auch die GEMA damit einverstanden, dass dann die Videos freigeschaltet werden. Aber da sagt halt YouTube, Moment mal, aber das gilt nur für Content-Anbieter. Also wenn irgendwie die Lizenzfragen geklärt sind. Da wir aber kein Content-Anbieter sind, sondern nur Hosting-Anbieter, greift da dieses Verfahren gar nicht mit dem Patentamt. Das ist das Verfahren für den Fall, dass wir Content-Anbieter wären. Also das ist schon von allen Seiten eine schön verfackte
Nummer. Aber das Geilste, was ich gehört habe, war Folgendes, dass die GEMA auch Zahlungen haben wollen für entgangene Einnahmen rückwirkend bei Videos, die YouTube gesperrt hat, wegen GEMA.
Was?
Ja. Also das halt, also sie verhandeln halt gerade irgendwie sozusagen, also wie gesagt, GEMA ist auf dem Trip, sie wollen halt für jedes abgespielte Video einen Betrag haben, einen definierten Betrag haben. Und YouTube sagt,
das will YouTube natürlich nicht machen.
YouTube sagt, nö, wir wollen halt einen prozentualen Anteil, wir verdienen genau. Geld. Und wenn wir mit irgendwas Geld verdienen, dann geben wir euch einen prozentualen Anteil davon.
Genau.
Sie wollen auch nicht ihre Statistiken rausgeben, wer was wie viel gehört hat.
Ja, sie wollen
doch, das würden sie dann ja auch machen.
Das müssten sie dann ja machen. Aber sie wollen auf der sicheren Seite sein. Sie wollen nicht draufzahlen müssen im Zweifelsfall. Sie wollen kein Risiko eingehen.
Genau, also das heißt mit anderen
Worten,
viele Videos sind ja halt, der Content-Anbieter, also derjenige, der den Content reinstellt, bestimmt ja, ob du überhaupt Werbung gespielt werden darf auf diesem Dings. Ja? Nur wenn er überhaupt anklickt, dass da Werbung gespielt wird, verdient auch YouTube selber Geld. Ja? Also die verdienen ja auch kein Geld, wenn ein Video abgespielt wird, wo keine Werbung läuft. Dann verdient ja auch YouTube kein Geld. Aber trotzdem müsste in dem Fall, wie es die GEMA will, dann halt sozusagen trotzdem YouTube denen Geld zahlen. Auch wenn sie selber keins verdienen. Und das ist eben, was YouTube vermeiden will, was die Google vermeiden will. Sie wollen halt irgendwie einen prozentualen Anteil dessen, was sie überhaupt einnehmen. Und kann man sich darüber streiten, was man jetzt für fair hält oder nicht. Der Witz ist aber, dass tatsächlich die GEMA darüber hinaus eine rückwirkende Zahlung der während der Verhandlungen sozusagen haben möchte an Geld, was ihnen entgangen ist. und vor allem auch für Videos, die gesperrt waren über diese Zeit.
Aber das ist doch merkwürdig.
Das ist sehr merkwürdig. Aber okay. Das ist aber das ist halt das ist die Fernluft.
Also es ist, also bei dieser ganzen Diskussion, es ist, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich glaube, dass YouTube der Gute ist. Allerdings, so wie sich die GEMA in letzter Zeit verhalten hat, also auch gerade jetzt ja mit diesen Änderungen für die ganzen Clubs, diese Nummer jetzt gerade mit Space Night, die jetzt ja dass der Bayerische Rundfunk Space Night einstellen wollte, weil die GEMA-Gebühren zu hoch sind. Mhm. Also das ist ja das bröckelt ja gerade an diversen Stellen, die offensichtlich die GEMA nicht so mögen. Und ich habe übrigens gelernt, dass so bei Fernsehbeiträgen ist es inzwischen relativ üblich, dass man sagt, nee, wir nehmen nur noch GEMA-freie Musik, weil gar nicht so sehr wegen der Höhe der Kosten, sondern einfach wegen der Verträge, die man mit der GEMA machen kann. Weil man kriegt nicht das Recht, okay, ich mache, also wenn man einen Beitrag produziert und da Hintergrundmusik reinpackt und dann kann man den auch zweitverwerten und kann den nochmal irgendwie ins Netz stellen und kann das so und so machen. Und das ist halt bei diesen ganzen GEMA-Lizenzierungsverträgen nicht dabei. Ja, die haben natürlich ein Modell für, ja, darfst du im Fernsehen ausstrahlen, aber im Internet darfst du das davon noch lange nicht. Das Internet darfst du das noch lange nicht.
Ja. Aber schon alleine von der Struktur der GEMA her haben ja alle anderen, die nicht zu diesen 5%, die meisten Ausschüttungen bekommen, sollten eigentlich überhaupt kein Interesse daran haben, überhaupt was in die GEMA einzuzahlen und überhaupt ihre Musik bei der GEMA zu registrieren, weil kommt ja effektiv nicht so richtig viel bei raus. Und mitentscheiden können sie halt auch nicht. Und das ist halt das Komische, dass es trotzdem noch so viele Musiker gibt, die das machen.
Na, ich glaube, das basiert so ein bisschen darauf. Ich glaube,
da Geld damit.
Also man kriegt ja Geld, aber im Vergleich dazu, was man vielleicht mit einer zweiten Verwertungsgesellschaft machen könnte, kriegt man halt nicht so viel. Und du kannst ja aber auch nur reingehen, ja oder nein. Du kannst ja nicht pro Musikstück sagen, das soll jetzt bei der GEMA sein und das nicht.
Also ich glaube, das ist
so viele Nachteile.
Ich glaube, das ist so ein bisschen sowas wie der Grund, warum die FDP noch existiert. die Leute verhalten sich nicht so, wie es ihnen gerade geht oder wie ihre aktuelle Situation ist, sondern so, wie sie sich erhoffen. Also ich glaube, viele Musiker sagen, im Augenblick verdiene ich damit gar nichts, aber wenn ich dann in 2-3 Jahren erfolgreich bin, was ich ja zwangsläufig werden werde, weil darum mache ich das Ganze ja, dann werde ich, dann verdiene ich dann mit der GEMA und darum werde ich jetzt schon Mitglied. Und für die lohnt, also sie glauben, wahrscheinlich die Hoffnung, irgendwann mal zu den 5% zu gehören, bringt dann dazu, das zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist wohl bei Wahlen, lässt sich das nachweisen, dass viele Wähler gegen ihre eigenen Interessen wählen, in der Hoffnung irgendwann mal, dass das irgendwann mal in ihrem Interesse wäre. Also weil sie dann irgendwann mal, also für Steuersenkung für Reiche, ja, bin ich dafür, weil irgendwann bin ich selber mal reich, so nach dem Motto.
Aber eigentlich ist es ja auch gut, dass die GEMA gerade so negativ in der Öffentlichkeit dasteht und so krasse Aktionen macht, weil dadurch halt viel mehr Musiker und viel mehr andere Akteure, also wie jetzt auch zum Beispiel der BR, der jetzt auf Creative Commons Musik umstellt, überhaupt erstmal dieses Bewusstsein, dass die GEMA vielleicht nicht das System ist, was ihnen gefällt, sondern dass sie vielleicht auch andere alternative Systeme unterstützen können und vielleicht auch eine Art Politisierung da stattfindet.
Definitiv. Also ich hoffe ja, dass dieses die GEMA-Vermutung, die jetzt ein bisschen zu meiner Überraschung nochmal bestätigt worden ist, also dieses so, man muss nachweisen, dass man nicht in der GEMA ist, weil man die GEMA hat das darf davon ausgehen, dass sie nicht nachgucken muss, ob jemand in der GEMA ist, sondern dass jede Person im Zweifelsfall beweisen muss, dass sie nie GEMA-Mitglied geworden ist, wie auch immer man das beweisen will. Und das ist ja nochmal bestätigt worden, aber wenn jetzt zum Beispiel der Bayerische Rundfunk da aussteigt und wenn das große Fernsehsender sind, die das regelmäßig machen, dann ist natürlich der Punkt zu sagen, Moment mal, wieso geht ihr denn immer noch davon aus, dass das so wäre, wo doch hier Namen, das öffentliche Rechte Fernsehen, bla bla bla, und dann kann man sicherlich eine ganze Latte aufzählen, wahrscheinlich dann meistens doch relativ unbekannten Künstlern, die sind alle nicht dabei und leben davon, wieso kann man davon noch ausgehen? Und dann ist es wahrscheinlich ein System, was schneller zusammenfällt, als man sich denkt. Also ich halte das irgendwie für auch sich ziemlich ins eigene Knie schießen, was die GEMA da macht. Aber naja, vielleicht ist das so.
Das Ding ist ja, dass der Bayerische Rundfunk nicht das GEMA-Mitglied ist, sondern die Musik, die vom Bayerischen Rundfunk gespielt wird, im Zweifelsfall GEMA-Musik ist.
Ja, natürlich,
und
klar.
Wenn sie jetzt Creative Commons-Musik auswählen, dann müssen sie halt für jedes einzelne Musikstück, das sie spielen werden, und das macht halt auch einen Haufen Arbeit, eine Liste abgeben mit dieser Künstler, mit diesem Klarnamen hat dieses Lied in dieser Sendung gespielt. Und das hält so viele Leute davon ab, dass zum Beispiel bei ihren öffentlichen Partys GEMA-freie Musik gespielt wird, weil sie dann eben so einen Haufen Arbeit haben, weil einen Klarnamen zu recherchieren ist halt das eigentlich total Verrückte.
DJs und so und
ja, klar.
Also Pseudonym oder Künstlernamen halt.
Ja, total. Also du hast zwar diese Playlist, die total einfach zu erstellen ist, weil jedes Musikspielprogramm von jedem DJ das ausgeben kann, aber dann noch diese Namen zu recherchieren und das dann, wenn du öfters mal eine DJ-Session machst oder wenn du öfters mal eine Party machst, ist halt nicht so schön.
Wenn dann einer dabei ist, bei dem du nicht den Klarnamen kennst, sondern nur den Künstlernamen,
dann ist die ganze Sendung.
Dann ist alles GEMA-fällig.
Ja, und dann schreib mal eine Mail an hallo, lieber Künstler, schön, dass du uns deine Musik kostenlos zur Verfügung stellst, mir und der Welt. Ich würde die gern auf einer Party spielen, aber ich brauche deinen Namen dafür.
Und im Vergleich zu dem Aufwand, das bedeutet irgendwie 50 Euro an die GEMA zu bezahlen für den einen Partyabend, der halt öffentlich mit Eintritt stattfindet. Oder sogar nicht öffentlich mit Eintritt stattfindet, sondern nur öffentlich. Das lohnt sich halt teilweise einfach nicht.
Das ist ja auch gar nicht so teuer, muss man ja auch mal sagen.
Das ist dann eher so eine politische Entscheidung, dass ich will jetzt wirklich nur GEMA-freie Musik spielen und ich will da GEMA eins auswischen oder ich.
Wobei sich auch das jetzt ja vielleicht möglicherweise ändert, wenn die Preise so steigen. Also ich weiß noch, es war mal, ich glaube, das kann ich jetzt erzählen, da hat mal eine Party stattgefunden zu Spreeblick-Zeiten. Und da hat der Veranstalter, das war nicht Spreeblick, die Party hat stattgefunden und hat irgendwann danach die GEMA bei dem Veranstalter nachgefragt. Und willst du dafür nicht GEMA zahlen? Und dann hat der gesagt, Mist, hat gedacht, dass jetzt sonst was für Kosten auf ihn zukommen. Die Party hat nie stattgefunden, die ist ausgefallen. Und dann sind die gekommen und haben gesagt, ja, wir haben hier aber Flickr-Fotos von der Party. Ja, schon mal. okay. Und dann schicken sie mal eine Rechnung. Dann war es eine Rechnung über 27 Euro oder sowas. Also das war wirklich in einem sehr erträglichen Rahmen. Also war auch eine Veranstaltung, die wo es keinen Eintritt gekostet hat und sowas. Und es waren, keine Ahnung, vielleicht 100 Leute da. Ich weiß nicht, also weiß ich jetzt wirklich nicht. Sowas in dem Dreh. Also es war jetzt auch nichts sonderlich Großes, aber es war nicht so, dass das jetzt irgendwelche bizarren Summen gekostet hat. Aber wenn das jetzt hier gerade umgestellt wird, dieses mit den, ich weiß jetzt nicht, wie die Gebühren jetzt sind, nach der Änderung, Umstellung der Preise, dann lohnt es sich vielleicht, dann ist es vielleicht doch interessanter, auch mal die Namen von den einzelnen Künstlern zu recherchieren. Und wenn die dann öfters mal so eine Anfrage kriegen, dann wird sich da vielleicht zwangsläufig auch eine andere Kultur durchsetzen. Und naja, ewig kann man dann so ein System nicht anlaufen.
Ich bräuchte es auch einfach eine richtig gute Datenbank, wo man GEMA-freie und CC-Musik sammelt, gleich mit Klarnamen von den Künstlern drin, wo man dann sozusagen einfach dort heraus sich seine Playlist zusammenstellen
kann. Da könnte man noch
mit Playlists, mit vorgefertigten für verschiedene Stimmungen.
Das vielleicht auch, ja.
Man könnte doch dann so ein automatisiertes System einführen, das automatisch, sobald jemand selbstgemachte Musik hochspielt, dass das dann auf Vorrat speichert. Das nennt man dann Vorratsdatenspeicherung, das wäre doch toll, oder? Wäre das nicht was für die Digi-Guests?
Also man könnte auch so ein automatisiertes System bauen, mit dem immer, wenn irgendjemand zu Unrecht GEMA zahlen musste, jemand den GEMA-Bossen in die Fresse
haut. Genau, das könnte man auch gegen Terrorismus dann einsetzen.
Genau.
Da kommen wir ja gleich gegen zu meinem vorbereiteten
Lebenslauf. Aber wenn es gegen die GEMA wäre, dann wäre es doch... Also damit könnte sich doch der Innenminister sofort bei der
Vorratsdatenspeicherung gegen GEMA.
Gegen GEMA, das wäre doch schon ein echter Gewissenskonflikt, oder?
Schwierig. Aber was hast du vorbereitet? Was hast du?
Ich meinte, jetzt bin ich immer noch, also ich bin schon wieder so heißer.
Macht ja nichts.
Dass ich natürlich beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung angefangen habe, überhaupt mit meinem politischen Aktivismus damals 2008 oder so, als die Vorratsdatenspeicherung gerade groß aktuell war, 2007, 2008.
Ja.
Mhm. Ja, da habe ich noch in Ingolstadt gewohnt. Echt? So am Ende der Welt.
Ja.
Und der AK-Vorrat hatte halt die perfekten Strukturen für alle, die nicht in Berlin wohnten und trotzdem irgendwie politisch aktiv sein wollten, weil es da halt so Ortsgruppen gab, die dann irgendwann von den Piraten übernommen wurden sozusagen. Aber wo man auch vor Ort was machen konnte und wo man auch vor Ort Aktionen machen konnte. Das ist so meine Idealvorstellung von Einbindung von lokalen Gruppen. Das ist schon ziemlich cool, weil es dann immer so Aktionsangebote gab. Also zum Beispiel einen deutschlandweiten Aktionstag oder einen europaweiten Aktionstag zu einem bestimmten Datum. Mit vorbereiteten Pressemitteilungen, mit vorbereiteten Plakaten, wo man nur noch das Datum und den Ort reinschreiben musste, mit vorbereiteten Aktionsvideos, mit allem Möglichen, was man sich so vorstellen konnte, in ein Paket gepackt, also in ein virtuelles Paket in den meisten Fällen, aber eben auch in echte Pakete, so Plakate zum Beispiel, und dann in die ganzen Ortsgruppen geschippert wurde. Also irgendwie 100 Demos an einem Tag in ganz Deutschland verteilt. Da waren dann halt manchmal nur so 20, 50, 100 Leute. Aber das hat schon ziemlich Eindruck gemacht. Also gerade so, als wir die Unterschriften gesammelt haben für die Verfassungsbeschwerde gegen Vorratsdatenspeicherung, die 35.000 Leute. Oder dann, als es darum ging, die Petition zu unterstützen mit den, ich glaube auch über 50.000 Unterstützern. Also das hat mich schon nachhaltig beeindruckt.
Ja, das war ja auch
ja,
das, damals, als Netzpolitik noch ein Thema war.
Naja, ich meine, das ist immer noch so.
Aber als so viele 2000, politisiert worden sind.
2008 ja. Warst du, da warst du noch nicht in Berlin?
Nee, okay. In Ingolstadt.
Und wann bist du dann nach Berlin gekommen?
2011, glaube ich. Ja, vor 3 Jahren.
2011.
2011 ist jetzt 2 Jahre her.
Dann war das 2010. Also ich bin seit 3 Jahren in Berlin.
Genau, du hast doch dann irgendwie relativ am Anfang, wo du nach Berlin kamst, hast du dann ja mitgeholfen, Kater aufzubauen.
Ja, Kater war schon aufgebaut, aber Kater war echt der Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin.
Ach so, du hast ja tatsächlich, okay.
Ich habe, als ich meine Magisterprüfung gehabt habe, nach Stellenanzeigen geschaut.
Was hast du studiert überhaupt?
Politikwissenschaft.
Ah, okay.
Politikwissenschaft, Soziologie und italienische Literaturwissenschaft.
Oh.
Und nebenbei habe ich noch ungefähr 1000 andere Fächer in so Vorlesungen angeschaut, beziehungsweise einfach so einzelne Kurse besucht, weil die Uni, an der ich war, in Eichstätt, ist halt so eine ganz kleine Uni mit insgesamt 4000 Studenten und Studentinnen. Und da konnte man sich im Prinzip in jede Vorlesung, in jedes Seminar reinsetzen und konnte in jedes Thema reinschnuppern, weil es da halt kaum überfüllte Kurse gab. Und dann habe ich halt auch so BWL und VWL und Sozialpsychologie und Parapsychologie, das war auch total spannend. Also so total absurde Sachen teilweise, aber auch sehr nützliche Sachen mir mit angeschaut, zusätzlich zu meinen Fächern. Was noch damals ging, ich war noch Magister und da hatte man noch nicht so viele Scheine zu tun.
Und wie kamst du jetzt an den Job mit Kater? Also
ja, ich habe mich beworben, weil da war so eine Ausschreibung, Redaktionsassistenz auf Kater selber.
Also
ich irgendwie erst einen Monat.
Kater.info, nicht irgendeine Katze.
Kein Kater.
Kein Cat-Content. Ja, ja, ich wollte nur noch das.
Ja, wir sollen auch später noch über Katzen reden, habe ich gehört.
Achso, ja. Können wir gerne machen.
Ich schreibe das gleich mal auf die Liste hier. nee, genau. Ich habe im Dezember, glaube ich, das erste Mal Kater überhaupt gesehen. Habe mich im Januar beworben, weil da gerade diese Ausschreibung, ich glaube, von Sixtus retweetet wurde. Und bin dann am 25. Januar, glaube ich, nach Berlin gefahren und hatte Vorstellungsgespräch mit Robin Meyer-Lucht, der Kater gegründet hat. Und war dann direkt am Montag nach meiner letzten Prüfung in Berlin und habe angefangen, so Übernachtaktionen, alles aus dem Zimmer rausgeräumt, in einen großen Sprinter gepackt und nein, Quatsch, ich bin sogar später erst umgezogen und bin erst mit einem großen Rucksack nach Berlin gefahren, genau, das ist schon so lange her, dass ich mich kaum noch erinnere.
Ich habe dich, glaube ich, irgendwann in der Böll-Stiftung kennengelernt, wo du für Kater was gemacht hast.
Ja, das war direkt am Abend von meinem Bewerbungsgespräch, hatten wir direkt eine Veranstaltung, wo Kater eben live gestreamt hat. Und wo ich dann direkt mithelfen konnte. Das war ziemlich cool.
Cool.
Ja.
Und das hat damals dieses ganze Kater, das hat Robin Meyer-Lucht im Wesentlichen aus seiner eigenen Tasche finanziert, oder wie war das?
Genau, das ist im Prinzip ein Projekt gewesen, um zu bloggen, um nicht nur ein eigenes Blog zu haben, sondern viele andere Leute, die vielleicht nicht ihr eigenes Blog bauen würden und vielleicht auch nochmal redigiert werden wollen, in diese Blogwelt reinzuholen. Und auf der anderen Seite halt auch eine Art, ja, Selbstdarstellungsseite im positiven Sinne, weil er halt als Medienberater viel in dem Bereich auch gearbeitet hat und natürlich seine eigene Meinung auch hatte, die er dann irgendwo veröffentlichen wollte.
Also er hatte dieses Berlin Institute, spricht man das Berlin Englisch aus? Ja, spricht man das Englisch aus oder Berlin Institute?
Sagt doch, ja.
Ja, auf jeden Fall hat er ja sozusagen als Beratungsinstitut und Kater hat da sozusagen als Prestigeprojekt reingenommen, hat sich auch eine ganze Reihe von Herausgebern an Land gezogen, die auch alle sozusagen ein gewisses Standing hatten. So ein,
er hat doch die Artikel bezahlt, ne?
Es gab keine, also es gab auch ein bisschen Vergütung, aber
manchmal.
Er hat halt die Redaktionsassistenzstelle bezahlt. Da waren vor mir schon, ich glaube, 3 Leute insgesamt.
Okay.
Also ja, das waren, ist im Prinzip ein Praktikum gewesen. Also so ein Einstieg nach dem Studium für wenig Geld in Berlin, das geht halt mal für eine Weile. Das kann man halt nicht lange machen. Ich habe das irgendwie sogar bis Dezember dann teilweise dann noch halbtags gemacht. Und aber nebenbei dann noch einen anderen Job gehabt, weil irgendwann will man ja dann auch mal ein bisschen was anderes noch machen.
Jo.
Ja. Genau.
Ja, aber es war ja schon mal eine spannende Erfahrung auch trotzdem,
das
oder?
Das war unheimlich großartig, mit Robin zusammenzuarbeiten. Er ist halt sehr anspruchsvoll gewesen, sehr perfektionistisch. Für alle Hörer, die es nicht wissen, er ist mittlerweile tot. Vielleicht,
wir haben das schon ein paar Mal schon erwähnt.
Ja.
Er war auch mal Gast
der Sendung. Einer der ersten Gäste war er hier quasi.
Okay, das wusste ich gar nicht. Doch.
Auf dem Medientreffpunkt damals.
Das war damals, als ich noch da gearbeitet habe.
Auf dem Medientreffpunkt in Mitteldeutschland.
Ich erinnere mich. Und dann habt ihr ab und zu mal so
in Leipzig.
Hinterzimmerrunden gemacht, glaube ich.
Hm, was? Sorry, was?
Oder sowas, irgendwelche Hinterzimmerrunden oder sowas nebenbei noch. Weiß ich gar nicht mehr.
Also ich habe mich ab und zu mit ihm und anderen Leuten getroffen,
genau,
zu einem Stammtisch.
Genau.
So einen Stammtisch hatten wir einfach. Hinterzimmerrunden. Ich bitte dich.
Ich meine das natürlich positiv.
Die positiven Hinterzimmerrunden.
Genau, die positiven Hinterzimmerrunden.
Die transparenten Hinterzimmerrunden. Apropos Lobbyismus.
Ja, aber das war eine echt wichtige Zeit, glaube ich. Und ich habe da auch so viele Leute kennengelernt. Und ich kannte natürlich schon viele von den Netzleuten, von den netzpolitisch aktiven Leuten vorher, aber dieser ganze Bereich Medienpolitik, den habe ich da hauptsächlich kennengelernt.
Bist du eigentlich in einer Partei in irgendeiner?
Ja.
Ja.
Ich bin bei den Grünen seit Januar letzten Jahres auch Mitglied, okay, und vorher war ich, ja, so, ich habe halt mitgearbeitet, aber ich hatte nie das Bedürfnis,
bei den Grünen Mitglied sein eigentlich?
Nee, gar nicht. Wir haben mehr Mitglieder von anderen Parteien als von der Grünen.
Ja, okay, alle zusammen, die anderen.
Nee, ich glaube, müsste ich jetzt nachdenken und nachzählen, aber es sind relativ wenig grüne Mitglieder.
Sind alle rechtzeitig ausgetreten.
Na, es gibt ein paar Leute, die früher aktiv waren bei den Grünen.
Markus zum Beispiel.
Genau. Aber
ist er noch mal Mitglied, oder? Aber
ist glaube ich, noch mal normales Mitglied.
Ja, genau.
Ja, aber halt so Mitglied,
und
wie Leute,
noch ein paar andere Leute
allgemein sind.
Aber egal.
Ja.
Ist auch egal. Also man sagt ja immer so
ich
gerne.
Ich bin ja spät eingetreten und war vorher seit irgendwie 2006, glaube ich, aktiv. Also ich habe irgendwie die Grüne Hochschulgruppe damals mitgegründet an meiner Uni und habe dafür Webseite gemacht.
Okay.
Und irgendwie auch die den Landesarbeitskreis Mediennetzpolitik der bayerischen Grünen oder sowas. Aber da war ich immer kein Mitglied, sondern ich habe halt einfach mitgemacht. Und die Kultur, dass man halt einfach mitmachen kann, finde ich halt ziemlich cool.
Und die Piraten waren für dich nie ein Thema, oder?
Doch, ich habe die immer unterstützt, gerade als ich in Ingolstadt gewohnt habe, beziehungsweise in Eichstätt halt Unterstützungsunterschriften gesammelt habe, zum Beispiel für die Europawahl oder so.
Okay.
Hast
du mit unterschrieben oder hast du auch selber mitgesucht?
Ich habe auch Unterstützungsunterschriften gesammelt. Okay. Wir haben auch zusammen zum Beispiel die Freiheitsstadt-Angst-Demo gemacht, dann vor Ort in Ingolstadt. Und für mich war das halt nie eine Frage, also nicht so stark eine Frage, bei den Piraten einzutreten. Ich fand das immer eher so als Politikexperiment. Also es ist wichtig, Dinge wie Liquid Feedback ordentlich zu probieren und herauszufinden, was man daran verbessern muss. Und also eine funktionierende Version von Liquid Democracy im Prinzip zu implementieren in einer Partei. Und finde das auch wichtig, dass das eben alle Parteien und auch meine Partei irgendwie hinbekommt. Aber so Piratenmitglied musste ich nie werden, weil ich konnte ja mit den Leuten überall reden und mithelfen, wenn irgendwas gebraucht wurde.
Okay.
Und war halt eher so an dieser Schnittstelle zwischen Grünen und Piraten.
Also so eine Sympathisantin, so ein bisschen wie ich, nur halt auch mit einem anderen Parteibuch.
Ja, mit also zwei Parteisympathisierungen sozusagen.
Okay. Ja, ja,
also ich bin ja erst vor einem Jahr dann wirklich auch Parteibuchträgerin, auch wenn es was bei den Grünen nicht gibt.
Geworden. Ja, okay.
Es gibt kein Parteibuch bei den Grünen?
Ach,
stimmt.
Ich habe keins geschickt bekommen.
Das bestimmt
es gibt so einen Haufen gedrucktes Infomaterial.
Diese Hippies, die haben das doch bestimmt alles nur verkörpert.
Ich glaube, die Grünen wollen auch ein bisschen anders sein als so eine klassische Partei.
Ach, wie die Piraten. Aber das ist, bei den Piraten ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da habe ich mir, also weil du es gerade mit dem Experiment sagst, ich habe das Gefühl, dass es bei den Piraten auch, dass ein wesentlicher Teil dieses ganzen Richtungsstreits, den wir da gerade haben, genau diese Frage ist: Wollen sie lieber etablierte Strukturen schnell einschlagen, um ernsthaft mitsprechen zu können, oder wollen sie tatsächlich stärker Politikexperiment sein? Habe ich jetzt so sehr stark das Gefühl.
Ja, dieses Experiment ist ja auch eher eine Redensart wie 2009 sozusagen. Das merkt man ja gar nicht mehr so stark. Und ich glaube, das kommt jetzt aber wieder, dass es auch wieder stärker versucht wird, so nicht eingetretene Pfade, ja, und nicht eingetretene Medienarbeit und noch stärkere Mitgliederpartizipation und so weiter hinzubekommen.
Und ja, wollen wir mal hoffen. Also ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob das jetzt, also das ist ja jetzt gerade der Richtungsstreit. Da können wir ja eigentlich jetzt gleich mal drüber reden.
Ja.
Die Niedersachsenwahl ist jetzt gelaufen, letztes Wochenende. Wer es nicht mitbekommen hat. Und das war ja in verschiedener Hinsicht ein sehr, sehr erstaunliches Ergebnis. Ich glaube, die Demoskopen sahen die FDP im Vorfeld immer so um die 5% kämpfend. So manche haben sie davor und manche dahinter gesehen oder so. Und dann kamen die plötzlich mit 10% um die Ecke, was, glaube ich, so einige Stühle rücken wird in den einen oder anderen demoskopischen Instituten.
Ja, aber wer gibt schon gerne zu, FDP zu wählen am Telefon? Also, komm.
Ja, dann ist das Verfahren Mist. Also, sorry, aber es ist halt, aber wie kann man denn bitte so daneben liegen? Das ist unfassbar, oder? Also,
na, manchmal liegen sie halt daneben, da müssen sie halt ihre Systeme wieder anpassen.
Naja, also ich meine, es war ja natürlich auch dieser krasse Stimmentransfer, das war ja auch schon zu genüge erzählt, dass die CDU halt viel eine Leihstimmenkampagne geführt hat.
Aber ich glaube, das wird auch bei den Bundestagswahlen so laufen. Ich glaube, dieses
Leihstimmen. Das ist die Frage, ne? Also, sind jetzt gescheitert damit? Also, ist die Frage, ob Merkel.
Nee, sie sind ja nicht damit gescheitert. Sie sind ja eigentlich, sie hatten ja, irgendjemand hat das ja ausgerechnet, dass, wenn sie noch 2000 Stimmen mehr, wenn mehr 2000 CDU-Wähler mehr FDP gewählt hätten, hätten sie eine Pattsituation gehabt. Und wenn 20.000 CDU-Wähler FDP mehr gewählt hätten, als sie es so haben, hätte Schwarz-Gelb gewonnen. Also, sie haben eigentlich zu wenig Leihstimmen sozusagen gehabt. Das weiß im Vorfeld natürlich keiner, also das kann man nicht so richtig rekonstruieren. Aber wenn du die Wahl hast zwischen die Partei, also 4,9% der Stimmen, die in dieses Lager gehen würden, sind komplett weg, oder es wählen halt ein paar Leute den mit. Ich glaube, das wird die FDP noch eine ganze Weile am Leben erhalten. So dieses, wir holen uns, dass sich die CDU, also dass genug CDU-Wähler glauben, dass sie es sich nicht erlauben können.
Das ist schon strategisch sehr riskant. Also ich meine, Merkel könnte halt auch so ein bisschen darauf spielen, irgendwie zum Beispiel Schwarz-Grün auch möglich zu machen oder sowas. Ja? Da hätte sie zum Beispiel so eine Alternative.
Ja.
Und wenn sie sich jetzt so auf die FDP
ich weiß nicht,
festlegt,
ob das
um da gleich irgendwie halt eigene Stimmen zu drainen.
Ich weiß nicht, ob das offizielle Linie sein wird, aber ich glaube, dass die Wähler, relativ viele, hinreichend viele Wähler so denken werden.
Also strategisches Wählen halt.
Genau. Und dass es dadurch von alleine passieren wird. Ja. Und vielleicht muss man ich glaube, das werden die Demoskopen einfach in ihrer nächsten Prognose mit einberechnen. Und dann werden die nächsten Wahlergebnisse entsprechend besser aussehen. Aber vielleicht liege ich auch total daneben, hoffen wir es.
Ja, also. Aber es war wirklich eine Wahl, die so wirklich herausgestochen ist aus den ganzen anderen Wahlen. Also A, weil halt auch so wenig
Parteien. Wir haben den Ton an eigentlich von uns.
Ach so,
dann mach das mal aus.
Ich mach das mal aus, ja.
Nervt mich ein bisschen.
Ich meine, das sind so wenig Parteien reingekommen, ne? Also Linke und die Piraten sind nicht reingekommen. Und damit hatten wir jetzt plötzlich wieder ein Vier-Parteien-System, also wie in alten Zeiten. Und so einen totalen Lagerwahlkampf, der dann auch noch so Kopf an Kopf irgendwie geführt ist zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb.
Ich wollte gerade sagen, ich hab irgendwie getwittert, eigentlich ist es ja ein Zwei-Parteien-System. Wir haben die beiden Parteien Rot-Grün und Schwarz-Gelb eben.
Eine andere Kombination war auch überhaupt nicht.
Ich habe keine Schlagzeile gelesen, die Grünen haben gewonnen und die SPD hat gewonnen, sondern ich habe immer nur gelesen, Rot-Grün hat gewonnen. Und dass eventuell auch die SPD, also Große Koalition, oder dass es für Schwarz-Rot, Schwarz-Grün reichen würde oder dergleichen mehr, das taucht nicht mal auf.
Muss da auch irgendwie passen, so, ne? Und das wäre, glaube ich, da einfach. Also auf Bundesebene könnte ich mir das zum Beispiel viel eher vorstellen. Ne? Merkel hat eine ganze Menge grüne Politik gemacht, kann man eigentlich sagen, in verschiedener Hinsicht. Also zum Beispiel jetzt dann doch mal den Atomausstieg irgendwie.
Erstaunlicherweise.
Da gibt es so ein krasses Paradox, dass die immer die Sachen, die sie eigentlich gar nicht wollen, umsetzen müssen, weil die öffentliche Meinung so ist.
Mhm.
Und das dann aber natürlich anders machen würden als die Partei oder die Koalition, die das eigentlich auf ihrer Agenda hat. Also nicht so positiv umsetzen oder nicht so umfangreich umsetzen, sondern eben so eine zum Beispiel so eine gezwungene Option machen,
ja.
Also, dass sie den Atomausstieg jetzt einfach beschließen müssen.
Jein, also ich weiß gar nicht, ob Merkel das jetzt wirklich das Amt gekostet hätte, hätte sie den Atomausstieg oder den Ausstieg aus dem Ausstieg nicht beschlossen.
Sie ist einfach schlau genug gewesen, das in dem Moment klein beizugeben. Weil
aber das passiert halt in ganz vielen Situationen, dass du genau die Parteien oder auch bei der letzten rot-grünen Regierung, wo es ja Sachen gab, also Hartz IV oder sowas, dass man von der rot-grünen Regierung eigentlich nicht erwartet hätte,
ja.
Die dann aber trotzdem da so umgesetzt werden oder so gebaut werden, aus Zeitgeistgründen, aus politischem Lobbyismus, aus was auch immer für Gründen. Aber was halt sehr, sehr auffällig ist, finde ich. Und da kann man eine ganze Reihe von Themen in diese Richtung aufzählen.
Außer bei der SPD. Die SPD ist für mich komplett profillos mittlerweile. Das ist so wirklich, ich habe bei der SPD...
Ja, aber dadurch erst irgendwie. Also dadurch,
nicht nur dadurch, sondern auch durch Per Steinbrück. Schlicht und ergreifend durch ihren
Kanzler. Also das ist jetzt die aktuelle
Situation. Also ja, klar. Nach ihrer Regierungszeit hätten sie definitiv genug Zeit gehabt, sich wieder neu zu positionieren. Das haben sie nicht gemacht.
Ja.
Also das kann man jetzt nicht mehr irgendwie auf die Regierungszeit zurückschieben, finde ich jetzt persönlich.
Bei den Piraten fand ich ja den Wahlkampf so furchtbar.
Das müssen wir mal ganz konkret auch nochmal sagen. Ja. Piraten haben so in die Fresse gekriegt. Also ich meine, es war relativ klar, das haben wir glaube ich auch schon im Podcast behandelt im Vorfeld, dass die wahrscheinlich scheitern werden.
Ja.
Aber sorry, so krass. Sie sind wirklich auf die Ergebnisse von 2009 zurückgefallen. Ne?
Ja, ist halt so. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nichts per se Schlimmes. Also es ist, vielleicht sind sie auch nur aufgeblasen gewesen. Ich fand ihren Wahlkampf total daneben. Ich fand diese Plakate, dieses Verarsche von Werbeplakaten, ohne dass auch nur Piraten als Logo draufsteht. Ich glaube, so bei Plakaten, ich meine, das muss plakativ sein. Das ist, und das heißt nicht umsonst so. Und da muss irgendwo auch ein Logo drauf sein vom Absender und da muss auch irgendwo eine Nachricht drin stecken. Und das haben sie
komplett verkackt. Es war einfach nur immer so, geh auf unsere Webseite, Alter, steht Inhalt, ey.
Genau. Und ich finde gerade in so einem Land wie...
Guckst du Inhalt auf Webseite?
Was ich ja das Gefühl habe, dass wir nach wie vor...
Googlest du uns, ey.
Da hat mich Björn Grau für ein bisschen angepöbelt, aber dass wir nach wie vor in so einem Land leben, wo so dieses... Das Internet einfach Infrastruktur ist, die mittlerweile dazugehört, das ist in den Parteien noch nicht so richtig drin. Es gibt in allen Parteien gibt's Leute, die das irgendwie so ein die das kapiert haben, und aber sie sind in keiner der etablierten, also der im Bundestag befindlichen Parteien, würde ich sagen, ist das so die getragene Mehrheit. Ja, Internet ist genauso wichtig wie fließendes Wasser oder wie ein funktionierendes Verkehrssystem etc. pp. Sondern es ist immer noch das Thema unter vielen. Und wieso machen die Piraten in so einem Flächenland nicht Werbung mit DSL für alle? Und also nicht kostenlos für alle, aber dass einfach mal, dass Internetanschlüsse auch in Dörfer gelegt werden. Das ist ein echtes Problem, was die Leute haben. Die Piraten sind eine Netzpartei, haben so dieses Image. Und warum, das ist eine ganz konkrete Forderung, mit der man antreten kann.
Kann man auf Landesebene regeln? Ich weiß nicht.
Du kannst dich auf jeden...
Breitbandausbauförderung zum Beispiel ist ja Landesebene.
Echt? Okay, ja.
Und da entscheiden die Länder ja schon, wo, wie viel.
Also gerade in Niedersachsen hätte man da, glaube ich, echt auch Punkte machen können, weil ich meine, dass gerade Niedersachsen ist da wirklich Schlusslicht.
Und das ist ein Problem, was die Leute haben. Ich meine, es gibt ja genug Leute, die gerne schnelles Internet hätten, und dann sagen sie, na okay, wenn das halt die Piraten mir anbieten, dann warum nicht?
Ja, wobei das halt die letzten Jahre auch viel aufgeholt wurde. Also meine Mutti, die ja auch im niedersächsischen Landkreis Hannover wohnt,
ja.
Die wurde jetzt auch verDSLt. Insofern ist da auch ein bisschen der Schmerz weg.
Das ist ja nicht nur der Anschluss alleine. Also es gibt ja auch so Sachen wie Computer für Hartz-IV-Empfänger oder überhaupt günstige Hardware.
Aber nicht nur das. Ich meine, muss man auch mal sagen, in welchem Zustand das ist. Ich war da ja mal. Das war wenige Straßenbahnhaltestelle. Also es war hinter der letzten Straßenbahnhaltestelle musste man noch irgendwie 10 Minuten im Auto fahren, und da gibt es kein DSL mehr. Krass. Und das in 10, 15 Kilometer Entfernung von einer Landeshauptstadt. Und kriegt man jetzt erst DSL? Das ist, finde ich...
Ja, es ist schon ganz schön durch. Ja. Aber ja, meinst du, dass das... Ja, okay, also hätte man auf jeden Fall mehr punkten können als mit komplett inhaltslosen...
Ja, also man hätte sich mehr ausdenken können als das. Man hätte sich auch durchaus was mit einem Regionalbezug ausdenken können, glaube ich. Und
das ist auch die Sache, wenn man sich zum Beispiel den erfolgreichen Berliner Wahlkampf anguckt, ja, von den Piraten 2011, der... meines Erachtens immer noch genau die Bugwelle geschaffen hat, wo die anderen Landtagswahlen drauf geritten sind. Ja? Wenn man sich das anguckt, dann war es wirklich auch geprägt aus einem Gedanken heraus, sich den lokalen Problemen tatsächlich auch zuzuwenden. Also zu gucken, was hat man hier in Berlin für Issues? Ja? Was ist denn hier wichtig? Und das aus einer speziell, ich sag mal das ekelige Wort, piratigen Perspektive zu beackern. Ne? Also das ist ja auch diesen Artikel, den ich geschrieben habe, mein, glaube ich, erfolgreichster Blogartikel ever, dieses das politische Denken der Piraten mit der Plattformneutralität. Das war dann auch konkret, das hat A, irgendwie hatte es eben nicht diesen direkten Internetbezug, es ging nicht um DSL für alle oder sowas, ja, sondern es ging halt um einzelne konkrete regionalpolitische Issues, die aber eben aus einem spezifisch netzpolitischen Perspektive bearbeitet wurden. Und das hätte man in Niedersachsen auch machen können. Aber das ist nicht passiert. Ist, glaube ich, tatsächlich auch inhaltlich einfach nicht passiert. Ja?
Naja, ich glaube, aber was in Berlin, glaube ich, immer noch reinspielt, die Piraten hatten unglaubliches Glück. Das heißt, die haben, das war zu diesem Zeitpunkt, da war irgendwie aufgeblasen, dass in Baden-Württemberg hier der erste grüne Ministerpräsident und so, und dass die Grünen hier mit voller Fahrt reingegangen sind. Und also das war bei mir, dann muss man ja sagen, die Grünen ihren Wahlkampf so komplett versemmelt haben. Und das war, hätte ich das Gefühl, dass es knapp werden könnte, hätte Künast sofort meine Stimme gehabt. Also um Wobereit abzuwählen, hätte ich sofort. Also das wäre gar kein Ding gewesen. Aber in dem Moment, in dem mir klar wurde, dass das nicht passieren wird, und sozusagen, ja okay, wen soll ich dann wählen? Na, dann kann ich auch die Piraten wählen. Dann kann ich denen auch eine Chance geben. Und ich glaube, das haben sich relativ viele gegangen. Und als dann so die Prognosen bei über 5% waren, dann war das ein Selbstläufer.
Aber das war genau der Witz. Also inhaltlich gesehen haben die anderen Parteien, auch gerade die Großparteien, haben einfach komplette Wahlkampfverweigerungen betrieben, ja. Also wo wie halt mit großen Plakaten, wie er von einem kleinen Handpuppe gefressen wird, ja, und die CDU hat irgendwie einen Hund und eine Katze auf dem Plakat gedrückt.
Oh ja,
stimmt. Und so, also das sind, also wirklich, das war wirklich what? Wie, was soll ich, ne? Also,
dieses Thema Flughafen war in dem Wahlkampf nicht präsent.
Niemand hat über irgendwelche Themen geredet. Aber das ist genau das, was ich meine.
Die Grünen haben es ein bisschen probiert.
Aber die Piraten haben tatsächlich Themen gehabt.
Die Grünen haben es ein bisschen probiert. Die haben auch mit der S-Bahn und so. Aber
die Piraten auch. Und genau das war auch der Grund, warum sie gewonnen haben.
Ja, aber es war auch...
sie sind in ein Vakuum gestoßen. Das war definitiv Glück, so. Aber dieses Vakuum...
Man braucht alles. Man braucht von allem ein bisschen was.
Naja.
Talent und Glück. Und ich glaube, es hat von allem ein bisschen gefehlt.
Aber wie, vor allem halt auch Inhalt. Und das ist halt einfach... Das habe ich bei den Niedersachsen nicht gesehen, dass die irgendeinen Inhalt hatten.
Ja.
Also, ich finde ja Katha toll. Katha Nokun, die schon ewig mit mir zusammen im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung war und jetzt eben zweite Spitzenkandidatin war. Aber die hat... Also... Sie hat bestimmt niedersächsische Themen auch gemacht, weiß ich nicht, habe ich nicht so verfolgt, aber sie hat halt auch viele so Datenschutzthemen und so viele innenpolitische Themen oder sicherheitspolitische Themen gemacht. Und vielleicht interessiert das die Niedersachsen nicht so stark.
Vielleicht haben sie es auch einfach nicht mitbekommen. Ich meine, man braucht auch wirklich.
Ja, sie hätten so ein bisschen was auf die Plakate drücken können. So, sei es nur irgendwie Datenschutz oder so. Deutsche finden das toll, wenn irgendwo Datenschutz steht.
Sofort bin ich dafür.
Da sagen sie immer so, I like.
So ein Wahlkampf wie in 2010 mit Google Street View Cars, oder? Das war doch das einzige Datenschutzthema.
Wir entpixeln ihr Haus wieder.
Genau. ich meine, da hätte man auf jeden Fall viel, viel mehr machen können irgendwie. Und ja, diese Kampagne, die sie da gefahren haben, ich fand tatsächlich, die Plakate waren ja eine lustige Idee. Dieses Ideenkopierer, wir machen jetzt irgendwie eine Kampagne, wo wir bekannte Motive nehmen und die dann sozusagen piratisch verfremden, auf so Piratenpartei verfremden. Ach so. Und so. Also die Idee fand ich irgendwie witzig, aber wie das immer so ist, so mit so Konzeptideen, die sind dann aber nicht wirklich zielführend.
Weil, so macht man keine Werbung.
Weil A, irgendwie kam wirklich keine wirkliche Botschaft rüber, außer, ja, wir kopieren Ideen. Und zweitens war, ja, also ich glaube, die meisten haben das gar nicht als Wahlplakat erkannt.
Ja, genau. Ich glaube nämlich, das ist auch so ein Hopp. Weil, da hängt ein Milka-Plakat, da hängt ein Mediamarkt-Plakat, diese Piraten, die da machen gar keine Werbung.
Da guckt man kein zweites Mal mehr hin, oder? Ja. Da guckt man, ich meine, man hat, jeder Mensch hat ja auch so einen eingebauten Spam-Blocker auch, ne? Also.
Ja, aber irgendwie ist es ja auch unerheblich, wie sie es jetzt hätten besser machen können, weil die nächsten Wahlen kommen bestimmt und da werden bestimmte Leute besser machen. Aber dieser Weckruf für die Partei, sich nochmal neu zu orientieren und sich für eine von diesen Richtungen zu entscheiden oder irgendeinen Kompromiss zu finden, der sinnvoll ist, und sich auch nochmal über das Personal und über die Inhalte Gedanken zu machen und eben nicht nur auf die nächste Wahl hinzuarbeiten, der ist schon ziemlich wichtig gewesen jetzt vor der Bundestagswahl. Hm. Ja, auch wenn es nicht einfacher wird, dadurch die Bundestagswahl über die 5% zu kommen.
Jetzt müssen sie ja überhaupt erstmal wieder einig werden. Also überhaupt mal einig werden. Einig, sie waren sich doch noch nie einig. Aber jetzt müssen sie sich wirklich einig werden. Jetzt gerade, wo sie sich am schlimmsten zerstreiten könnten, müssen sie sich einig werden, wo es jetzt wirklich lang geht. Mhm. Und das ist, glaube ich, echt eine ziemliche Bürde, glaube ich.
Naja, vielleicht müssen sie es auch erstmal gar nicht. Ich meine, das reicht ja, wenn man dieses bei dem Experiment bleibt, dann kann das ja das Experiment sein, und wenn solange ein gewisser Abfluss an Themen in die anderen Parteien da ist und das einfach dadurch, dass das, ich glaube, für in vielen anderen Parteien, gerade bei den Grünen, sind die Piraten so ein Barometer, was machen denn die Leute da draußen, die uns nicht mehr wählen, die relativ jungen oder ich weiß gar nicht, wie alt die Piratenwähler so sind, aber die nicht klassischen grünen Wähler, was für Themen interessieren die denn? Und dass die natürlich dann Themen abgreifen. Also ich meine, das erlebt man ja auch gerade bei den Grünen und durchaus ja auch ein bisschen selbst bei der CDU. Erstaunlicherweise relativ wenig bei der SPD so auf so einer sichtbaren Ebene. Fällt mir zumindest nichts auf. Also gibt es irgendeinen profilierten Netzpolitiker, doch den einen Klingbeil? Klingbeil ist der.
Was Klingbeil?
Wir haben jetzt diesen Verein.
D64? Ja, aber das ist ja auch so ein.
Jan Fräulein Tessa.
Ja, aber ich meine, so wenn man jetzt so an.
Sie ist Angestellte, sie ist ja keine politische. Sie hat kein politisches Amt.
Es gibt bei der SPD einige coole junge Frauen, die im Bereich nicht Netzpolitik, sondern Politik mit dem Netz. Also wir erklären Politik so, dass es Leute verstehen und versuchen, Leute zu erreichen und abzuholen. Da gibt es ziemlich viele coole Leute. Und nicht nur bei der SPD natürlich, aber da fallen sie mir am meisten auf. Aber diese Netzpolitik-Themen werden von der SPD, glaube ich, oder zumindest von den Leuten, die in der SPD Netzpolitik machen, so aufgegriffen, dass sie versuchen, die in eine Richtung zu lenken, die alte SPD-Leute auch verstehen. Also zum Beispiel Open Educational Resources, also günstiges oder kostenfreies Schulmaterial für Klassen oder was man sich kostenlos runterladen kann, was Lehrer halt benutzen können, ohne dass sie Angst haben müssen, Urheberrechte zu verletzen. Solche Themen sind, glaube ich, in der SPD anschlussfähige Themen. Und jetzt erstmal über Sicherheitspolitik zu streiten, führt halt meistens nicht ganz so weit, weil die SPD-Innenpolitiker da nicht zu überzeugen sind und nicht auf die gleiche Linie zu bringen sind. Also jetzt Vorratsdatenspeicherung oder Netzsperren oder sowas.
Also ich muss ja leider sagen, ich bin ja der wirklich absolut festen Überzeugung bei der SPD, wenn die in die große Koalition kommt, mit der ich fest rechne im Herz, dass sie das Leistungsschutzrecht mitträgt, ganz selbstverständlich. Und das ist sowas, was die SPD für mich leider unwählbar macht, weil das mag da irgendwie eine Handvoll Leute geben, die, also wie gesagt, es gibt bei allen Parteien, gibt es da wenige, und ich sehe fast bei der CDU noch mehr als bei der SPD, die das Thema ein bisschen voranbringen, und bei der FDP gibt es da auch hier Jimmy Schulz und so, die sich ganz ordentlich verbiegen müssen, um da ihren ganzen Dreck mitzutragen, aber sie sind wenigstens da, und bei der SPD habe ich das Gefühl, also wenn da irgendjemand sagt, da könnten eventuell 10 Journalisten ihren Job behalten, dann sagt, oh, ja, okay, dann sind wir dafür.
Aber ganz kurz, also jetzt brauche ich nicht wieder über Steinbrück reden, aber dass eine der ersten Stellen, die Steinbrück in seinen Beraterstab geholt hat, war der Online-Berater Roman Maria Keudel.
Ach, der. Kennt man ja.
Roman Maria Keudel.
Ja?
Roman Maria Keudel ist ein, was ich nicht glaube, medienbekannter Vollidiot.
Ich kenne
den. Der ein Buch geschrieben hat, irgendwie, warum Männer Arschlöcher sind und das auch richtig so ist oder so.
Okay.
Also ein ganz schmieriger, komischer Typ, der wirklich 0,000 Kompetenz oder irgendeine Erfahrung mit Internet. Das war sein Online-Berater. Kannst du dir vorstellen, wie Leute wie Fräulein Tessa oder Nico Lummer oder so, wie deren Gesichtspalme ausgesehen hat,
ach,
als sie von sowas erfahren haben, ja? Den musste er dann auch noch entlassen, weil er halt irgendwie total bescheuerte Sachen gesagt hat. Und also gleich relativ am Anfang. Und also, ne, ich meine, du kennst dieses Bild mit Steinbrück, wie er neben einem Mitarbeiter sitzt, der vor einem Computer sitzt und Steinbrück zeigt auf den Monitor. Sagt wahrscheinlich, das ist dein Monitor, richtig?
Ja, aber das Gleiche gibt es ja jetzt.
Und wo ist der Computer versteckt?
Achso, von Steinbrück.
Also ich fand meine, mal ohne Scheiß, also aber den hat Steinbrück in sich ins Team geholt, ja? Und ich meine, sorry, ich finde, diese Geschichte reicht und wir brauchen jetzt einfach nicht mehr über die SPD zu reden, in netzpolitischen Belangen einfach nicht mehr.
Ja, alles ist
dieser Typ, soll unser neuer Kanzler werden. Ja, dieser Typ, der war schon vor 10 Jahren veraltet.
Ja, da ist doch, Merkel ist da im Vergleich dazu wenigstens originell. Immerhin eine Frau. Also ich meine, das ist ja.
Ich glaube, Merkel hat, glaube ich, 10-mal mehr Ahnung vom Netz, als es der beste Berater von Steinbrück hat.
Du kannst immerhin SMS schreiben.
Ja, immer. Also ich wette, der Keudel.
Aber per Steinbrück hat er einen Twitter-Account.
Der Keudel müsste erstmal in der Wikipedia nachschlagen, was die SMS ist, wenn er wüsste, was die Wikipedia ist.
Ach ja.
Nein, aber niemand will doch die große Koalition. Also,
sie wird aber kommen.
Das ist das Schlimmste. Ja. An dem Bewusstsein.
Ja.
Cheers. Ja, aber es ist, ich meine, was wäre denn die Alternative? Also Rot-Grün hat, vielleicht, aber ich glaube, dass mir Schwarz-Grün fast lieber wäre als Rot-Grün.
Das wäre wenigstens ist, noch spannend. Das Wichtige ist, dass es keine große Koalition gibt, weil dann CDU und SPD einfach
zusammen sind
zusammen
die mega Arschlöcher.
Das Schlimmste machen, was man sich vorstellen kann, ja. Was sie alleine nie machen würden.
Ja.
Und allein, wenn es irgendwie eine von diesen kleineren gibt, die das so ein bisschen ausbalancieren, ist da schon viel gewonnen.
Ja, aber FDP jetzt noch mal, ach nö, ich habe keinen Bock mehr. Ich will, mach mal was
von. Ja, nochmal schwarz-gelb.
Also ich bin da echt langsam. Langsam habe ich mit diesem Demokratie bin ich auch echt durch. Also das ist jetzt,
mal was
das
Neues
jetzt,
ausprobieren.
Habe ich jetzt über 23 Jahre habe ich das jetzt mitgemacht. Das ist ja langsam wird's also
ich glaube wirklich.
Lass uns mal wieder Osten machen, so ein bisschen SED und Nordkorea mit DSL. Das ist doch, das wäre es doch.
Ich glaube wirklich mittlerweile den Piraten wird im Nachhinein dieser Bundestags die Bundesbeschlüsse ihres letzten Bundesparteitags oder die vor allem nicht gefassten Beschlüsse werden ihnen das Genick brechen. Sie haben es nicht geschafft, überhaupt das Ding, die SMV, die ständige Mitgliederversammlung, auf die Tagesordnung zu bringen. Was im Grunde genommen nichts anderes hieße, als die Einführung von Liquid Feedback als sozusagen Parteitagsbeschlussgremium, ja.
Ja, oder auch dezentrale Parteitage.
Das und dezentrale Parteitage. Also von all diesen Dingen haben sie nichts auf die Reihe gekriegt. Das heißt mit anderen Worten, sie müssen sich jetzt weiterhin mit Personalquerelen hin und her reißen.
Ja, das ist ein echtes Problem.
Und der Ponada hat ja jetzt auch gesagt, dass er jetzt für eine Neuwahl des Vorstands ist, vor der Bundestagswahl. Vorher war er, glaube ich, dagegen. Und ich glaube, der restliche Vorstand hat sich auch dagegen ausgesprochen. Und da gibt es jetzt, glaube ich, erst einmal ein großes Hickhack. Aber ich sehe auch nicht, dass, wenn A, die Piratenpartei keine SMV hat, um jetzt wirklich für den Bundestagswahlkampf halt wirklich Programm zu machen und wirklich Ideen zu entwickeln für Wahlkampf und so weiter und so fort. Und B, dieses Führungsteam aus zum Beispiel Nerz und Bernd Schlömer, eine total konservative, überhaupt nicht wirklich neue und zukunftsgerichtete Politik fahren wollen, dann sehe ich auch nicht, wo irgendwo was herkommen soll, was jetzt die Piraten noch retten soll vor der Bundestagswahl. Ich sehe nicht, wo das herkommen soll. Also es gibt halt weder irgendwie aus dem Vorstand Impulse, es gibt noch aus einer anderen Richtung, die wurden ja sozusagen, es gibt diese andere Richtung nicht. Es gibt zwar ein Bundesliquid-Feedback, aber solange das halt keinerlei Beschlusskraft hat, wird das wahrscheinlich weiterhin eher vor sich hin dümpeln.
Klar.
Und das heißt mit anderen Worten, ich sehe gerade so ein bisschen die Piraten so ein bisschen auf hoher See und alle Leinen los.
Es ist ja jetzt auch erst 3 Tage her. Also das muss ich jetzt, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen hochkochen, bis es wieder behandelt werden kann. Also bis wieder Leute vernünftige Vorschläge machen, bis auch vielleicht die aktuell noch als Trolle unterwegs sind oder als ich mache allen anderen das Leben schwer. Also Piraten haben ja, glaube ich, ausreichend viele von denen.
Wahrscheinlich an allen Parteien, aber ich glaube, ja, die haben damit gelernt, umzugehen irgendwie. Und das fehlt denen noch.
Die sind woanders halt viel besser moderiert. Also es gibt keine Möglichkeit, sich bundesweit in einer Partei themenübergreifend zu unterhalten. Außer bei den Piraten. Aber auf diese Mailingliste will ja auch keiner mehr, auf die aktive. Weil man sich da einfach nicht unterhalten kann, weil so viele Trolle unterwegs sind. Und da frage ich mich, wie sie es hinbekommen wollen, zum Beispiel ständigen Mitgliederversammlungen, also verbindliches Liquid Feedback, wenn es aus Datenschutzsicht funktioniert und mit irgendwelchen Pseudonymen oder Klarnamen oder was auch immer, wie sie aber die Moderation davon hinbekommen, also ob es dann irgendwie ein Admin-Team gibt, wie bei der Wikipedia, das irgendwie einen bestimmten Vertrauensvorschuss bekommt und den sich dann, oder das einen Vertrauensvorschuss hat, qua schon gute Arbeit geleistet, keine Ahnung, tolle ehemalige Bundesvorstände oder sowas, die dann dafür sorgen, dass eben Diskussionen auch gesittet stattfinden und dass Leute, die ganze Zeit nur trollen, auch irgendwie runtergevotet werden und das irgendwie auch publik gemacht wird. Also dass die Trolle das sozusagen nicht übernehmen können, dass das System in sich ein bisschen besser funktioniert.
Na, das ist ja eigentlich bei einem guten Social Network geht es ja auch genau darum. Das ist, ich glaube, das ist so das, was zum Beispiel hier unser beliebtes App.net, woran das scheitert. Die haben die Technik, haben die drauf und die haben jetzt auch sowas wie ein Bezahlmodell. Denen fehlt aber, wie baue ich eine Community auf? Twitter, habe ich ja neulich schon mal gesagt, dass so meine Theorie ist, dass Twitter irgendwie so ein bisschen seinen Höhepunkt überschritten hat. Einfach nicht, weil irgendwie alles doof, sondern weil die sind jetzt so groß geworden, dass man einfach dieser ganze Strom an Informationen, der mich die ganze Zeit lang dass der einfach überfordert viele Leute. Und Facebook hat dieses unglaubliche Talent, die halten immer alles so schön leise und die blenden im Zweifelsfall so unglaublich viel für dich aus und so viel wird da automatisiert weggeblendet, dass es immer noch so eine nicht besonders prickelnde, aber auch nicht sonderlich störende, und wahrscheinlich ist das Ziel, auf das sie hinarbeiten, Oberfläche ist. Und vielleicht müssen genau die Piraten so ein Tool entwickeln, dass so eine Art Hacker-News für Reddit wahrscheinlich eher nicht, aber und das hat, glaube ich, was mit Technik zu tun, aber auch mit Community-Building.
Ja, es hat aber, du hast ja zum Beispiel dieses Quorum.
Kann man so eine Partei nicht von Venture-Kapital finanzieren lassen? Irgendwo ein paar Millionen eintreiben und sich dann da mal...
Ich meine, du hast halt in Liquid Feedback hast
du jetzt
solche Sachen wie Quoren.
Ja.
Das heißt also, um zum Beispiel irgendwelche Themen überhaupt hochzuhieven, müssten sich Trolle organisieren. Und soweit sehe ich das noch nicht, dass sich Trolle gut organisieren können, außer zum Beispiel auf Crowdchain oder so.
Aber so Meme funktionieren doch auch. Und Crowdchain funktioniert doch auch.
Ja, klar, aber du müsstest dich halt innerhalb von Liquid Feedback organisieren. Also du brauchst,
du kannst die haben ja alle
Trusted
Links
Accounts,
über,
ja. Die haben ja alle sozusagen Trusted Accounts. Und da kannst du jetzt nicht einfach irgendwie mit einem KC, alle Berns gehen jetzt irgendwie zu Liquid Feedback, das funktioniert ja nicht.
Ne? Aber du könntest auf der Aktiven sagen, hier, beschäftigt euch mal alle bitte mit der Initiative.
Ja, oder, klar, aber nicht aus Trollgründen. Dafür kriegst du nicht genug Leute zusammen, glaube ich, denke ich mal. Es sei denn, es gründet sich eine Trollliste innerhalb der Piratenpartei, so, ja, die mit einer eigenen Mailingliste unterwegs ist.
Ja, aber wenn
aber das sehr glaube ich, das glaube ich nicht, dass wir sind nicht so weit, dass die Trolle sich schon
organisieren. Man muss auch sagen, sehr viele Trolle sind dann doch irgendwann wieder eine demokratische Mehrheit. Also das ist
ja, klar,
also natürlich. eigentlich ist es
zweifelsfall schon.
Aber eigentlich Demokratie ist Trolle an die Macht. Das ist was ich jemand als Titel für die Sendung vorschlagen möchte.
Trolle an die Macht.
Trolle an die Macht.
Ja, nee, was ich meine, man könnte zum Beispiel. Ich weiß aber nicht.
Ja, das stimmt schon, klar.
Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt tatsächlich ein großes Trollproblem innerhalb von Liquid Feedback gibt. Also,
das weiß ich auch nicht.
Das müsste man ja eigentlich mal rausnehmen.
Ich habe Liquid Feedback auch nie gesehen.
Ja.
Doch, ich habe es schon mal gesehen.
Doch, ich habe es auch schon mal gesehen.
Aber das Neue habe ich noch nicht testen können. Die Kumquat, saftige Kumquat oder so. Ja, die haben halt jetzt eine Neuentwicklung, Beta-Version, die schon Leute testen dürfen, die viele Features enthalten soll, die Liquid Feedback bisher noch nicht so gut gemacht hat.
Wird da der Quellcode irgendwo, steht da irgendwo der Quellcode bereit? Kann man sich den runterladen? Also
ich glaube, das ist Open Source.
Ja, also das will ich jetzt ja wohl mal hoffen. Ich hoffe
doch. Ja. Also, da musst du mal gucken, irgendwie bei Liquid Feedback.
github.com/Piratenpartei.
Nee, das ist wirklich nicht von der Piratenpartei entwickelt. Das sind zwar teilweise Ex-Piraten, die das entwickeln, aber das ist eine eigene e.V., glaube ich.
liquidfeedback.org.
Genau.
Ja, Open Source. Ja, wo ist denn jetzt hier der Link? dev.developer-Plattform. Okay, haben was eigenes.
Ja, also ich weiß nicht, also also das sehe ich eher auf Twitter tatsächlich, dieses Problem, diese mit dieser Trollerei und dass man sich da immer irgendwie ineinander zofft.
Ich glaube, ich bin auch sehr stark von Twitter beeinflusst, weil mich das im letzten Jahr irgendwie so krass gestört hat, dass also nicht nur Piraten natürlich, sondern ganz viele Leute, die einfach nur nerven oder ganz viele Diskussionen, die einfach auch nerven, weil sie tausendmal das Gleiche reproduzieren. Nicht mal von Leuten, die irgendwie nerven, sondern einfach von Leuten, die nicht müde werden, dann mit diesen Leuten wiederum zu diskutieren.
Hm. Also, ja, da könnten wir eigentlich. Ja,
da bin ich relativ inaktiv gewesen dann eine ganze Zeit lang, glaube ich.
Da fällt mir ein, das passt natürlich eigentlich auch gerade in dieses Thema, das wir gerade. Ja, wir könnten über die Kinderbuch-N-Wort-Sache sprechen.
N-Wort-Sache?
Die N-Wort-Sache.
Jetzt traust du dich das auch nicht zu sagen.
Doch, nein, ich kann das natürlich sagen. Es geht nicht um Trauen.
Björn Grau hat sich neulich bei der Märchenstunde hatte ich das Gefühl, dass er sich wirklich so ein bisschen nicht traut.
Nö, das hat nichts mit Trauen zu tun. Also es ist, ich glaube, wenn man sagt, wir reden über den Begriff, dann kann man sagen, wir reden über den Begriff Neger. Ja.
Kritisch zum Beispiel.
Genau, wir können über den Begriff Neger reden, das ist kein Problem. Wir können nicht sagen, was ich nicht sagen würde, aber nicht, weil ich mich nicht trauen würde, sondern weil ich es einfach für unangemessen halten würde, wir reden über die Bevölkerungsgruppe Neger.
Ja, okay.
Ne? Also das ist halt etwas, was man, finde ich,
verlangen soll. Also gab's da haben wir uns in der Märchenstunde so ein bisschen drüber unterhalten. Daher hatte ich mein gesamtes Wissen. Die Zeit hat sich ganz furchtbar darüber aufgeregt, wenn ich das richtig mitbekomme.
Ja, die Zeit spricht sogar von Zensur. Also auf der Titelseite der gedruckten Zeit. Das ist der Wahnsinn gewesen. Und da gab es ja diesen großartigen Brief als Leserbrief, dann auf diese Ausgabe
dieses
hin,
kleine Mädchen.
Von dem kleinen neunjährigen
Vermutlich Mädchen.
Ich glaube, es war ein Mädchen.
Ja, war ein Mädchen. Nee, ich meinte, aber hätte auch theoretisch, genau.
Das halt schrieb, dass es total unangemessen ist und das auch den ganzen Punkt verdeutlicht. Also es geht ja nicht darum, dass wir das für irgendjemanden diskriminierend finden oder nicht diskriminierend finden, wo wir hier zu dritt sitzen, als wahrscheinlich auch in Deutschland aufgewachsen und aus Deutschland kommende Eltern haben oder aus Osteuropa kommende Eltern haben oder wo auch immer her. Und aber nicht offensichtlich irgendwelche anderen Aussehen haben als, sagen wir mal, 50% der Deutschen oder mehr wahrscheinlich.
Mehr wahrscheinlich, ja.
Also ich habe gerade aktuell ist hier November die Freundin von einem Kollegen von mir, die sucht gerade für ihre Mutter.
Das ist also nicht den Monat, sondern
die November.
Ja,
auf Twitter, no-w, also irgendwo sind da Unterstriche drin, ich weiß jetzt gar nicht, warum. Die sucht für ihre Mutter eine Wohnung. Und ihre Mutter kann nicht so gut Deutsch, weil die ist aus, ich weiß nicht, also sie spricht auf jeden Fall verdammt gut Russisch, also sie spricht Russisch und ich glaube aber, sie ist nicht, also aus Russland sind sie nicht. Ich weiß nicht, woher sie sind. Auf jeden Fall kann sie kein Deutsch. Sie lebt schon ewig hier.
Nicht Ukraine?
Ukrainerin nicht. Und sie sucht jetzt gerade eine Wohnung und ruft dann darum im Namen ihrer Mutter überall an und fragt wegen der Wohnung nach. Und es ist wohl sagenhaft, was sie an Ansagen bekommt. Also so von wegen, naja, ich kann es Ihnen ja ruhig sagen. Ne? Also so Ausländer möchte ich nicht haben in der Wohnung und so. Sie kriegt wohl regelmäßig, sie hat wohl auch schon so eine Sachen bekommen wie, Ja, nee, so eine Russin nehmen wir nicht. Aber Sie sind die Tochter von einer Russin, dann können Sie ja bei uns putzen. Und also wirklich solche, so wirklich, also ich weiß nicht, warum Vermieter ausgerechnet so massenhaft solche Arschlöcher sind. Und sie hat sich dann irgendwie, auf Facebook hat sie ihren Frust sich von der Seele gekotzt. Und dann haben in den Kommentaren so Leute gefragt, was man denn machen kann. Und sie hat dann eine Suchanzeige da reingeschrieben und hofft jetzt mal, dass er da irgendwie was rüber findet. Und es muss wohl wirklich viel sein, was...
Es ist schon schwierig, in Deutschland nicht rassistische Menschen zu finden, das stimmt schon.
Was, also, naja, es ist...
Nö, ich würde das schon so radikal ausdrücken.
So radikal tatsächlich?
Ja, das so radikal ausdrücken. Und das ist, ich finde tatsächlich auch diese ganze Debatte, die wir darum führen, um diese Kinderbücher, finde ich einen ganz, ganz wesentlichen
Ausdruck. Genau, kommen wir mal zu der Kinderbücher-Debatte.
Genau. Also das ist so ein absurder Quatsch. Ja, also
dieser, also da gibt's, es gibt
dieser ein Buch, Verlag,
wie heißt die, also es gibt dieses
kleine
Buch,
Hexe
die kleine Hexe
und also wie heißt der Verlag nochmal? Und auch Pippi
Langstrumpf.
Genau, aber bei dieser kleinen Hexe, da ist ja der lebt ja der Otto auch noch.
Mhm. Genau, und der wollte das gerne ändern.
Und der Autor wollte das. Der hat
schon ein paar Sachen geändert und passt es halt immer mal wieder an. Schuhwichse
oder so etwas auch, ne? Irgendwie ja. Schuhwichse.
Oder Kinder,
versteht einfach keiner mehr.
Kinder einen Wichsen, für Kinder einen
Runterhauen. Eine Scheuern, ja, genau.
Okay.
Und einfach Wörter, die man heutzutage nicht mehr so verwenden würde.
Ja.
Die geändert werden sollten und eben auch Wörter, die heutzutage auch nicht mehr verwendet würden, die aber eben so einen entweder rassistischen Bezug haben oder gab es noch irgendwas anderes? Ja, Fräulein würde man ja zum Beispiel auch nicht mehr sagen, aber das streicht man, glaube ich, noch nicht aus Kinderbüchern.
Ja, wobei könnte man auch schon, ja,
könnte man auch drüber nachdenken. Also ich meine, im Grunde genommen geht es nur darum, dass man die Sprache, also man kann das jetzt auch, man kann diese ganze Debatte auch komplett ohne politischen Bezug einfach sehen und sagen, wir aktualisieren die Sprache in den Kinderbüchern, weil sie nicht mehr dem entspricht, wie wir heutzutage kommunizieren.
Ja.
Das kann man einmal komplett so wertfrei sagen und dann sagen, das ist etwas ganz Normales, das passiert mit allen Büchern und zwar schon seit immer.
Ja. Die Rechtschreibung wird ja auch aktualisiert.
Ja. Und bestimmte Begriffe sterben aus oder werden halt einfach selten verwendet oder verschieben ihre Bedeutung und so weiter und so fort. Und da kann man einfach nur noch zusätzlich sagen, Gott sei Dank auch bei Sachen wie zum Beispiel Neger oder anderen Worten, die einfach diskriminierend sind oder Zigeuner oder so etwas, ja. Und das ist eine gute Sache. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie man sich über so etwas aufregen kann. Ich meine, ich könnte es verstehen, wenn, also beziehungsweise, ne, es kam dieses Wort Zensur, ich könnte es verstehen, wenn man jetzt sagt, wir nehmen alle Originale von damals und schmeißen sie in den Hochofen, sodass nur noch die gereinigte deutsche Sprache oder sowas, das fände ich auch doof. Ja?
Also ich finde
solche ja. Originalausgaben und so, die sollten definitiv noch zugänglich sein, das ist für die Forschung wichtig, das ist für die...
Soll nicht verboten werden.
Historisches Dokument.
Die sollen auch, als historische Dokumente, die sollen auch nicht verboten werden oder so etwas, aber halt was man dem kleinen Kind irgendwie zum 8. Geburtstag in die Hand drückt, das muss das...
Also ich kann den Impuls dahinter kann ich verstehen. Also ich kann diesen Gedanken, dass man zum Beispiel, also so dieses, dass man also es ist ja nicht der einzige Punkt, an dem es auftaucht, es ist so, es gibt ja, Dinge werden ja immer abgeändert und das ist, dass zum Beispiel bei Casablanca oder anderen älteren Filmen werden ja mittlerweile digital die ganzen Zigaretten, also die ganzen Raucher entfernt, also wenn da irgendjemand eine Zigarette raucht, dann wird das halt entfernt, dann gibt es da eine neue Variante, in der nicht mehr geraucht wird.
Echt? Das habe ich noch nicht
gesehen. Ja, ja.
Das wusste ich auch nicht.
Es werden
Ich hab letztens erst wieder Casablanca gesehen, vor 3 Tagen.
Wurde da geraucht?
Was für ein Zufall.
Da wurde geraucht. Habe ich mir aber auch irgendwie, weiß nicht, ob ich BitTorrent, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo eine Version, wo sie es rausretuschiert oder rausgeschnitten haben oder sowas.
Ich finde bei Star Wars dieses berühmte, oh Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Wie heißt der sympathische Bösewicht in Star Wars gleich?
Der sympathische Bösewicht?
Mann, dem Chef von Chewbacca, Mann, wie heißt
der? Achso, Han Solo.
Han Solo shot first. Weißt du, so dieses, was dann hier George Lucas macht, dass er die Filme abändert und teilweise auch so ein bisschen die Handlung abändert. Also so dieses, dass ja in den Originalfilmen hat ja Han Solo unten in der Bar, in dieser ersten Bar am Anfang, hat Han Solo ja zuerst geschossen und erst dann hat der andere probiert zu schießen und dann in den späteren Filmen ist es halt genau umgekehrt, damit er ein bisschen besser dasteht, Han Solo und sowas. Und was auf der einen Seite, also so dieses, wo ja gerade George Lucas auch sehr hinterher ist, dann die alten Versionen, dass die sozusagen verschwinden. Ich fand es ganz spannend, dass im schwedischen Fernsehen, das hatte ich auch schon mal für eine vorherige Sendung aufgeschrieben, da war ein Tatzenartikel drüber, dass da so Disney-Filme auftauchen und dass da auch entsprechend, dass da ein bisschen
Stellen rausgeschnitten werden.
Das passiert übrigens im deutschen Fernsehen dauernd. Also Gewaltszenen werden im deutschen Fernsehen werden einfach komplett rausgeschmissen.
Damit sie 20, 15
damit sie früher zeigen können.
Es geht bis hin zu irgendwie, da rennt einer los, einer schießt und dann Schnitt irgendwie nächste Szene, hat irgendwie gar nichts damit zu tun. Man weiß es überhaupt gar nicht, ist der getroffen oder nicht. Also wirklich so, ne?
Da war es so, also in Disney-Zeichentrickfilmen, so alte 20er Jahre Mickey-Maus-Filme wurden, so Weihnachtsfilme wurden so, sind auch so Spielzeugfiguren rumgelaufen und da war eine Spielzeugfigur, die sah eben aus wie so der Klischee-Jude mit Hakennase und so. Und die Szene ist auch komplett rausgeschnitten worden. Ja. Und dass man erstmal, wenn es um das Wort irgendwas herausschneiden geht, dass man da erstmal ein bisschen allergisch reagiert und sagt, Moment mal, ist das denn wirklich notwendig, finde ich erstmal tendenziell nachvollziehbaren und vielleicht sogar richtigen Reflex. Dass das dann aber, wenn es bei Kinderbüchern, und ich meine gerade Kinder sind ja, ich habe meine Freundin hat eine Geschichte erzählt von einer Kollegin, deren Kind, also die waren hier vor irgendwie um die Ecke, sind hier rumgelaufen, da waren so eine Stolpersteine auf der Straße. Und dann haben die Kinder gefragt, was ist das? Und dann hat sie gesagt, naja, das sind hier haben mal Juden gelebt und die sind umgebracht worden, bla bla bla. Und von wem sind denn umgebracht worden? Von Hitler, also jetzt mal ein bisschen vereinfacht. So. Hitler hat das alles allein gemacht. 3 Tage später steht das Kind im Kindergarten und sagt, ist voll der Hitler. Und böse.
Normal.
Ja, es ist halt, und ich meine, wenn man so ein Kinderbuch vorliest und man und dann taucht da irgendwo das Wort Neger auf und man stockt dann vielleicht als Elternteil noch in dem Moment, weil man es eigentlich gar nicht sagen möchte. Ich meine, das Kind kapiert doch sofort. Moment mal, das ist irgendwas, was ich nicht sagen darf. Und was macht das? Es sagt das.
In der ersten oder zweiten Klasse habe ich mal zu Hause irgendein Bildband durchgeblättert vom Zweiten Weltkrieg und habe da dieses Hakenkreuz-Symbol das allererste Mal gesehen. Und das habe ich natürlich sofort auf einen Flieger. In der Schule habe ich so einen Flieger gebastelt, ja. Habe ich natürlich sofort drauf gemacht, wie ich das da gesehen habe. Wollte man.
So sieht es halt aus auf Flugzeugen.
Das macht man halt auf Flugzeuge, ne? Das ist das, was man auf Flugzeuge macht. Die Lehrerin wollte gleich meine Eltern sprechen. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Ja, aber ich habe da halt mal ein Hakenkreuz.
Ich habe in Russland in meiner Schule ein Hakenkreuz gemalt. Da hat ein anderer, auch deutscher Schüler, Mitschüler für mich, oh mein Gott, du hast ein Hakenkreuz gemalt, oh, mach das schnell weg. Ja, guck mal, ich kann es hier in Flammen aufgehen. Nein, mach ein Fenster draus, mach ein Fenster. Ich glaube, damals hätte das auch...
Mach ein Fenster.
Ja, das ist so, dann sieht es keiner mehr, das ist mein Hacker. Aber er hatte da schon seine Tricks, um das hinzukriegen. Ich meine, klar, das ist, man spielt, also es ist ja, wahrscheinlich lernen sie es über kurz oder lang eh das Wort, aber dass man das so in einem Kinderbuch lernt, als ob es normale Umgangssprache wäre, ist falsch.
Und du willst doch nicht bei der Einschlafgeschichte dann noch einen zeithistorischen Vortrag.
Ja, hat man als Elternteil vielleicht auch oft keinen Bock drauf. Das ist,
Es war ja vorher auch noch diese Debatte mit Christina Schröder, unsere Familie.
Die fand ich lustig, da hat sie ja lustig die CDU getrollt.
Ja, ja, vor allem,
das,
vor allem
da ist mir fast sympathisch geworden.
Der Witz ist ja, dass alle sie halt für eine totale Nuss halten, ja.
Ja.
Sie hat ja auch teilweise echt auch Schoten rausgehauen, gerade in Sachen Frauenpolitik, dessen Ressort ist ja ihr Ressort, ja, und sie hat da Dinge rausgehauen, die irgendwie mindestens seit 30 Jahren sich niemand mehr traut, in neuer Partei zu sagen, weil sie halt so dämlich sind und rückschrittlich. Und jetzt hat sie halt gemeint, dass sie beim Vorlesen von Kinderbüchern, ne, dass sie dann automatisch Stellen redigiert, also wie bei Pippi Langstrumpf mit dem Negerkönig oder so, ja,
yeah.
Dass sie dann halt irgendwie sagt Südseekönig oder so etwas. Simultan praktisch.
Mhm.
Und wie sie da aus ihrer eigenen Partei auf die Fresse gekriegt hat.
Nee, richtig auf die Fresse gekriegt hat sie doch noch. Das eigentlich Schlimme war doch, dass sie gesagt hat, dass sie nicht der liebe Gott sagt, sondern das liebe Gott.
Ach ja, stimmt, oh, das stimmt, auch noch.
Das war großartig.
Und theologisch ungebildet. Das ist so ein Geil.
Und dann hat ja irgendjemand hat ja so diese ganzen Zitate, die irgendwelche Vatikanleute gesagt haben, so von wegen, das ist historisch einfach so und man muss ihn sich als Mann vorstellen, hat dann einfach mal das Wort Mann durch jemand mit einem Penis ersetzt. Und diese ganzen Zitate, man muss sich Gott einfach mit einem unglaublich mächtigen Gemächt vorstellen, ansonsten hat man irgendwas falsch gemacht. Und das hat mich auch, dieser Blogpost hat mich dann auf das Thema gebracht, so, das ist eigentlich wirklich irre, wie das Menschen so einen gigantischen Wert drauf legen, dass ihr Gott ein Glied hat, dass er...
Du meinst Männer?
Ne, das sind auch Frauen. Das waren auch Frauen, die darauf Wert gelegt haben.
Ja, es waren auch viele, viele Frauen, ja, leider.
Dass Gott einen Penis hat, mit dem er per Definition nichts anfangen kann. Weil, was soll Gott mit seinem gigantischen Penis machen, außer sich den ganzen Tag einen runterzuholen? Also,
ja, was weiß, wo der Regen herkommt.
Oh. Also, jetzt verletzt du die Gefühle von religiösen Menschen.
Aber hier, diese Zitate sind gar nicht mal aufgerufen. Ich finde es traurig, wenn unseren Kindern aus lauter Unsicherheit und Political Correctness die starken Bilder genommen werden, die für ihre Fantasie so wichtig sind. Und wir alle wissen, wie wichtig für Kinder das starke Bild des mächtigen Genitals des Wesens ist, dem wir alle unsere Existenz verdanken. Die brandenburgische CDU-Politikerin Katharina Reiche sagte, der liebe Gott mit einem Penis bleibt der liebe Gott mit einem Penis. Und Robert Geis von der CSU verlautete, Gott ist uns von Christus mit Schwanz offenbart. Dabei soll es bleiben.
Ja, das ist
also diese ganzen Politiker-Zitate alle umgeschrieben, das ist einfach ganz großartig.
Also, das ist so eine grandiose. Danke, Christina Schröder, für diese Trollaktion. Also wirklich.
Aber gibt es denn irgendwo ein Zitat in der Bibel, dass Gott männlich ist? Also, außer dass es der Gott heißt?
Ist der Vater.
Er hat Adam nach seinem Vorbild auch geschaffen.
Stimmt.
Und danach. Ich bin
komplett unreligiös erzogen worden.
Also, ich auch, aber es ist so viel.
Also gerade, ich glaube, gerade im christlichen Glauben. Gerade im christlichen Glauben ist das halt gerade wichtig, weil natürlich Jesus der Sohn des Vaters Gottes ist und dieses Vater-Sohn-Ding irgendwie in dieser christlichen Lehre eine wichtige Rolle spielt.
Ja, ich weiß noch, dass ich mal, also wir waren immer an der Ostsee, als ich ein Kind war, und dann bin ich immer in diesen Regenbogenunterricht oder in diese Regenbogen-Freizeitgestaltung gegangen am Nachmittag.
War das noch zu DDR-Zeiten oder?
Nee, später. Oder, okay. Nein, stimmt. Das war so in der Wendezeit.
Okay.
Ja, also so bis 7, 8 oder so. Und meine Mutti fand das immer ganz schlimm, wenn dann so Bibelzitate oder sowas auf einem Block war, den wir gebastelt hatten, also so Papier.
Mit Zekalienblocken.
Ja, genau. Und so, also das war halt so eine christliche Gruppe, aber die haben halt trotzdem relativ unreligiöse Kinderbespaßung gemacht, sondern einfach gebastelt. Und dann war da halt ab und zu mal so ein christliches Zitat dabei. Aber das war schon ganz komisch. Das war so mein erster Kontakt überhaupt, glaube ich, zu den Leuten,
also ich
die so christlich sind.
Ich habe, das ist ganz lustig, Antje Schrupp hat ja neulich auch mal auf ihrem Blog so quasi gefragt, wie das denn überhaupt geht, atheistisch zu sein, so nach dem Motto. Also sie hat das nicht irgendwie despektierlich gefragt, überhaupt nicht, sondern es war wirklich so, sie hat so ein bisschen so ihre Religiosität sozusagen beschrieben und meinte, ja, sie kennt eigentlich niemanden, der wirklich Atheist ist und
Das ist der eine Antje Schrupp-Post, den ich jetzt nicht gelesen habe.
Offensichtlich. Und ich hab da sogar kommentiert, relativ ausführlich, weil ich habe dann es haben sehr viele Leute gemacht. Also es war wirklich so geschrieben, dass man das Gefühl, man es als Einladung empfunden hat, seine Gedanken dazu aufzuschreiben. Und was ich in dem Zusammenhang sehr lustig fand, dass sie so schrieb, so quasi, dass sie niemanden kennt, der atheistisch sei, wohingegen ich zwar ein paar Leute kenne, die in irgendeiner Kirche sind, aber ich kenne eigentlich so richtig im Alltag niemanden, der überzeugter Christ ist. Und das hat ja dazu geführt, dass wir hier sogar mal jemanden eingeladen haben, den ich in erster Linie darum eingeladen habe, weil ich das Gefühl, wow, da ist mal jemand überzeugter Christ und kann mir bestimmt erklären, warum eigentlich, also quasi aus der gleichen Motivation heraus.
Deiner versucht, den Atheismus zu verstehen?
Genau.
Ist das so? Ah, ja, ne? Okay.
Das ist ja ganz cool. Also, kommst du auch aus dem Osten? Jemals?
Ja.
Es ist so eine ganz andere Sozialisation, also so ganz unchristlich. Oder nein, nicht unchristlich, sondern einfach fern von den Kirchen, zumindest in den Dörfern, wo ich gewohnt habe.
Ich habe in diesem Dorf namens Berlin gewohnt, da war es auch nicht so stark ausgeprägt. Ja, aber es ist auch so in meinem Umfeld, also meine Freundin...
Ich habe hier schon mal eine Kirche gesehen.
Ja, aber es ist... Also
wir hatten auch eine Kirche in der Stadt.
Also so hier, Diana, meine Freundin, die ist auch aus dem Westen, die war evangelisch, als ich sie kennenlernte, die ist dann irgendwann mittendrin ausgetreten. Michi, du bist jetzt auch aus dem Westen, dich würde ich jetzt auch nicht als überzeugten Christen bezeichnen.
Bist du
jedenfalls getauft? Nicht deinem Lebenswandel nach.
Also ich kann das ja mal irgendwie ein bisschen beschreiben. Ich glaube, meine Eltern waren so ein bisschen agnostisch. Also sie waren auf jeden Fall nicht religiös. Sie waren aber trotzdem irgendwie aus so einer fast eher so traditionellen Verwurzeltheit schon irgendwie in einer evangelischen Kirche. Und man ist zwar nie zu Gottesdiensten gegangen, wie wir Evangelien das halt machen.
Aber die Kinder werden trotzdem getauft.
Genau, aber die Kinder wurden getauft, aber auch gar nicht so in Form von, das muss jetzt so sein, sondern irgendwie,
ich glaube,
sie haben mich sogar gefragt, ob ich getauft werden will.
Achso, du warst schon
und
so
ich,
alt.
Und ich war in dem Moment dann noch so, ah, oh, gibt's Geschenke? Ja.
Klar. Ja, bei uns gab's Jugendweihe.
Ich bin auch tatsächlich noch zu einem, ich habe mich auch konfirmieren lassen, tatsächlich noch. Und dann bin ich aber irgendwann an einen Punkt gekommen, also so innerlich, wo ich mich dann gefragt habe, sag mal, glaube ich eigentlich an Gott? Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und dann dachte ich so, nö, eigentlich glaube ich nicht an Gott. Und dann habe ich das meinen Eltern so mitgeteilt und sie meinten, ja, das ist gut. Also wie du meinst halt, ne? Also ja. Sie haben immer sehr, sehr stark das Bedürfnis gehabt, glaube ich, sich da nicht in meine religiösen Angelegenheiten einzumischen, was ich sehr als eine sehr schöne Einstellung fand. Sie wollten mir aber auch gleichzeitig, das war, glaube ich, auch das, was meine Eltern haben versucht, auch gleichzeitig mich aber nicht davon wegzuhalten. Ja, sie wollten, dass ich diese Entscheidung selber, und sie wollten das durchaus als Angebot unterbreiten. Mhm. Ne? Hey, wenn du irgendwelche spirituellen Gefühle hast, so, ja, bitte, hier, lass dich taufen, geh zur Kirche, wie du magst, so, ja. Und ich glaube, das hat mir das Gefühl gegeben, dass ich die Wahl gehabt habe, zu sagen, ja, irgendwie ganz nett, was ihr da mit eurem Religionskram da macht, aber irgendwie interessiert es mich nicht wirklich. Und das hätte halt auch anders laufen können, ne? Also sie hätten auch komplett akzeptiert, wenn ich Theologie studiert hätte oder so und dann jetzt irgendwie Pfarrer geworden wäre oder so.
Ja, ich wollte auch unbedingt zu diesem Kinderbespaßungsferienzeug von der evangelischen Kirche, also zu diesen Regenbogengruppen, und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann,
bist du evangelisch?
Nee, gar nicht.
Aber du bist katholisch.
Ja. Ich bin nicht getauft, ich habe eine Namensweihe gehabt.
Eine was?
Namensweihe ist das DDR-Äquivalent, das nicht-religiöse.
Ach, dann gab's?
Ah, warte mal. Es gab ja für fast alles, was es in der Religion gab, dann eben auch ein DDR-Äquivalent, damit die Leute sich halt nicht beschweren.
Das haben wir ja noch gar nicht ausgedingst. Das haben wir noch gar nicht ausgedingst. Also du bist geboren in der DDR?
Genau.
Und aufgewachsen bis wann?
Bis vier.
Fünf. Bis vier. Und deine Eltern sind dann geflohen oder was?
Nein, gar nicht. Dann war die Wende. Also dieses
Fall der Mauer,
die Leute, Revolution.
Oh, sind die Leute heute alle jung? Oh Gott. Stimmt ja, ihr seid ja alle so jung.
Ich hatte noch diese Namensweihe, meine Schwester schon nicht mehr, die ist ein bisschen jünger als ich. Die wurde dann abgeschafft irgendwie. Oder
wie alt bist du eigentlich?
Nicht mehr gemacht. 26. Aber ich werde bald älter.
So jung. Oh Gott.
Ich steige bald in den Zirkel der 27-Jährigen auf.
Ab 27 geht's abwärts.
Ja.
Vor allen Dingen muss man sich dann eigentlich muss man Rockstar sein und sich dann umbringen.
Das habe ich mir auch mit 18 gesagt.
Ja.
Mit 34 sage ich mir, was für eine bescheuerte Einstellung.
Total. Nee, als ich mit, ich glaube, 16 auch so Kurt Cobain-Bücher, Biografien und Tagebücher gelesen habe, fand ich das auch ganz groß.
Naja, und hier, wie hieß er, Jim Morrison, war ja, ist ja, ja auch mit 27. Alle sind so mit 27. Alle mit 27.
Ja.
Oder alte Säcke geworden.
Der Club der 27-Jährigen.
Ja.
Aber ich
ja, jedenfalls
ja, genau.
Bin ich dann...
Aber Namensfeier kenne ich gar nicht. Habe ich nie. Vielleicht gab es das auch nur kurz zwischendurch mal.
Vielleicht. Aber halt so zu...
Oder meine Eltern haben mir das vorenthalten.
Das war halt, als man ganz klein war.
So also Baby. Jugendweihe habe ich
direkt
auch gemacht.
Nach der Geburt.
Und du, das war schon nach der Wende?
Du hast in Ingolstadt trotzdem nicht so deinen Glauben gefunden?
Na, ich bin dann erst zum Studium dahin.
Ah, okay.
Da war ich schon verloren.
Ah, da war deine Seele. Wo bist du denn aufgewachsen?
Bei Dresden.
Bei Dresden, okay.
Hm? Ja. Und ja, in so einem kleinen Dorf und dann später in einer kleinen Stadt, wo es halt eine Schule gab. Du
bist in der Wendezeit aufgewachsen, kann man sagen. Ne?
Ja, in den 90ern.
Ja, genau. Das ist ja sozusagen in Westdeutschland nennt man es 90er, in Ostberlin ist es einfach Wendezeit. So.
Okay. Ich war nicht in Ostberlin.
Nein, ich meine im Osten nennt man es Wendezeit.
Damit du das jetzt auch mal weißt.
So, das habe ich dir jetzt mal klar gemacht hier.
Ich bin halt nicht mehr mit dieser Wendezeitsprache sozialisiert, sondern so dazwischen. Also mein ganzes Umfeld war natürlich DDR-sozialisiert, aber Wir hatten halt auch ganz viele Einflüsse in unserem Alter sozusagen, die waren Bravo und Mickey Maus und Radio und Fernsehen und alles Mögliche.
Was gab's? Radio gab's auch?
Ja, Radio gab's.
Und fließend Wasser,
ja,
und so.
Wir hatten ja nichts damals. Ja. In der Nähe von Dresden war ja Teil der Ahnungslosen.
Ja, stimmt, das war ja ganz schlimm.
Also da gab's ja gar nichts,
ja,
außer das DDR-Radio und DDR-Fernsehen und die Sachen, die man halt selber gemacht hat. Von daher war das schon ein großer Unterschied.
In Dresden haben sie damals auch in der Wendezeit, als DT64 abgeschafft, von einem Tag auf den anderen abgeschafft worden ist, das war wirklich ein ziemlicher Streich, gab's, und dafür ist RIAS 2 dann ausgestrahlt worden, auf der gleichen Frequenz, gab's Hungerstreik, um den Radiosender zu erhalten. Das, oh, ist, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Und sie haben es geschafft, der ist wieder eingeschaltet worden, der Sender.
Worauf ich noch hinweisen wollte, ja, hatten wir zu dem Thema, das wir gerade hatten, und zwar die zu der Sache mit den Kinderbuchumschreibungsdebatte, ja. Mhm. Gibt es nämlich auch einen schönen Blogartikel zu, der das ein bisschen satirisch aufgreift, und zwar Sprachpolizeiakademie. Da wird dann nämlich das Vokabular der Political Correctness Gegner einmal ein bisschen aufgeschlüsselt, weil dieser Debatte war auch relativ schnell falsch zu verstehen, weil der Political Correctness Gegner tatsächlich auch ganz eigene Begriffe benutzt. Zum Beispiel sagt er zum Beispiel, deutsche Sprache heißt unveränderte, reine Version des Germanischen, wie sie in der Regel ausschließlich im Kopf des PC-Gegners gesprochen wird, darf auf keinen Fall geändert werden oder sich anpassen, weil Orwell davor gewarnt hat. Und das sind solche Sachen wie zum Beispiel, da steht dann sozusagen unter Neger. Neger ist eine mit dem Urknall von Gott eingeführte neutrale Bezeichnung für alle Menschen dunkler Hautfarbe, die bis ans Ende aller Zeiten weiterverwendet werden muss, weil sonst das Abendland untergeht.
Also das ist so von wegen, man darf eine Geschichte nicht abändern, weil dann ist sie das Original. Ich lese ja regelmäßig mit Björn Grau eben die Märchenstunde, und wir lesen ja immer die Märchen, die Grimmschen Märchen in der Originalfassung, wie sie die Wikipedia einfach sehr gut hergibt. Was zum einen das Schöne ist, dass sie damit definitiv gemeinfrei ist und wir niemandes Urheberrecht treten, außer das von bereits toten Menschen. Aber auf der anderen...
Ihr tretet tote Menschen.
Nee, nur ihr Urheberrecht. So. Aber auf der anderen Seite sieht man mal, also das ist halt die Erstauflage von den Grimmschen Märchen, so wie sie die Brüder Grimm rausgegeben haben, und die haben dann noch selber andere Auflagen gemacht, und ich hab mal irgendwann angefangen, so ein Git-Repository aufzusetzen, wo alle Märchen von den Brüder Grimm drin sind, und dann so mit Diffs, dass man sieht, was sie so alles abgeändert haben.
Ja, das ist ja cool.
Und es
ist ja echt cool. Also das ist aus so einer das ist eigentlich eine ziemlich geiles Tool. Git für Germanisten,
ja,
also ich meine so.
Ja, für Gesetze ja auch.
Also für Gesetze, klar, auch, ja, das ist sowieso. Das ist mein Gefühl, dass GitHub, die wollen nochmal ganz groß rauskommen, die wollen nämlich Git, so dieses Tool für Programmierer, was im Augenblick nur Programmierer wollen, die in anderen Bereichen. Und eines Tages wird dieser furchtbare Dienst beim Bundestag, der dazu genötigt ist, also es sind ja Leute, die nur sagen, so die Unterschiede zwischen Gesetzesentwürfen aufschreiben müssen. Das ist eine ganze Abteilung im Bundestag. Dafür haben wir ein Programm. Das, ja, macht das für uns automatisch.
Aber die Arbeitsplätze.
Stimmt, die armen Arbeitsplätze.
Genau, lass das nicht von der SPD hören, jemand.
Die CDU wäre wieder so vor Arbeitsplätze, wäre geil. Und FDP das, sowieso.
Lass das nicht den Steinbrück hören.
Ja, aber Herr Steinbrück. Aber was ich halt, die Software funktioniert leider nicht so hundertprozentig, weil in der Wikipedia dann doch zu viele Formatierungsunterschiede sind, mehr solche Unterschiede. Aber irgendwann könnte man das vielleicht nochmal fertig basteln. Aber schon die Brüder Grimm haben die Märchen im Laufe der Zeit so massiv abgeändert, dass sie teilweise kaum noch zu erkennen sind. Also es sind so, es gibt so die Urfassungen sind wirklich viele Vergewaltigungen drin, viele Gewalt, viel auch einfach Dummheit, unlogische Sachen, die hanebüchen schlecht sind. Und das haben die Gebrüder Grimm alles gnadenlos rausgefiltert und verharmlost und uns angepasst. Und heute tun wir so, als ob das die deutsche Volksseele gewesen wäre, was die da hatten. Also, sorry. Dinge ändern sich, kommt klar.
Ja, das ist passend, auf jeden Fall der Fall.
Passend dazu auch noch zu dem GitHub für Veränderungen, ja, von Gesetzen. Joel hatte auch einen coolen Blogpost zum Thema, wie man Internetdebatten eigentlich besser strukturieren könnte, als es zum Beispiel in Liquid Feedback oder in irgendwelchen Wikipedia-Troll-Diskussionen passiert, und hat dann gemeint, dass man vielleicht auch Reddit da nochmal als Open-Source-Tool stärker einsetzen könnte und auch so Debatten, die aktuell unstrukturiert verlaufen, da rein nochmal reinpacken müsste.
Mhm. Auf jeden Fall. Das ist, also
das wäre auch ein cooles Ding statt Twitter eigentlich, dass man bessere Strukturierung hat als eine Option. Also dass man immer noch seine Zeitleiste hat als eine Option, aber die andere Option dann ist das, was am meisten hochgevotet wurde, was am meisten
Reddit, so eine Reddit-View praktisch dann sozusagen auf Twitter.
Mhm. Ja. Also das fällt mir immer,
das funktioniert ja auch mit Retweets und mit Favs, kann man ja solche Votings sozusagen, hat man ja solche Votings praktisch schon inklusive, ne? Man müsste sich dann nur auf einen Hashtag einigen und dann könnte man irgendwie das Ganze aggregieren und gewichten anhand von Retweets und Favs und so.
Ja, wenn Twitter nicht so auf Closed Source oder auf geschlossene Plattform machen würde, dann könnte man ja auch einfach mit der API einen View bauen.
Ja, eben.
Also.
Ja.
Ich habe mich sowieso so eine gewisse Gewichtung von Twitter-Accounts. Also ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt mal so einen kleinen, und das machen ja wahrscheinlich mehr als genug Leute, wenn ich mal so ein bisschen rumtrollen wollen würde, was würde ich machen? Ich würde meinen Twitter-Account anlegen. Ich würde für diesen Twitter-Account ein paar hundert Follower mir irgendwo kaufen in China, damit das so ein bisschen glaubwürdig aussieht, dass das jetzt kein frischer Account ist. Wird da irgendwelchen Müll reinschreiben und wird damit anfangen, rumzutwittern und irgendwelche Leute anzupöbeln. Das könnte man doch eigentlich.
Als ob du das nicht schon längst machen würdest.
Das stimmt, heißt 343 Max oder?
Ich wollte gerade sagen, du hast doch da so 10.000 Follower gekauft.
Ja, genau.
Der 343
Max. Das wird aber Qualitätsfollower, der hat mich auch richtig Geld gekostet.
Der 343 Max Account, der ist doch genau das,
was
ich genau.
Und Tränen.
Und, aber dass man. Twitter hat das eigentlich voll in der Hand, einen Mechanismus, um mir anzuzeigen, wie glaubwürdig ist denn da ein Artikel? Wie, also ich meine, es klingt jetzt wahrscheinlich furchtbar arrogant, aber es soll jetzt nicht arrogant, aber wenn ich über irgendeinen Twitter-Account stolpere, der mich anpöbelt, der 20 Follower hat, dann nehme ich das, fällt mir das schwer ernst zu nehmen, weil dann weiß ich, okay, der pöbelt offensichtlich gern mal ein bisschen rum und darum liest ihn keiner. Und das ist so die Alternative zum Blocken geworden. Zu gucken, wie viele, also es ist
die Alternative zum Blocken ist, ich gucke mir die Follower der anderen an. Hol mir
Gott gleich einen runter.
Und hol mir da auch einen runter. Wie schwer.
Nee, aber es ist, wenn jemand 200 Follower hat, dann ist es jemand, der hin und wieder auch mal was sagt, dann ist dessen Meinung vielleicht auch, dann kann man die auch ernst nehmen oder kann sich auch mal damit beschäftigen. Aber wenn es wirklich jemand ist, der nur 10 Spam-Follower hat, dann lohnt es sich nicht, damit sich auseinanderzusetzen. Dann ist das irgendein Account, der bisher nur irgendwie jetzt fällt mir kein Idiot ein, der bisher nur Fefe retweetet hat und ansonsten gar nichts gemacht hat und ja.
Ja, aber nicht mal für sowas, wo ja noch irgendwie so ein bisschen Intelligenz notwendig ist, aber schon allein um das Spam-Problem
zu bekämpfen,
wäre das ja sinnvoll. Oder definitiv. Ist es sinnvoll und machen sie wahrscheinlich auch schon, aber halt nicht so effizient, wie es vielleicht möglich wäre.
Ja, und mir diese Zahl einfach, wie plausibel ist das jemand, der, na egal.
Das könnte ja auch ein einfacher Zusatzservice sein, der eben über die API zugreift. Aber und dann
was hat
sagt,
Joel denn jetzt noch geschrieben? Also nur, dass er mal Reddit-Systeme ähnlich ansetzen
Er hat das im Prinzip als Frage in den Raum geworfen und hat drei verschiedene Tools, also Wiki Arguments, ist eine Media Wiki Extension, dann irgendein Video, das ich noch nicht angeschaut habe und Reddit eben als Debattentool. Und er hätte halt gerne mehr Anregungen und Ideen und Ausprobieren von solchen Dingen.
Okay, ja. Also ich weiß,
das
dass,
in die Shownotes.
Das ist gut,
vielleicht
ja.
Macht das ja jemand mal.
Ich glaube, Katrin Passek hat immer auch was Ähnliches geschrieben. Sie hat mal einen längeren Artikel über Diskussionskultur im Internet geschrieben und was es da für Ansätze gibt. Also Moderation, Nicht-Moderation, wie moderieren, was auch immer. Und da hatte sie auch eben eigentlich sie da zu dem Ergebnis gekommen, zu sagen, im Grunde genommen braucht es eine technikgetriebene Community-Moderation, wie es eben bei Reddit zum Beispiel der Fall ist, halt, ne, mit hoch und runter voten. Und das sind eben die einzigen Beispiele, wo sie mehr oder weniger sicher ist, dass dort auch tatsächlich es funktioniert. Ne?
Mhm.
Kann ich auch nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Link nochmal rauskriege, aber ich würde mal versuchen, ob ich den nochmal finde. Joel hat auch über ein anderes Thema geschrieben, und zwar einen interessanten Artikel. Und zwar hat er über Aaron Swartz geschrieben.
Oh ja.
Auch ein Thema, das so ein bisschen durch die Netzwelt und aber auch durch die Medien ging. Aaron Swartz ist tot. Und er hat sich selber umgebracht. Zwar hat er Selbstmord begangen im Zuge eines Strafprozesses oder eines Strafverfahrens, das gegen ihn gelaufen ist. Also er war oder ist angeklagt oder angezeigt oder wie auch immer, ein Computerdelikt, ein Hacking-Delikt begangen zu haben. Und zwar hat er sich über das MIT, wo er, glaube ich, auch studiert hat zu der Zeit, hat er sich Zugang verschafft zu ganz, ganz vielen wissenschaftlichen Papern über einen so einen Dienst.
Rechtmäßig Zugang verschafft?
Genau, er hatte einen rechtmäßigen Zugang zu einem Dienst mit wissenschaftlichen Papern, hat dann aber einen Crawler geschrieben, der automatisch ganz, ganz viele, mehrere tausend von diesen Papers sich gezogen hat und hat die dann wiederum veröffentlicht. Mhm. Unter einer anderen Lizenz und so weiter und so fort. Und es war natürlich eine Art Aktivismus für freie Daten, für vor allem auch sozusagen öffentliche Daten von öffentlichen Wissenschaftsinstitutionen. Hat er das dann sozusagen online gestellt und tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft wollte ihm, so stand jedenfalls die Drohung im Raum, bis zu 35 Jahren Knast reinbringen und das wäre tatsächlich gesetzlich möglich gewesen und sie wollten, das war jedenfalls die offizielle Lesart, an ihm ein Exempel statuieren. Nun war Aaron Swartz aber nicht irgendjemand. Aaron Swartz ist zwar ziemlich jung, er ist glaube ich auch so alt wie du, 26 geworden oder so,
ja.
Hat aber ebenso wie du, aber vielleicht noch ein bisschen krasser, eine krasse netzpolitische Karriere hinter sich gebracht. Er hat noch irgendwie als, weiß ich nicht, was, ja, 12-Jähriger, 8- oder 12-Jähriger oder sowas, hat er schon an RSS-1-Standards mitgearbeitet und rumprogrammiert. Er hat relativ frühzeitig zusammen mit Lawrence Lessig zusammengearbeitet an der Creative Commons Lizenz. Dort hat er dran gearbeitet, wie sie automatisierbar sozusagen maschinenlesbar einzulesen ist. Hat er sich um die Formate gekümmert. Er war einer der Mitbegründer von Reddit, also worüber wir gerade gesprochen haben. Und und war halt einfach ein sehr, sehr bekannter Hacker, Aktivist, auch Unternehmer, auch so eine Art. Und hat in vielen, vielen Debatten sehr, sehr viel beigetragen, war auch im W3C unterwegs und in der, wie heißt die nochmal, Frontier Foundation, die Electronic Frontier Foundation und so weiter und so fort. Also in der englischsprachigen Netzszene war er ein bunter Hund, kann man so sagen. Und der hat sich umgebracht und es gab wirklich sehr, sehr emotionale Schreiben von allen möglichen Leuten, von Tim Berners-Lee über Lawrence Lessig, über Cory Doctorow und so weiter und so fort. Dana Boyd, die ihn alle sehr, sehr gut konnten und mochten und die darüber geschrieben haben. Und Joel hat, wie gesagt, einen schönen Artikel darüber geschrieben, dass Aaron Swartz als ein Opfer der Urheberrechtsmaximalisten oder Extremisten, wie er sie genannt hat, gelten kann. Weil tatsächlich ja an ihm dieses Exempel statuiert werden sollte, wo er doch eigentlich nur so ein Open-Data-Aktivist gewesen ist und sie ihn halt wirklich existenziell bedroht haben, sodass er sich wahrscheinlich in die Ecke gedrängt gefühlt hat. Und dieser Selbstmord nicht von ungefähr kam.
Er war auch depressiv,
das muss man dazu sagen. Ja, klar.
Wobei man, wie viel war ihm angedroht? 30 Jahre Haft?
Ja, Michi hat es gerade ganz lang
35, glaube ich, oder 45? Weiß ich
35, ich glaube, war irgendwas in den 30
Jahren. 35
Jahre Haft, ich glaube, das ist für eine Depression nicht gerade heilsam. Also es ist, gerade wenn man als Staatsanwalt ja doch mitkriegt, dass ein Mensch depressiv ist, dann kann man sich auch dementsprechend verhalten.
Genau.
Hat dieser Staatsanwalt offensichtlich nicht getan. Und es gab ja wohl auch lange Verhandlungen darüber, ob er tatsächlich, aber das hast du wahrscheinlich gerade schon erzählt, dass sie wollten ihn ja unbedingt als Felony, glaube ich, bezeichnen. Darauf haben sie viel Wert gelegt.
Ja, so als Beispiel dafür, was mit einem passieren kann, genau. Als Exempel statuieren.
Ein Exempel wollten sie an ihm statuieren. Wobei es wohl vor kurzem erst rausgekommen, also nach seinem Tod rausgekommen ist, dass sie ihm damit tatsächlich nur Angst machen wollten und das eigentliche Strafmaß auf einer ganz anderen Ebene verhandelt wurde. Davon wusste aber Aaron nichts. Mhm. Davon wusste die Öffentlichkeit auch nichts. Aber sie geben wohl an, dass sie eigentlich das Strafmaß intern auf irgendwas anderen Maß verhandelt haben.
Na, dann ist ja alles gut.
Ja, nö, ist eben nicht alles gut. Es ist natürlich trotzdem, man kann Aaron Swartz durchaus als ein Opfer einer bestimmten Geisteshaltung verstehen und eines bestimmten Maximalismus kann man ihn dort verstehen und da könnte auch gerade sein Tod noch einiges bewegen. Also ich habe da letztens, ich habe jetzt selber nicht so einen emotionalen Bezug zu ihm. Ich kannte ihn tatsächlich vorher gar nicht. Also ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich hatte mich mit der Person jetzt nie so richtig beschäftigt.
Geht mir
ähnlich. Auch nicht.
Geht wahrscheinlich vielen so irgendwie, aber ich hab letztens getwittert, ob das vielleicht irgendwie so ein bisschen der Benno ohne Sorg der Netzszene ist, so, ja. Mhm.
Ja, da hat Dana Boyd auch einen echt guten Artikel, Sephoria auf Twitter, auch einen sehr guten Artikel geschrieben, dass man ihn eben nicht nur zu einem Märtyrer stilisieren sollte, sondern sich wirklich dann auch Gedanken machen muss, innerhalb der Szene, innerhalb der Hacker-Szene, innerhalb der netzpolitischen Szene, wie man miteinander umgeht, ob man vielleicht versucht, noch stärker, in dem Fall war es wahrscheinlich schwierig, aber noch stärker miteinander zu reden, noch stärker auch diese Depression oder wenn es Leuten schlecht geht, Sachen zu verbessern, aber eben auch innerhalb der Szene wieder auf einen Grundkonsens zu kommen oder sich zumindest wieder darüber zu verständigen, welche Werte wollen wir eigentlich erreichen oder umsetzen und welche Werte sind uns wichtig und ist Offenheit und Transparenz das und wenn jemand vielleicht auch mit Mitteln, die wir nicht so toll finden oder die jemand nicht so toll findet, zum Beispiel mit, nicht klauen, aber das Veröffentlichen von Papern mit einer anderen Lizenz, was eigentlich irgendwie nicht rechtmäßig wäre oder zumindest disputable.
Ich würde sagen, es heißt befreien.
Befreien ist es ja auch, aber es kann Leute geben, die das nicht als befreien empfinden, sondern deren Urheberrechtsinteressen daran, dadurch beeinflusst werden oder wie auch immer.
Eingeschränkt werden,
die aber trotzdem die gleichen Werte vertreten und die trotzdem sich dann dazu äußern sollten, dass das, was der gemacht hat, vielleicht nicht das ist, was sie gut finden würden oder was sie selber machen würden, aber dass es im Effekt und in den Werten, die er damit versucht umzusetzen, was Gutes ist und dass man sich deswegen dafür einsetzen sollte, dass er jetzt nicht diese Haftstrafe bekommt zum Beispiel. Also das ist schon einen viel größeren Outcry sozusagen gibt, wenn sowas passiert.
Na, es ist, diese ganze Diskussion ist, 35 Jahre, da muss man auch, glaube ich, in Amerika ein ziemliches Kapitalverbrechen begehen, um so viel ernsthaft angedroht zu kriegen. Also ich glaube, da kann man jemanden schon in den Rollstuhl für sein Leben lang prügeln und kommt trotzdem mit deutlich weniger davon. Also es ist, diese Diskussion hat und vielleicht ist das ja der erste Schritt, das langsamer einzusehen, hat schon lange jeglichen Maßstab verloren. Also es ist, ich weiß nicht, ob ihr von Sascha den jetzt die letzte Spon-Kolumne gelesen habt, wo er auf dieses Mega.com, diese Neugründung nach Mega-Upload eingeht, wo alle Daten schlicht und ergreifend einfach verschlüsselt sind, sodass auch diejenigen, bei denen die Daten gehostet werden, nicht mehr wissen, was da drin ist. Also Kinderpornografie kann da definitiv nicht mehr gefiltert werden, dann genauso wenig wie Urheberrechtsverstöße, was wir beim letzten Mal hatten, das Thema. Aber dass sozusagen jetzt eigentlich nur noch der letzte Schritt ist, um sowas konsequent zu verhindern, um da auch die Urheberrechtsdurchsetzung machen zu können, ist, dass man eben Kryptografie zumindest, wenn nicht verbietet, dann auch wenigstens einschränkt. Und dass das eigentlich die letzte Option ist, die jetzt noch besteht. Weil
es funktioniert nicht. Also dass ich meine, wir hatten in den 90ern die Crypto-Wars, wo tatsächlich Anstrengungen, also wo, sag ich mal, Kryptografie relativ neu noch war, also diese starke Kryptografie mit den Primzahlen. Und
wo die Amerikaner probiert haben, das Exportverbot für Kryptoalgoritmen.
Genau, wo es das Exportverbot gab. ich würde sagen, der Drops ist gelutscht, weil ein Großteil der privaten Wirtschaft einfach heutzutage ohne Kryptographie gar nicht mehr leben könnte.
Na, sie hätten zumindest massive Probleme und es würde so viele Lücken in andere Stellen reißen, dass ja. es tatsächlich problematisch wäre. Aber
die also, Algorithmen sind ja draußen.
Also naja, aber
könntest du die wieder einfangen?
So, du also. Könntest, ich meine, du könntest das Netz komplett überwachen und könntest alles, was nach random Zahlenkombinationen aussieht, dann geht natürlich der nächste Schritt los, könntest du einfach rausfiltern oder könntest eine Strafanzeige stellen, hey, du hast hier Zufallszahlen geliefert, das ist doch garantiert irgendwas Kryptografisches, das ist verboten. Das, also die Möglichkeiten dazu bestünden schon. Das ist, ich weiß nicht, ob das ernsthaft und ich kann mir auch vorstellen, dass da noch ganz andere Interessenslagen als nur der Urheberrechtslobby dahinter stecken, sondern dass da auch, natürlich auch die Strafrechtsverfolgung ein Interesse dran hat, dass das so läuft. Also so ganz aus der Welt gegriffen ist das nicht, aber es ist, ja, man muss sich halt langsam mal Gedanken darum machen, wie weit will man dieses Spielchen eigentlich noch treiben und wie viel ist man noch bereit.
Hier dann Dana Beutling auch.
Mach ich rein. No. Ja, aber was sie viel mehr machen, um zum Beispiel Strafverfolgung möglich zu machen, ist halt Backdoors einzubauen. Also einfach irgendwelche Türen in Software einzubauen, um ja, dann eben klar. reinzugucken. Aber eben auch Lawful Access, also dass sie zum Beispiel von jetzt mal Facebook zum Beispiel die Daten direkt bekommen und sich gar nicht mehr mit irgendwelchen Zwischenschritten beschäftigen müssen.
Naja, klar, das funktioniert auch nur so lange, wie die Daten, und das ist ja jetzt beim Mega.com vielleicht das erste Mal so im großen Stil der Fall, dass jemand, der davon keinerlei Ahnung hat, plötzlich Zugriff auf Kryptographie hat, dass selbst da, also das ist ja, der Provider schützt sich ja selber davor.
Ich sag mal so, ich hab mir Mega.com selber noch nicht richtig
angeguckt. Ich auch nicht, ja.
Ah, okay, scheiße. Und ich habe ehrlich gesagt aber den Punkt von Sascha nicht so richtig verstanden.
Na,
der Witz ist doch, also wahrscheinlich nehmt mich an, hat man so einen Client?
Nee, hat man nicht.
Hat man nicht?
Der
wo
Browser.
Wo wird das? Im Browser wird das verschlüsselt?
Im Browser wird es verschlüsselt.
Ah, okay. Das heißt aber dann auch so, dass Mega.com es nicht wieder entschlüsseln kann.
Genau.
Weil ich habe nämlich was anderes
gehört. Wer entschlüsselt es dann?
Dein Browser. Das ist, du kriegst das... Meine App funktioniert genauso.
Ja, ja, ja,
Das ist, du brauchst quasi zwei Teile, um diese Nachricht, das haben wir, bei Linus haben wir über was Ähnliches gesprochen, um diese Dateien runterzubekommen. Du brauchst die URL, wo sich die Datei befindet, und du brauchst einen Key. Und dieser Key verschlüsselt für dich weitgehend transparent oder entschlüsselt für dich die Daten direkt im Browser. Und jetzt kann, sagen wir mal so, um ihr Spielchen zu treiben, das ist, braucht man ja auch nicht irgendwie als Heldentat darzustellen, das ist ein Geschäftsmodell für Mega.com, das basiert darauf, dass man Geld mit Inhalten anderer verdient, also ist ja nun mal schlicht und ergreifend so. Die vertrauen einfach darauf, dass in irgendwelchen Foren natürlich, wo bisher schon die ganzen Links zu den Filmen auftauchen, dass dann zusätzlich neben dem Link halt noch der entsprechende Key daneben ist. Aber die bei Mega.com haben ihn nicht, das heißt, sie können, wenn da irgendwas ist, können sie haben sie keine Chance rauszukriegen, was da drin ist. Und das ist ihre Baustelle, damit sichern sie sich ab.
Aber wo ich das nicht verstehe, was Sascha meint, weil Sascha sagt ja, damit würde es jetzt zu einer idealen und überhaupt nicht mehr überwachbaren File-Sharing-Plattform werden können.
Na, verschlüsselt, ja klar.
Und, aber das verstehe ich nicht, weil die Leute, die das dann herunterladen,
ja,
die müssen es ja auch irgendwie entschlüsseln können.
Ja, aber nicht, ja klar, die haben.
Und wo sollen die Keys herhaben?
Na, aus Foren.
Die sind
aus unabhängigen
Foren, neben den Download-Links.
Okay.
Also ich würde dir, wenn ich dir einen Film zukommen lassen würde, wäre das bisher über Mega-Download oder Mega-Upload, hätte ich den Film hochgeladen, hätte die URL zum Film per Mail, sagen wir mal, zugeschickt und du hättest den wieder runtergeladen. Problem ist, Mega-Upload hätte überprüfen können, aha, das ist ja ein Film, da lassen wir unsere automatischen Filter drüber laufen, das ist ja Urheberrechtsverletzung, wird gelöscht. In Zukunft wird das dann so laufen, wenn ich dir was zukommen lassen will, gehe ich auf mega.com, lade den Film hoch, kriege einen Key, schicke ich dir die URL und den Key per Mail zu.
Ja, okay, also zwischen uns beiden schon, aber wie geht halt Massenfile-Sharing
damit? Foren.
Okay, und dann schreibt man einfach den Link plus das Passwort.
In den gleichen Seiten, wo bisher nur die Links stehen, steht dann eben Link plus Passwort und damit hast du den Salat. Also ja. Damit hast du es fertig. Und damit kann sich mega.com kann sich auf die Seite stellen.
Und da sind wir dann wieder bei der Frage, die wir bei Linus auch diskutiert haben. Dann könnte man ja praktisch auch URLs bauen. Also theoretisch könnte man ja URLs bauen, wo man gleich das Passwort sozusagen.
Kann durchaus sein, dass sie das schon tun. Ich weiß es nicht.
Ja, genau. Dann hätte man praktisch auch, könnte man auch das Passwort weglassen, weil man das einfach mit den URL reinschreibt.
Genau. Es kommt halt nie beim Server an, das Passwort. Damit können Sie glaubhaft bestätigen, dass sie keine Ahnung haben, was da über ihren Server läuft.
Okay.
Und dass sie ja nur die Plattform sind und dass sie ja keine Möglichkeit haben, sowas rauszufiltern.
Weil nämlich Public Thorsten, also Thorsten Kleins, hat irgendwie diesen Artikel von Sascha nämlich auch nochmal irgendwie angegriffen. Die beiden haben dann auch noch irgendwie diskutiert auf Google Plus irgendwie. Ich habe das dann auch nur so halb mitgekriegt. Aber Thorsten Kleins war irgendwie der Meinung, dass es irgendwie, dass Sascha da irgendwie Quatsch redet, aber ich weiß auch nicht mehr.
So also für mich klang das jetzt, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, aber für mich klang das alles soweit plausibel und das ist jetzt auch keine Rocket Science. Also es wurden Schwachstellen.
Warum gibt es denn sowas dann noch nicht wo längst? Ich meine, beziehungsweise wir haben ja letztes Mal genau darüber geredet, dass dein Tab-Sync-Ding ja genau das werden sollte.
Genau, es sollte nicht genau das werden.
Hätte sein können.
Also erstmal ist im Browser Verschlüsselung und Entschlüsselung ist unter Kryptografen sehr verschrien, weil es kein wirklich sicherer Weg ist, um Sachen zu. Also man kann die Daten damit sicher verschlüsseln.
Weil man halt JavaScript mit ausliefern könnte,
dass das Passwort oder die entschlüsselten Daten irgendwo anders hin überträgt. Mhm. Dazu bestünde die Möglichkeit. Zum Zweiten ist es, dass das schnell genug machbar ist, ist auch noch nicht lange der Fall, weil so diese Webworker und dieses, ich weiß nicht, was die da alles treiben, also so Datenentschlüsselung und Verschlüsselung, das kostet echt Rechenzeit und wenn man das in JavaScript macht, dann kostet das nochmal deutlich mehr Rechenzeit und dass die JavaScript-Engines schnell genug geworden sind, um da ein paar Gigabyte, und darum geht es ja, wenn du einen Film hochlädst, mal eben on the fly transparent zu verschlüsseln und entschlüsseln, das ist schon echt Aufwand. Und bisher können sie ja zum Beispiel noch kein Streaming. Das dauert ja noch ein bisschen.
Ja, ja.
Und da gibt es halt so neue Technologien wie Webworker und weiß der Teufel was, die das mit denen das jetzt auch praktikabel ist. Und zum Dritten, sage ich mal, es gibt natürlich, also ich meine, die Verschlüsselung, die ich gebaut habe, oder die ich nicht gebaut habe, aber die ich genutzt habe für mein Projekt, die habe ich ja nicht selbst geschrieben, ich wäre ja wahnsinnig, also kann ich nicht, schlicht und ergreifend, also es ist sondern das ist in einem universitären Umfeld, also da gibt es sowas schon lange, da gibt es irgendwelche Unis, die sowas bereitstellen, aber der ist einfach jetzt der Erste, der schlau genug war, dieses sich langsam breittretende Prinzip jetzt mal auf riesengroße Dateien anzuwenden, vielleicht in gewissen Größenwahn, die man ja diesem Kim Schmitz...
Profitorientiert auch.
Profitorientiert und größenwahnsinnig. Also, und insofern...
Also ich versuche das alles zu ignorieren, von ihm zumindest.
Alles von Kim Schmitz versuchst du zu ignorieren?
Ja.
Ich glaube, ganz ehrlich, ich kenne diese Einstellung, gegenüber Kim Schmitz, aber da in diesem Punkt würde ich auch Saschas Artikel auf jeden Fall zustimmen, wo er meint, es ist erstmal scheißegal, ob man ihn mag oder nicht. Ja? Ich glaube ganz ehrlich, Kim Schmitz wird mehr oder weniger zwangsläufig definitiv in die Geschichte eingehen. Und zwar tatsächlich auf der leider geil Seite. Und
aber er macht die Welt. Also er hat nicht den Anspruch, die Welt besser zu machen. So.
Ja, es ist aber egal, ob du einen Anspruch hast.
Genau.
Wenn du das Richtige zur richtigen Zeit tust, ist es egal, aus welchem Grund du es tust. Und man kann halt über Kim Schmitz sagen, was man will, aber er hat halt in manchen Dingen, also er hat zum Beispiel letztens diesen Tweet getwittert, der weiß nicht, wie viele Milliarden Male retweetet worden ist, jedenfalls andauernd in meiner Timeline. How to stop piracy.
Ach so, das war von ihm tatsächlich.
Das war von ihm, ja. First, make great stuff, make it accessible, make it easy to use, release on one day worldwide und fair price oder so.
Genau.
Das waren halt so diese fünf Sachen irgendwie, die man machen muss, um Piracy zu stoppen. Und das war einfach wirklich in einem Tweet das Rezept wirklich zusammengedampft.
Also ob es das Rezept ist, das weiß ich noch nicht. Es ist auch nichts Neues. Aber
ich muss mich nicht mit ihm beschäftigen, nur weil er was macht, was halt überall stattfindet.
Ich glaube, wenn man sich für die Zukunft des Netzes interessiert, dann sollte man sich auch mit Kim Schmitz beschäftigen. Doch, das glaube ich
mittlerweile. Also mit der Technik, aber nicht mit ihm. Und ich muss nicht ihn Person, retweeten und ich muss
nö,
auch nicht.
Du musst,
ihn,
nö, du musst es nicht retweeten, aber.
Nee.
Und
nee, du musst
ihn also ich sehe ihn auch, ich sehe ihn so, auch nicht als. Also ich der ist ein. Der ist ein größenwahnsinniges Arschloch, aber er macht, aber er hat in seinem Größenwahn, muss man ja ihm einfach mal lassen, hat er es an einen Punkt geschafft, dass er diese Unterhaltungsindustrie oder dieses System, was sich aus Abmahnung und Verklagen und so weiter bewegt hat, jetzt vor ein Problem stellt, das sie erstmal nur schwer lösen können. Und das sehe ich mit einer gewissen, also ich finde, es ist betrachtenswert.
Sagen wir so, er ist derzeit der beste Troll der Unterhaltungsmusik.
Ja, genau.
Der Unterhaltungsbranche,
den man es muss gibt. Trolle nicht mögen, aber wenn sie im eigenen Sinne arbeiten, dann ist es eventuell, dann kann man sich das trotzdem angucken. Und man sollte sich auch angucken, wenn sie im Gegensinne arbeiten würden. Ich find das so wie Christoph Käse mir anzugucken. Der ist auch, den mag ich auch nicht, aber er macht das, was er macht, trotzdem leider sehr gut. Und
er ist aber wirklich sympathischer, also persönlich sympathischer als Kim Schmitz.
Das muss man dazu sagen. Das ist ich das vermutlich ist.
Wahrscheinlich nicht so schwierig.
Nee, das ist nicht besonders
schwierig. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber.
Ja,
also. Naja, ich kenne jetzt auch Kim Schmitz nicht persönlich. Also insofern. Aber egal. Ja, dann haben wir jetzt auch nochmal über Mega geredet. Das ist ja auch total super.
Ja.
Ich hätte vorher sagen sollen, darüber will ich nicht reden.
Willst du über Mega nicht reden? Okay. Gut, kommen wir zu den kontroversen Themen, würde ich sagen. Und zwar die Facebook-Suche oder so.
Hat die irgendjemand gesehen?
Man kann sie ja noch nicht ausprobieren hierzulande, oder?
Genau, also ich habe mich jetzt angetragen, dass ich da gerne Testobjekt werden möchte. Also konnte sich irgendwo eintragen, dass man sagen will, ich will halt auch möglichst schnell diese Facebook-Suche haben.
Beta-User heißt das,
glaube ich. Beta-User oder sowas.
Aber das war explizit nur auf englisch sprechende Leute eingeschränkt.
Ja, ich habe meinen Account auf Englisch.
Ach so. Ja. Das kriegen wir nie raus.
Nicht auf das merken die nicht.
Ist ja alles auf Private gestellt. Das kriegen wir.
Um einen großen deutschen Blogger zu zitieren, Leute. Das merken die nie. Jedenfalls. Ich habe Facebook-Suche. Ich finde, ohne Scheiß, es ist genau das, was Facebook immer gebraucht hat. Ich bin kein Facebook-Nutzer, ich bin kein großer. Ich hab einen Facebook-Konto, wo irgendwie automatisch Stuff reinwirft. Ab und zu, also ein oder zweimal pro Tag schaue ich da auch rein. Aber
das heißt,
ich bin,
du bist doch Facebook-Nutzer. Es gibt Leute, die es weniger oft nutzen.
Das glaube ich wohl, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, wo sich jetzt irgendwie meine Aufmerksamkeit nach wie vor. Ich habe auch mal sehr viel weniger Facebook genutzt und habe Facebook auch regelmäßig recht gehasst. Mittlerweile finde ich tatsächlich, haben sie eine ganze Menge aufgeholt und wieder gut gemacht. Sie haben viele Features eingebaut, die es mir einfacher machen, meinen Content zu filtern. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Es haben ziemlich viele richtige Schritte getan, meines Erachtens, in Richtung, Nachrichten-Stream-Management oder so, wie man das nennen will. Filtersouveränität, wie ich es immer nenne eigentlich. Und diese Sache mit der Suche war aber echt immer genau der Punkt. So, ich glaube, du konntest in Facebook und mit Facebook-Nachrichten und mit Facebook-Sachen nie eine wirkliche Relevanz erreichen. Also auch als Sender oder so etwas, weil du nicht findbar warst. Also das Einzige, wonach man bisher in Facebook suchen konnte, waren Seiten, also Facebook-Seiten oder Personen. Mhm. Und alles andere ging nicht. Und
was
jetzt,
geht jetzt?
Ja, und jetzt mit diesem
nach
Search.
Allen möglichen sortieren,
genau, nach diesem Search soll alles.
Schwule Designer in Berlin oder was auch immer.
Also wirklich, du kannst halt anhand von zum Beispiel Likes, du kannst halt kurz sagen, so, wer liked Page X in dieser Region?
Das ist ja lustig. Die haben einfach Semantic Web jetzt in Facebook eingebaut.
Ja, genau. Es richtig, richtig geile semantische Suche.
Wie Semantic
Web. Oh mein Gott.
Es wird, glaube ich, die semantischste Suche, die, also so wie ich das jedenfalls in der Beschreibung kriege, die wir je zur Hand gekriegt haben.
Ja.
Das wird ein richtig geiler Scheiß, glaube ich.
Das wird
ein richtig geiler Scheiß. Es wird natürlich auch
demokratisierte Rasterfahndung.
Genau.
So das ist hat übrigens das Kai Biermann hat das genau so genannt in Facebook genau. Und
kann ich dann bei Facebook raussuchen, wer das noch alles als demokratisierte Rasterfahndung bezeichnet hat.
Genau. Und den Artikel von Kai Biermann haben geliked.
Mist, so kommt draußen, ist gar nicht von mir.
Ja, natürlich. Also im Grunde genommen, semantische Search, ne? Ich weiß nicht, ob das sich die Verfechter und Freunde des semantischen Webs je überlegt haben, aber natürlich ist eine semantische Suche nichts anderes als eine Rasterfahndung.
Ja.
Und war noch, ist auch nicht anders. Es ist
eine Semantik Web war halt, es ist halt was Facebook jetzt macht, ist halt natürlich eine sehr logische Sache aus Facebooks Sicht.
Sie haben ja strukturierte Daten.
Ja, und sie machen es für Menschen. Das Semantik Web, das, also die Beispiele, die ich darüber immer gelesen habe. Ja.
Nee, eben nicht nur für Menschen, sondern sie machen nicht nur für Menschen, das ist ja Quatsch. Also das war jetzt nur ein Beispiel, dass du Leute suchen kannst.
Ah, okay.
Ist aber lange, lange nicht das Ende. Du kannst alles mögliche. Du kannst Bahnhöfe, die auch von Leuten frequentiert wurden, die XY geliked haben.
Ah, okay.
Ja, oder was weiß ich, oder du kannst nach Orten suchen, nach Webseiten suchen, nach allem kannst du suchen.
Der Friseur, das den alle meine Freunde benutzen.
Genau.
Ah, das könnte ja wirklich der Google-Killer werden.
So richtig, also so richtig geile semantische Search.
Okay.
Und das ist eigentlich das, wonach wir seit immer lechzen, und zwar alle, die sich mit dem Web auseinandersetzen.
Aber man kann halt doch nicht nachvollziehen, ob es wirklich geil umgesetzt wird.
Ja klar, das wird da braucht man auch Rechenkapazität. Also ich habe mit Semantic Web habe ich mich einen Freund von mir, der war sehr auf das Thema abgefahren, und ich habe immer so gesagt, so über die Servergrenzen hinweg wird das nie was werden, weil es wird problemlos möglich sein. Also gibt es eine Abfragesprache, wie hießen die? Nicht SQL, also ein SQL ist ja SQL, sondern auch so eine Anlehnung an SQL, Semantic StarQL, ich weiß nicht mehr. Und man konnte damit, so wie man in einer Datenbank eine Abfrage macht, konnte man über mehrere Server hinweg machen. Und das war irgendwie mehr.
Stimmt, mega performant.
Das war, genau, und das ist, ich habe da irgendwie mal einen Vortrag drüber gehört und eigentlich gesagt, und gibt es schon jemanden, der die Wette abgeschlossen hat, dass man mit einem Query alle Server, die an dem ganzen Spiel beteiligt sind, auf einmal abzuschießen.
Ja, aber ohne Scheiße. Das ist aber echt auch wirklich
so. Ja, ja.
Wer soll denn bitte so viel Rechenkapazität herbeln?
Ja, ja.
Und dafür braucht man halt so ein Facebook einfach.
Ja. Ne? Naja, aber
die indizieren halt jetzt schon diesen ganzen Kram, den sie dann später irgendwann ausnehmen. Und da gibt es jetzt schon diese riesen Probleme.
Die werden auch Probleme haben. Also die werden auch die Suche erstmal massiv einschränken müssen. Die werden ihn auch nicht beliebig komplex machen, weil ansonsten kriegen auch sie dieses Problem, glaube ich, erstmal nicht in den Griff, aber
ja.
Facebook hat es am ehesten im Griff, muss man sagen.
Ja, also ich glaube, ganz ehrlich, das wird ein richtig geiler Scheiß.
Mhm.
Und was ich echt wirklich wieder ganz erstaunlich fand, war natürlich, dass sofort in Deutschland wieder alle aufgeschrien haben: Oh mein Gott, Hilfe! Es könnte ja vielleicht gefunden werden unter irgendwas, keine Ahnung. Und also es wurde sofort wieder, gingen die Jammersirenen los, und es war.
Vorhin war schon, habe ich, also das ist nicht nur in Deutschland, sondern ich habe irgendwann einen Artikel, ich weiß nicht mehr wo, die hatten so ein paar Beispielsuchanfragen gestellt, und da waren so Suchanfragen wie drin, wie: Welche meiner Freunde sind verheiratet und gehen trotzdem gern zu Prostituierten? Und sie hat viel ausgespuckt. Also es ist
da gab es ja vorher schon Berichte darüber, dass sowas rausgefunden werden kann, wenn man nur die richtigen Facebook-Suchen kombiniert und die richtigen Profile.
Aber wenn du es dann siehst, wenn du es dann siehst und es für jedermann zur Verfügung stellt, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Angstpotenzial. Das ist doch gar keine Frage. Ja, also dass man da Schiss vor hat, kann ich wirklich verstehen.
Total,
also,
und das ist ja technisch finde ich das total spannend und interessant, aber dann frage ich mich, wie sie es umsetzen. Also wie wird das Tool eingeführt? Wie werden die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass das jetzt zur Verfügung steht? Wie können sie auch ihre alten Daten, wo sie vielleicht Angst davor haben, davor schützen? Also dass sie sagen, ich möchte zum Beispiel nie in dieser neuen Suche auftauchen, oder ich möchte, dass meine ganzen alten Sachen nicht in dieser Suche auftauchen. Oder wie werden die Anfangsfragen gestellt, wenn das angeschaltet ist?
Naja.
Kann ich dann in meinem Profil sagen, hier das und das und das und das soll auftauchen und der Rest soll nicht auftauchen? Oder wird das mir einfach irgendwie als Tour gezeigt und nicht automatisch mein Profil zum Aktualisieren hingestellt? Also so ganz viele Fragen wie: Bin ich informiert? Kann ich mich selber dafür entscheiden, dass meine Daten da drin sind? Oder bin ich informiert und kann zumindest sehr, sehr einfach da raus?
Aber machen wir uns doch nichts vor, wenn die Polizei oder die Geheimdienste sowas sehen oder auch das Finanzamt, dann gehen die zum Facebook und sagen, wir hätten gerne das, außer dass die da nicht das auswählen, dieses Opt-out haben können. Also das ist doch,
du meinst, dass die dann in den privat gestellten Informationen suchen können?
Ja, also selbstverständlich.
Natürlich.
Also das können sie auch jetzt schon und die werden auch sagen, wir hätten gerne.
Die müssen dann schon über Facebook gehen und sagen, hallo Facebook, gib uns doch mal die Accountdaten von XY.
Ja, dann wollen sie in Zukunft halt haben, wir wollen diese Abfragen formulieren können.
Ja, also dann, du meinst eine direkte, echte Schnittstelle für die Behörden.
Also
das ist
ja, in vielen also Fällen die klar Zukunft. Ist das jedenfalls noch nicht, Max. Also so
nein, ist das ist was.
Es ist also was so, gewünscht dass sie es wollen.
Das wäre jetzt durchaus ein Novum.
Nee, ich sage nicht, dass sie es automatisch kriegen, aber dass sie es wollen, das ist gar keine Frage. Und dass sie wenn sie dann Facebook zeigen können, guckt mal, ihr könnt solche Abfragen formulieren. Mhm. Also tut doch nicht so, als ob ihr uns die Antwort nicht darauf liefern könnt. Mhm. Das ist eigentlich auch logisch. Also das ist, insofern sind da diese, insofern muss ich ja mal Michi recht geben, sind diese ganzen Privacy-Settings, die man dafür hat, sind eher das, was verhindert, dass man sieht, was mit diesen Daten, was andere mit diesen Daten definitiv anstellen können.
Ja, schon, aber das sind ja die Sachen, die konkreter vor Ort sozusagen als, ja, ich würde es nicht Gefahr nennen, aber die einfach jeden selber betreffen. Und wo die Leute zumindest wissen sollten, was passiert. Und die Leute müssen natürlich auch wissen, dass jede Polizei versucht, möglichst viele Daten, wenn es irgendwas gibt, abzufragen.
Und man die Leute sollten sich bewusst werden und ich will niemandem vorschreiben, was daraus die Konsequenzen sein sollten. Aber das wird nicht weniger werden, sondern es wird mehr werden, was in die Richtung geht. Die Abfragemöglichkeiten werden weiter wachsen, die über solche Tools existieren. In 10 Jahren wird es nicht so sein, dass das wieder weg ist, sondern es wird 10-mal so mächtig sein. Und dieser Tatsache sollte man sich einfach bewusst sein. Und ich finde so dieses berühmte, also ich finde es verständlich, dass man sagt, dieses schreibt gar nicht rein.
More than 100 people married prostitute. Es gibt einen Tumblr, actualfacebookgraphsearches.tumblr.com.
Krass.
Wo diese Searches hier...
Das ist jetzt aber schnell gefunden, du bist ein guter Googler.
Ja,
das ist.
Aber ich habe einen anderen Blogpost eigentlich gesucht, den ich auch gesehen habe. Die haben da nämlich gib mir Leute aus, die irgendwie Gay Marriage is against God oder sowas, ja, irgendwie halt irgendwelche homophoben oder rassistischen oder sexistischen Sachen macht, halt geliked haben, ne? Solche komischen Statement-Seiten so. Mhm. Und das ist halt auch so ein Effekt natürlich davon, dass du dann plötzlich so eine Liste von Namen kriegst, die halt alles irgendwie bekennende Rassisten sind.
Ja, wobei das ist
natürlich das weniger ein Datenschutz-Issue, ne? aber durchaus ein anderer Issue. Es gab mal eine andere Seite.
Aber das kann auch total problematisch werden, weil da hat mir nämlich Diana neulich mal so ein Screenshot geschickt von sowieso liked NPD. So, guck mal. Und es war, scheiße, wieder meine Verwandtschaft, fuck, was ist denn jetzt wieder los? Und dann habe ich dann mal nachgeguckt und das war auf dem iPhone gar nicht sichtbar. Der hatte die NPD geliked, um dann eine Anleitung in die Kommentare reinzuschreiben, was man machen muss bei Facebook, damit die dann als Spam und rassistisch und so, also er wollte sie sozusagen in seine Timeline kriegen und dann den Kommentar dazu schreiben. Hat das dann auch gemacht, aber das konnte sie auf ihrem iPhone nicht sehen. Also auf ihrem iPhone stand da, Foto von, und dann liked NPD, die Nationalen. Und hat natürlich einen schönen Schreck gekriegt. Und wenn du dann solche Abfragen formulierst, dann können da eventuell auch die falschen Ergebnisse bei rauskommen.
Ja, klar. Da kommen immer auch die falschen Ergebnisse raus.
Ich glaube, da werden auch noch eine ganze Menge Missverständnisse bei rumkommen. Also
welche Piraten in Wirklichkeit bei den Grünen sind und so. Das wird das... Falls Twitter jemals so, oh Gott, wenn Twitter sowas baut, dann sind wir alle geliefert.
Aber das ist ja.
Aber hier, mein Archiv
Facebook
ist ja jetzt.
Gab's ja sowas auch nicht. Das, also früher hattest du ja die Nachrichten einfach und irgendwann waren sie einfach weg, weil so weit runter klickt halt niemand und hast halt deine 1000 Nachrichten, die niemand mehr anschaut und die niemand durchsuchen kann. Und mit der Timeline haben sie das dann halt geändert und dann gab es ja auch schon die ersten Aufschreie. Und dadurch, dass sie es jetzt durchsuchbar machen, und Leute vorher sich nicht dessen bewusst waren, was da passieren kann, also dass zum Beispiel sowas durchsuchbar wird, ist es halt eine völlig neue Dimension. Genau.
Aber ich finde das gut. Ich finde das gut, gut,
ja, das
gut,
ist,
gut.
Das verdeutlicht den Kontrollverlust.
Ich mochte die Timeline und ich mochte auch diese Suche und ich finde alles, was ein Dienst insgesamt transparenter, in sich transparenter macht, grundsätzlich einen positiven Schritt.
Also ich habe schon Angst vor dem Tag, an dem es ein Tool geben, ein selbst von Anwälten bedienbares Tool geben wird, mit dem man Audiodateien durchsuchen kann, weil dann werden wir so viele Abmahnungen ins Haus kriegen für rückwirkend 57 Podcasts, dass wir...
Und das kommt.
Ja, natürlich kommt das.
Wieso? Weil wir Sarrazin hier jedes Mal Arschloch nennen? Oder warum? Ich meine, oder,
Bombe.
Ich meine, ich
oh, nicht schon wieder. Es geht. SG9 hier.
ja, also ich meine, es gibt halt einfach Arschlöcher. Ich kann sie gerne alle mal aufzählen.
Ja, aber so viel Zeit habe ich nicht mehr. Okay.
Nein, wir müssen ja auch irgendwann mit dem
genau.
Podcast zu Ende kommen. Gut, dann haben wir ja über, genau, über Facebook geredet. Aber wo wir gerade beim Datenschutz sind, ne? Du warst ja in, du bist ja so ein bisschen bekannt persönlich mit EU-Politik.
Ja.
Und uns erwartet ja jetzt demnächst sozusagen, wie soll ich mal so sagen, ich sag mal so die, die,
ich hab jetzt, mir fehlt
jetzt irgendwie die Analogie. Ja, es gibt jetzt demnächst eine Datenschutzreform auf EU-Ebene, die auf uns zurollt und die wahrscheinlich ähnlich wirken wird wie, wie ACTA oder so. Das ist meine Befürchtung. Das ist meine Befürchtung. Also, es sind so schöne Dinge drin, also so von denen ich weiß, also das schöne, unvergessliche Recht auf Vergessen.
Wann hast du dich damit beschäftigt?
Was?
Wann hast du dich mit dem Recht auf Vergessen beschäftigt und was denkst du, was da drin steht?
Ja, ich weiß, dass das ein bisschen entschärft worden ist aus den ersten Entwürfen. Es läuft wohl alles ein bisschen darauf hinaus, dass es jetzt sozusagen ein Recht auf Gelöschtwerden bei Diensten ist.
Ja, also so, wenn ich zum Beispiel meinen Facebook-Account löschen möchte, weil ich nicht gut finde, was da alles passiert, dann finde ich, dass es ein Recht geben sollte, dass sich innerhalb von einer gewissen Zeit, wie eben in der aktuellen Datenbank, die Reinigungsprozesse sind, dass zumindest erstmal alles weg ist und dass es dann aber auch wirklich gelöscht wird und nicht nur irgendwie ausgegraut oder auf unbenutzbar
also auch die
gestellt.
Kommentare, die du bei mir in Blogpost und unter meine Facebook-Dings da geschrieben hast.
Warum?
Warum
soll man darauf ein Recht
haben? Gelöschter Benutzer. Also da kann man ja einfach den Nutzer entfernen.
Ach, einfach nur die Namen entfernen, meinst du?
Das kann man machen.
Ach so, ja, das kann man machen. Okay. Ja. Also das
dann wird
aber,
ja auch schon
aber der
so
Inhalt nicht. Aber dann nicht der Inhalt.
Der Inhalt müsste dann, glaube ich, nicht gelöscht werden.
Okay, gut, ja.
Also ich habe, also das sind natürlich
Fragen, wie man das dann irgendwie definiert. Gut, das Recht des auf Vergessen wurde ein bisschen entschärft, das muss man dazu sagen, das ist richtig. Also so wie es halt mal angedacht war, fand ich es wirklich katastrophal. Also wirklich dieses, ich kann von vornherein bestimmen, wie lange irgendwie eine Information gültig ist und jede Information soll mit einem Gültigkeitsstempel also mit einem Ablaufdatum versehen werden und ich soll ein Recht darauf haben, dass wenn du irgendwelche Fotos von mir hostest, du mich dann löscht oder so, obwohl ich meine Einwilligung gegeben habe und so weiter und so fort. Also all diese Dinge sind da, glaube ich, jetzt nicht ganz so schlimm eingetreten, wie das mal geplant war. Aber es gibt immer noch irgendwie die Cookie-Richtlinie. Also das heißt, dass...
Die ist unabhängig davon.
Die ist unabhängig davon, ja. Aber das soll ja auch kommen über EU.
Ja, die Cookie-Richtlinie soll überarbeitet werden. Und der Witz daran ist, dass die EU-Kommission jetzt gesagt hat, wir überarbeiten die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie erst gemeinsam mit der Cookie-Richtlinie und das alles muss erstmal warten, bis die EU-Datenschutzreform abgestimmt ist.
Ah,
was,
okay.
Was dazu führt, dass einfach gar nichts passiert, weil die Datenschutzreform ist halt ein riesiges Paket. Das sind jetzt schon allein 200 Seiten Bericht von dem Berichterstatter im Europäischen Parlament, im zuständigen Ausschuss, Jan-Philipp Albrecht. Die einfach auch mal durchgearbeitet werden müssen oder die aktuell durchgearbeitet werden von den Leuten. Das ist Anfang Januar erschienen und Änderungsanträge ohne Ende. Und das dauert, bis das alles durchdiskutiert ist und bis das alles durchgestimmt ist, sowohl im Europaparlament, wo abgestimmt werden muss, dass die Richtlinie so fertig ist und die einzelnen Änderungsanträge alle besprochen werden müssen und abgestimmt werden müssen, in der EU-Kommission, die ja den Vorschlag gebracht hat und dann auch die die Antworten sozusagen aus Europaparlament und aus dem Rat der europäischen Mitgliedstaaten, die eben auch wieder ihre Meinung abgeben dürfen, jeder Einzelne und gemeinsam. Und das ist halt so ein unendlich langer Prozess, dass im Mai dann irgendwie diese Verhandlungen erst anfangen können. Und der ganze Prozess läuft aber auch schon seit letztem Jahr irgendwann.
Aber, und was erwartet aber, uns dann so?
Ja, aber was da noch drin war, wollte ich nochmal darauf hinaus. Also,
wollte ich jetzt eigentlich ehrlich von Sandra hören, aber erzähl
uns. Ja, ich wollte dich darauf zu befragen. Also ja. Es gibt ja noch dieses Privacy by Default. Ja. Das ist ja, das soll ja auch noch damit
also
kommen.
Also so Privacy Enhancing Technologies zum Beispiel.
Nö, auch gerade zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel neue Webdienste kommen sollen, das habe ich jetzt so verstanden, neue Webdienste, dass halt die Privacy Settings grundsätzlich auf alles geschlossen gehen sollen.
Alles geschlossen ist einer der Vorschläge. Das ist ja nicht abgestimmt, also es sind Vorschläge. Und also ich habe mich nicht ganz intensiv mit der Datenschutzreform beschäftigt, weil es ist ja jetzt erst im Januar komplett rausgekommen und es sind einfach sehr, sehr viele Seiten. Aber so Sachen wie Privacy by Default bringen halt Leuten, die sich nicht intensiv mit so Webdiensten beschäftigen, sehr, sehr viel an Sicherheit und Schutz. In dem Sinne, dass sie sich nicht durch 5 Einstellungs-Navigationspunkte durchklicken müssen, um irgendwann mal zu ihren Datenschutzeinstellungen zu kommen, um dann eventuell was einzustellen, was ihnen vielleicht ihr Neffe gesagt hat oder ihre Nichte, sondern dass sie erstmal die guten, also die schützenden Einstellungen haben, sich dann in dem Dienst zurechtfinden können und sich dann immer noch entscheiden können, was sie da machen und was sie nicht machen. Also dass dann die Einstellungsmöglichkeiten zum Beispiel groß aufgepoppt werden und dann gezeigt werden und erklärt werden. Und dann haben die Diensteanbieter zum Beispiel auch ein viel größeres Interesse daran, den Leuten Anreize zu geben, was dann wieder aus Datenschutzsicht schlecht wäre, ihre Datenschutzeinstellungen anzupassen.
Aber du weißt schon, dass zum Beispiel solche Dienste wie Flickr oder Twitter nie ein Erfolg gewesen wären, hätte es eine Privacy by Default Richtlinie gegeben.
Ja, aber dann hast du ja die Möglichkeit, das umzustellen.
Ja, aber und das wäre nicht passiert. Aber ich meine, das ist halt einfach, 70% aller Leute lassen die Default-Einstellung. Punkt.
Aber
das
heißt, mit anderen Worten, hast zum Beispiel bei Twitter,
Twitter wäre nicht möglich gewesen.
Also du hast ja bei Twitter den ganz klaren Vorteil, wenn ich meine Tweets öffentlich mache, dann sehen es Leute, dann können es Leute retweeten und dann finden mich auch Leute. Wenn ich jetzt anfange zu twittern und irgendwie 10 Tweets geschrieben habe und merke, niemand sieht mich, dann wird Twitter sich auch überlegen, wenn sie erfolgreich sein wollen, dass ich eine große Anleitung baue oder die Möglichkeit gebe, das direkt am Anfang zu entscheiden.
Jetzt, ich glaube, ehrlich, ganz ehrlich, Twitter wäre nie so weit gekommen, hätte es das gegeben. Also die wären einfach im Keim erstickt gewesen. Also es hätte nie überhaupt eine Traktion gewonnen, dieser Dienst.
Aber wäre Twitter nie ist ja zum Beispiel geworden. Der datensparsamste Dienst, den du dir eigentlich vorstellen kannst. Die wollten nur eine E-Mail-Adresse und einen Nutzernamen haben.
Ja, an personenbezogenen Daten.
Es geht
aber,
ja fast immer um personenbezogene Daten.
Ja klar,
Daten.
Nee, aber es geht auch tatsächlich, wenn ich jetzt eben wie bei Twitter halt die Möglichkeit habe, dass ich entweder öffentlich oder protected twittere, dass die EU jetzt von mir verlangt, dass die Default-Einstellung auf protected wäre.
Aber dann habe ich bei der Account-Erstellung erst das Feld Anschrift oder E-Mail-Adresse oder Name oder was auch immer. Und dann gleich als nächstes ein schön buntes Feld, wo steht, hier, du kannst deine Tweets jetzt veröffentlichen, die du in Zukunft schreibst, mit diesem einen Klick. Sei dir bewusst, dass sie dadurch auch von Google indiziert werden können oder von anderen Suchmaschinen. Also, dass man einfach so ein ganz kurzes Moment des Bewusstseins hat, was mache ich da eigentlich?
Also ich glaube ganz ehrlich, das wäre der Tod des Webs, des offenen Webs.
Also ich glaube nicht, dass es der Tod des offenen Webs wäre, aber ich glaube, es würde dazu führen, dass wir überall noch eine zusätzliche Checkbox haben, genauso wie wir jetzt beim Einkaufen die AGBs abklicken und die Datenschutzrichtlinie auch abklicken. So werden wir dann in Zukunft abklicken, ja, veröffentliche meine Daten und wir werden nicht drauf achten und das wird quasi notwendig sein, um diesen Dienst überhaupt zu nutzen. Und ansonsten, also ich.
Aber dafür gibt es wieder andere Möglichkeiten und zwar Sachen wie zum Beispiel Icons, also dass man nicht mehr mit ellenlangen oder nicht mehr nur mit ellenlangen AGBs und Privacy-Einstellungen arbeitet, Privacy-Richtlinien arbeitet, sondern dann eben zum Beispiel so 5 Icons hat, die allgemein verständlich sind, wie zum Beispiel Creative Commons-Lizenzen, wo du auch gleich das nächste Argument dazu bringen wirst, dass das nicht funktioniert. Aber wo sowas dann halt genutzt werden kann.
Da fällt mir was ein, das könnte man auch mal erwähnen. Ich habe einen Dienst, der heißt, jetzt muss ich den Namen auf die Schnelle rauskriegen, Too Long
Didn't Read.
Terms of Service Didn't Read.
Genau.
Das,
so nach dem Prinzip.
Das ist ein fantastischer Dienst, und zwar ist das, niemand liest seine AGBs. Das macht, also ist uns ja bekannt, dass wir die immer alle nur wegklicken. Das ändert sich ab sofort. Terms of Service Didn't Read macht das. Die lesen das und unterteilen das, haben dann quasi ein Team von Leuten, die daran sitzen und darüber diskutieren. Und dieser Prozess ist relativ transparent. Darüber, was sie schlecht finden an einer AGB und was sie gut finden, und unterteilen das dann. Und das geht bis hin zu, die schreiben auch Browser-Extensions. Ich habe die Extension bei mir im Chrome installiert. Die gibt es garantiert auch für Firefox und vielleicht auch für Safari. Dass wenn ich auf eine Seite draufgehe und die haben irgendwelche Richtlinien, die nicht in meinem Sinne sind, dann blendet sogar so eine Warnung explizit auf. Also dann geht so ein Pop-up auf, wo dann, also so ein Hinweis oben, diese Seite hat wirklich schlimme Richtlinien. Das passiert zum Beispiel ständig, wenn ich TwitPic aufmache. Wenn irgendjemand mal wieder ein Bild auf TwitPic veröffentlicht hat und ich gehe auf die Seite drauf, dann geht dann immer so die Warnung auf. Die haben die scheiß Services. Bei GitHub ist ein, ich glaube, ein grünes oder also man sieht sofort, ob ein Dienst gute AGBs hat oder schlechte AGBs oder ob sie ihn schlicht und ergreifend nicht eingeschaltet haben. GitHub.com? Ja, jetzt? Genau. Ein B haben sie, ein grünes B. Das ist noch. Und es steht halt so im Kurzen hingeschrieben, entweder mit Daumen nach unten ist was Schlechtes oder Daumen nach oben ist was Gutes oder einfach nur so ein Hinweis. Also zum Beispiel Hinweis ist in dem Fall, GitHub benötigt Cookies. Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Aber sie haben, was ist negativ bei GitHub? Changes can happen anytime, sometimes without notice. Und ja, also dergleichen. Und das ist dafür eigentlich ein ganz guter Service, weil da kann man auch mal wahrscheinlich irgendwie auf iTunes draufgehen und gucken, was da eigentlich in RGBs drinstehen, was mir all die Jahre voll geheim geblieben ist.
Da kann man ja gar nicht im Browser draufgehen. Oder doch, ne?
Geht kann das? Man.
Wird bestimmt irgendwie gehen. Irgendwie also die haben auch noch eine Webseite, wo man auch dann die Toolbar ist sozusagen, macht es da noch einen Zacken einfacher. Die haben auch eine Webseite, wo man die URLs selber eingeben kann oder den Namen der Dienste, wo das dann auch alles funktioniert. Schöner Dienst.
Ja. Cool. Ja, und einer der Versuche, unter anderem von dieser Datenschutzreform, ist halt, dass Datenschutzeinstellungen einfacher werden und dass, oder sagen wir mal, ich wünsche mir, dass Datenschutzeinstellungen einfacher werden, weil die Reform ist ja in keinem Fall schon irgendwie entschieden. Und dass Leute halt nicht mehr absichtlich verwirrt werden, weil aktuell ist es ja noch so, dass die Einstellungen zum Beispiel bei Facebook sich alle 2 Monate ändern, gefühlt zumindest, dass sie immer irgendwie komplizierter werden oder zumindest nicht viel einfacher, und dass die Länge der Datenschutzbestimmungen auch immer zunimmt oder zumindest auch Datenschutzbestimmungen immer so oft geändert werden, dass man sie gar nicht lesen kann in der Zwischenzeit. Und da zum Beispiel, man will ja niemandem verbieten, diese Dienste zu nutzen, sondern soll ja wissen, was passiert. Und wenn du da solche Icons einbaust, verpflichtend, dann hättest du zumindest was die Seitenbetreiber dazu bringt, vielleicht so ein bisschen transparenter damit umzugehen, weil sie es müssen.
Mehr Standardisierung wäre
gut. Mehr Standardisierung. Gut, ne? Das wäre halt maschinenlesbare wirklich, genau. Datenschutzrichtlinie.
Und vor allem menschenlesbare. Also das ist ja der
ja,
Witz, also
Menschen und maschinenlesbar.
Überhaupt mal irgendjemand lesbare. Ja. Also Mensch oder Maschine, Hauptsache irgendwer.
Naja, menschenlesbare, das führt ja dann...
Juristenlesbar.
Naja, juristenlesbar sind sie ja theoretisch schon, aber ich meine, so dieses menschenlesbar, wir haben ja gar nicht...
Juristen.
Haben wir über dieses Instagram-Debakel gesprochen, dieses, dass Instagram ja irgendwie die AGBs, also die Terms of Service, geändert hat und jetzt alles ganz furchtbar ist und sich alle ganz furchtbar aufgeregt haben und einen riesen Shitstorm und sie haben sie wieder rückgenommen und alles ganz furchtbar und angeblich sind die Userzahlen, was auch eine bekloppte Aussage ist, angeblich um die Hälfte eingebrochen ist, was ich keine Sekunde lang glaube. Aber irgendjemand glaubt, das rausgefunden zu haben. Und in diesem ganzen Tohubabo und da auch ich, wie jeder andere Mensch, auch die Instagram-AGBs nie gelesen habe, weiß ich nicht, ob das stimmt, war wohl die, habe ich irgendwo gelesen, dass die AGBs von Instagram gar nicht schlimmer geworden sind, sondern dass sie nur an einem Punkt spezifischer geworden sind. Dass vorher halt so, wir können mit deinen Daten alles machen. Und jetzt steht da drin, wir können deine Daten nutzen, um dafür Werbung einzublenden, das und das und das und das. Also eigentlich sozusagen weniger, ja, aber weil irgendjemand da gelesen hat, oh mein Gott, Werbung und Shitstorm. Genau. Und das.
Vorher durften sie nur alles damit machen, jetzt dürfen sie auch Werbung.
Genau.
Oh wait.
und dieser Oh wait-Gedanke ist natürlich dann im Internet nicht da gewesen, wie sich das, wie sich das gehört. Und der Shitstorm war am Kochen. Also menschenlesbare AGBs. Führt das nicht dazu, dass wir einen kurzen Shitstorm wegen allem haben und dann 3 Minuten später installieren wir uns eine Browser-Extension, die und diese hässlichen Icons ausblendet?
Das ist ja passiert, weil die Leute vorher schon das nicht verstanden haben und dann ein Wort, was das noch ein bisschen erklärt hat, reingekommen ist. Und wenn du aber schon diese, sagen wir mal, 5 Icons hättest zum Beispiel, da steht dann schon da, Daten dürfen verkauft werden, Daten dürfen Profiling gemacht werden, Daten werden an Dritte weitergegeben und Daten werden, keine Ahnung, veröffentlicht in ungesicherten.
Also wenn du jetzt mal für Menschen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne wie uns sagen solltest, ob diese Datenschutzrichtlinie eher Daumen nach oben oder Daumen nach unten oder Daumen so auf halber Höhe ist, wie siehst du da die aktuelle Entwicklung?
Also sie macht Dinge aktuell nicht schlimmer, weil die letzte Datenschutz, also das war ja vorher eine Richtlinie und ist jetzt eine Verordnung, aber die ist halt aus den 90ern. Da gab es noch nicht so richtig viel Internet für viele Leute. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die überhaupt nicht geregelt sind, sehr viele Sachen, die überhaupt nicht bedacht werden konnten, die jetzt geregelt werden müssen. Und sowohl der Berichterstatter, also Jan Albrecht, als auch die zuständige Kommissarin Viviane Reding sind halt auf der Datenschutz- und Nutzerseite, grob gesagt. Die müssen sich jetzt natürlich gegen alle Unternehmensinteressen der Welt, die irgendwas mit Daten machen wollen, also vor allen Dingen aus den USA, durchsetzen. Und da gibt's halt ein sehr, sehr intensives Lobbying. Die haben halt, die wissen genau, dass der europäische Markt für sie auch wichtig ist und dass sie mit den Diensten, die sie anbieten, dann das irgendwie umstellen müssten, zum Beispiel. Und haben deswegen sehr, sehr große Interessen.
Aber es ist ja nicht unbedingt so, dass Datenschützer zwangsläufig, also sie glauben zwar immer, unsere Interessen wahrzunehmen als Verbraucher, aber unsere Interessen als Bürger nehmen sie ja teilweise nicht ganz so gut wahr. Ist das, also ich meine, da hat man ja, also gerade bei solchen Debatten habe ich immer das Gefühl, da möchte ich, dass niemand so richtig gewinnt, weil wenn die Datenschützer zu viel gewinnen, dann ist auch wieder doof. Besteht dann die Gefahr?
Ich glaube, das wie sage ich das am blödesten? Also ich glaube, dass ein paar Sachen auch, noch nicht bedacht werden.
Ja.
Dass ein paar Sachen auch einfach gar nicht in diese Richtlinie fallen oder noch nicht darüber nachgedacht wurde, dass es vielleicht reinfallen könnte. Wie was ich zum Beispiel sinnvoll fände, wären statistische Auswertungen von großen Datenbeständen. Da sind sicherlich auch irgendwelche Notizen dazu drin oder bestimmt irgendwelche Regulationen dazu drin in der Richtlinie, aber habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Aber dass zum Beispiel Statistiken sinnvoll erstellt werden können, dass Datenmengen in Firmen zum Beispiel auch veröffentlicht werden können, nachdem sie zu Statistiken verbaut wurden.
Ich habe gehört von Behörden, die mussten den Geburtstagskalender der Kollegen abnehmen, weil das halt unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen halt einfach nicht ging.
Nein, nicht alles, was als Datenschutz bezeichnet wird und als Datenschutz argumentiert wird, ist auch sinnvoll. Das würde ich jetzt auch nicht sagen.
Ja, genau. Eben,
oder irgendwelche Vorgaben, dass man zwar Facebook benutzen darf, jetzt wir als Behörde, jetzt, genau, wie in Rheinland-Pfalz passiert, aber dann eben kein Feedback gegeben werden
darf. Ein Rückkanalverbot. Ich glaube, Rückkanalverbot war das Wort.
Ist ein wunderschönes Wort.
Ja.
Wir haben das ist natürlich total bescheuert, aber...
Behördliches Verbot, auf die Bürger zu hören.
Total weglassen. Die haben eine Facebook-Seite machen dürfen,
ja,
als Behörde, haben aber die Anweisungen bekommen, dass sie nicht mit den Bürgern dort interagieren sollen, weil das ja dazu führen würde, dass sie mehr auf Facebook sind, die Bürger.
Nein, nein, vor allem, weil dort dann auch sozusagen persönliche Daten der Bürger auf einer behördlich betriebenen Seite gespeichert werden würde, was einfach datenschutzrechtlich nicht geht.
Nicht behördlich.
Ja, beziehungsweise das ist ja von der Behörde betrieben. Oder so, ich weiß es nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall,
Aber wir sind an dem Punkt, wo...
Wie heißt denn diese, was war das für eine Behörde? Weiß das irgendjemand noch? Irgendwie, hallo Chat, weißt du, was das für eine Behörde ist? Die ein Rückkanalverbot war das, ne?
Rückkanalverbot. Das sollte man googeln können.
Sollte man
googeln. Ja, das ist super googelbar. Rückkanalverbot. So eine Worte kannst du auch nur in Deutschland geben.
Ja.
Rückkanalverbot.
Wir machen auch die Kommentare dicht.
Ja,
zu eurem, das hilft nur eurem Datenschutz. Das ist nicht... Oh Gott, Kommentare.
Gucken wir mal, das ist hier Rheinland-Pfalz. Keine Kommentare, kein gefällt mir. Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Edgar Wagner hat ein Antwortverbot bei Facebook gegen die Staatskanzlei der neuen Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Ach, das klingt für mich klingt das nach einem faulen Kompromiss.
Nee, das ist einfach eine Satire, ist das einfach.
Das ist so, meine Vermutung ist, es ist so entstanden, die Behörden wollten gern Facebook-Seiten haben und haben gesagt, jeder ist auf Facebook. Dann ist der Datenschutzbeauftragte hat gesagt, aber Facebook ist böse. Und hat die Behörden gesagt, ja, aber die Leute sind alle auf Facebook. Ja, sind aber immer noch böse. Dann müsst ihr wenigstens einschränken, was sie da an Daten reinpacken können. Dann haben die Behörden gesagt, können wir nicht, ist Facebook.
Ich sage, was es war. Also Facebook erstelle Persönlichkeitsprofile der Nutzer, ohne dass diese ein Widerspruchsrecht hätten, begründet Wagner die Regelung.
Genau.
Wir wollen diese Nutzerprofile deshalb so klein wie möglich halten.
Genau.
Ganz auf Facebook verzichten soll die Staatskanzlei aber nicht. Weil die Netzwerke gute Möglichkeiten bieten, Informationen zu verbreiten,
wollen wir die Fanseiten
als Brücke zu den eigenen Homepage der Ministerin nutzen. Es ist so...
Ah. Dann müssen sie
auf der eigenen Homepage, wenn sie das schon so machen wollen, dann müssen sie auch eine gute Kontaktmöglichkeit dann dort vor Ort bereitstellen. Also
ja,
vor Ort in ihrer eigenen, was sie kontrollieren können, sozusagen.
Bin ja mal gespannt, wie gut das funktioniert.
Aber das machen sie ja dann meistens nicht, sondern sagen, rufen Sie uns an.
Schicken Sie uns einen Fax.
Genau. Das ist unsere Facebook-Seite mit unserer aktuellen Faxnummer.
Mhm. Ja, aber was eigentlich das Gute...
Da kommt Facebook wirklich nicht ran an die Daten, die darüber gehen. Das muss man.
Was ich zu der Verordnung noch sagen wollte, die hat einen sehr positiven Punkt, zumindest wenn die Verordnung gut wird. Sie ist halt keine Richtlinie mehr. Das heißt, sie muss nicht mehr in jedem einzelnen Land umgesetzt werden, sondern sie gilt direkt.
Okay.
Das heißt, alle Länder, die aktuell halt ein sehr, sehr, sehr schlechtes Datenschutzniveau haben dann auch automatisch ein gutes. Das heißt, es könnte vielleicht dazu kommen, dass es in Deutschland ein niedrigeres gibt, was schade wäre, was zu verhindern ist. Datenschutz ist ja jetzt nicht gleich Datenschutz, aber...
Das ist alles böse.
Genau. aber das führt halt dazu, dass es einfach...
So dieses Facebook geht nach Irland, damit sie nicht so viel machen müssen, das wäre dann hinfällig.
Da sind sie jetzt natürlich überhaupt nicht begeistert, wenn sie jetzt nicht mehr aussuchen können, wo sie sitzen, um dadurch ein einfacheres Gesetz zu haben.
Aber stell dir mal vor, ich meine, die müssten sich wirklich jeden Tag mit Thilo Weichert zum Kaffee trinken treffen. Also da würde ich auch durchdrehen, ehrlich gesagt.
Ja, vielleicht führt es ja dazu, dass sie sich nicht mehr mit Thilo Weichert, sondern mit dem europäischen Datenschutzbeauftragten oder...
Der hat viel besseren Kaffee. Der kann dann seine Gäste befragen, ob der Kaffee geschmeckt hat. Das kann Thilo Weichert nicht, weil das würde gegen die Datenschutzrichtlinie verstoßen.
Das würde den europäischen Datenschutzbeauftragten natürlich komplett überlasten, wenn das wirklich so passieren würde, dass das alles bei ihm landet. Sondern es ist natürlich weiterhin der Zuständige in dem einen Land und da sind halt die Standards dann auch noch nicht angeglichen, nur dadurch, dass es die Verordnung gibt, dass die alle die gleichen Budgets haben oder dass der entsprechend viel Personal hat, um die ganzen Firmen, die jetzt schon da sitzen und die nicht wegen der Datenschutzrichtlinie ihren Sitz verändern werden, auch entsprechend der neuen Regelungen dann zu kontrollieren. Also das wird nochmal weniger lustig.
Ich glaube, vor 15 Jahren hat man sich so gedacht, ach, ich möchte irgendwann mal Bundesdatenschutzbeauftragter werden. Total ruhige Kugel und trotzdem ganz ordentliches Gehalt. Und dann kam das Internet und Facebook und du hast den ganzen Tag über Stress. Ich meine, wer hat vor 15 Jahren gewusst, wer Datenschutzbeauftragter ist?
Aber sorry, aber außer Thilo Weichert interessiert sich keiner für Facebook eigentlich. Also, okay, jetzt dieser Hansel da aus...
Na hier, wie heißt unsere Verbraucherministerin gleich?
Ilse Aigner.
Ilse Aigner hat sich doch auch angeblich...
Sie hat halt ihren Facebook-Account gekündigt. Das hat aber wahrscheinlich auch nicht allzu lange viel Zeit gekostet.
Heise hat jetzt irgendeinen Artikel ausgebuddelt, dass sie ja in so dann bei der direkten Kommunikation nicht halb so hart gegenüber Facebook war, wie in ihrer öffentlichen Darstellung. Aber ja.
Surprise.
Ja, wer hätte das gedacht?
Aber ich frage auch noch unter so einem anderen Grund, und zwar, weil du ja schon mal im Europaparlament...
Kann ich noch kurz was zur Richtlinie?
Ja, klar.
Und zwar, also zur Verordnung, weil es gibt nämlich noch eine Richtlinie, die zurzeit überhaupt nicht groß in der Presse ist. Es ist ja alles schön mit privatem Datenschutz und privaten Firmen, die jetzt reguliert werden und die Verordnung, die dann für alle gilt. Aber davon ausgenommen ist halt komplett der staatliche Datenschutz. Also alles, was irgendwie mit Polizei und Zusammenarbeit...
Die sind ja auch gut. Die wollen ja nur unser Bestes.
Die Guten sind davon ausgenommen, genau. Und für die wird eine eigene Richtlinie gebaut, die eben dann wieder in alle Länder einzeln umgesetzt werden muss. Und da fehlt halt aktuell noch komplett die öffentliche Aufmerksamkeit.
Um es nach der NRA zu sagen, was hilft gegen einen bösen Guy, der gegen die Datenschutzrichtlinie verstößt? Ein guter Guy, der gegen die Datenschutzrichtlinie verstößt.
Genau. Das ist wir brauchen nur den Staat. Der wird dann halt mit...
der wird schon der, nachgucken, der wird ob uns, das wirklich so schlimm war, was da über
mit der Vorratsdatenspeicherung wird er uns vor Facebook beschützen.
Ja, das ist irgendwie traurig. Ja, aber es ist ein bisschen unpraktisch, dass das jetzt beides parallel verhandelt wird. Weil
was für ein Zufall.
Komisch, weil dadurch ist halt auch die Aufmerksamkeit auf ein Datenschutzthema gebunden.
Aber hast du jetzt, also ich meine, du steckst da ein bisschen tiefer drin in der ganzen Thematik. Ich frage mich ja immer so ein bisschen, leben wir gerade in einer Zeit, in der das so ist, dass die Behörden immer sagen, mehr, 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 mehr? Oder ist das einfach, weil die technischen Möglichkeiten bestehen und die technischen Möglichkeiten werden in den nächsten Jahren noch mehr bestehen, das zu tun, dass solange dieser Vorgang anhält, also für immer, werden die Behörden mehr Daten haben wollen? Oder wird bei denen irgendwann auch mal wieder das Gefühl einsetzen, nee, das ist genug und Bürgerrechte sind durchaus auch was wert?
Beides. Also sie werden sowohl wegen der technischen Möglichkeiten mehr Daten wollen, weil es geht.
Ja.
Und sie werden, also sie machen das ja nicht nur deswegen, weil es geht, sondern auch, weil der ganze sicherheitspolitische Diskurs in die Richtung geht, dass man mehr verbieten muss und dass man mehr überwachen muss und dass Terrorismus nur dadurch bekämpft werden kann, dass überall Videokameras stehen, auch wenn alle wissenschaftlichen Untersuchungen in vielen von diesen Themen sagen, nein, das funktioniert nicht.
Aber warum haben wir dieses Thema immer noch? Also ich meine, wir haben keinen Terrorismus ernsthaft nennenswert. Und
aber
wir
haben doch gerade einen verhindert.
Genau, das war doch gerade erst wieder, ja.
Ja, die Bombe in, oder die Pseudobombe, ich weiß gar nicht genau, in Bonn.
Ach so, ja doch, das habe ich mitgekriegt.
Da gab es Videoüberwachung, aber die hat das nicht aufzeichnen können oder so.
Nicht genug Videoüberwachung, ja.
Genau.
Dann wird es beim nächsten Mal mehr Videoüberwachung, dann wird es wieder irgendwo stehen, wo es nicht. Und man wird immer wieder feststellen, Moment mal, irgendwie haben sie es doch wieder geschafft, die Bombe da abzustellen, wo es nicht wieder...
Das braucht halt so ein paar...
Und trotz der fehlenden Videoüberwachung haben sie trotzdem dann gefunden, die Bombe.
Städte müssen so als Panoptikon aufgebaut sein, so ein großer, runder Kreis, wo so kleine Zellen sind, in diesem großen, runden Gebäude. Ich versuche es gerade zu erklären.
Ja.
Und wo in der Mitte ein großer Turm ist, von dem aus alles beobachtet werden kann. Also so schön im Kreis.
Das ist so ein Gefängnisentwurf von Jeremy Bentham.
Bentham?
Ja, von Bentham.
Okay.
Und der von Foucault dann als so ein Beispiel genommen wurde für die derzeitige Disziplinargesellschaft, wie er es nennt.
Mhm. Ja.
Also Foucault hat es ziemlich bekannt gemacht.
Genau. Obwohl Bentham ist jetzt auch nicht ganz unbekannt.
Aber dagegen wehrt sich die Gesellschaft, indem sie sagt, nein, wir wollen weiterhin Negern in unseren Büchern lesen, in unseren Kinderbüchern. Das ist ja auch so ein kleiner rebellischer Aufschrei gegen die Überwachungsgesellschaft auf so eine Art.
Diese Verbindungen sind beeindruckend.
Schwierig. Aber ich wollte jetzt tatsächlich jetzt mal auch das leidige Datenschutzthema, das ja hoffentlich sowieso bald zerschellen wird an einem untergehenden Euro oder sowas hoffentlich. Jedenfalls.
Nein, aber es ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Das ist ja auch das Geile eigentlich, dass du als Firma...
Datenschutz aus Deutschland, Exportschlager Nummer 1.
Total.
Ja, ja.
Dass du eigentlich, wenn du es richtig machen würdest, als datenschutzfreundliche Firma zumindest im deutschen Raum, aber auch in anderen europäischen Ländern ziemlich gute Markteintrittschancen hast.
Das stimmt.
Weil das Bewusstsein für Datenschutz einfach relativ hoch ist. Und in anderen Ländern gibt es das halt nicht so, aber du könntest es als Exportschlager schon verbreiten.
Also das funktioniert, ein Beispiel, an dem ich das in der Praxis zeigen kann, ist, es gibt, wenn man iOS-Apps entwickelt, dann gibt es Möglichkeiten, wie man diese Apps verbreitet, also so zum Debuggen. Also es gibt Dienste, die dir helfen dabei, die an die Beta-Tester zu bringen, und wenn die Apps dann bei den Beta-Testern abstürzen, die dir dann die Crash-Logs wieder zurückschicken, also die Informationen, warum die App jetzt abgestürzt ist. Und da gibt es einen Dienstleister in Amerika, der heißt Testflight, der ist kostenlos und wir haben keine Ahnung, was er mit den Daten anstellt, und es gibt hier so eine kleine deutsche Bude, die immer besser wird. Ich habe mal bei Mobile Max ein bisschen über die geschimpft, aber die werden tatsächlich immer besser. Die heißen Hockey. Und die kosten Geld. Und wir sind bei uns in der Firma, das ist jetzt nicht, das sind 10 Euro im Monat oder sowas, also es ist irgendeine relativ kleine Summe, gerade wenn man als Firma agiert. Und wir nutzen jetzt schon seit einer ganzen Weile die Weise, weil wir wissen, womit die ihr Geld verdienen. Das ist schon mal ganz angenehm, zumindest den Großteil davon. Und ja, sie sind an deutsches Datenschutzrecht gebunden. Und wenn man dann mit deutschen Firmen, also wir arbeiten mit Firmen zusammen, die dann auch an deutsche Datenschutzgesetze gebunden sind, dann kommt das bei denen zumindest schon mal deutlich besser an, wenn wir sagen, ja, eure Daten sind sicher und nicht, die geben wir nach Amerika weiter, und wir wissen nicht, was mit denen da passiert. Also insofern, das ist, und sehen auch mittlerweile hübscher aus. Hockey nutzt Hockey.
Okay.
Gibt es auch für Android und für Windows und für weiß ich doch was. Das ist
nicht der Werbeblock wäre damit auch abgehakt.
Ich bin da auch noch mal ein bisschen skeptisch, aber gut. Aber ich wollte. Aber
sowas wie Bezahlmodelle für Services, die eigentlich aktuell nur mit Werbung funktionieren, also das gibt es ja auch noch nicht so richtig. Also viele Leute haben ja zum Beispiel schon nach Facebook gefragt, wofür sie bezahlen würden, irgendwie einen Euro pro Monat oder 10 pro Jahr oder was weiß ich nicht. Aber das entwickelt sich ja nicht, scheinbar. Also app.net gibt es jetzt halt.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die daran scheitern, dass sie Geld nehmen, sondern ich glaube, die haben einfach ein schlechtes Community-Management. Mhm. Das ist, die schaffen es nicht, einen bei Laune zu halten. Mhm. Und
aber ich finde halt die Facebook-Technologie total interessant, aber ich will denen nicht vertrauen, ich will nicht auf Facebook relyen, also wie heißt das? Ich will nicht Facebook
abhängig sein,
weil meine Freunde jetzt alle auf Facebook sind und ich nur, also keine Kontaktmöglichkeiten zum Beispiel zu ihnen habe, sondern ich will die Möglichkeit haben, das selbst zu entscheiden. Und wenn ich einen Service habe, den ich bezahle, dann weiß ich, womit die zumindest zum Teil ihr Geld verdienen. Nicht. Oder zumindest könnten sie ein Geschäftsmodell haben, das so funktioniert.
Ja, sie könnten theoretisch ein Geschäftsmodell. Ich meine, wenn du heute ein Abo abschließt und dir als letzter Spiegel-Abonnent den Spiegel holst oder weiß der Teufel was auch immer.
Das sind die Letzten, die verantwortungsvoll mit deinen Daten.
Die haben ein eigenes Gesetz, was ihnen erlaubt, deine Daten an jeden zu verkloppen, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ja. Und die scheren sich einen Scheißdreck drum, obwohl du ihnen gerade 100 Euro für ein bisschen bedrucktes Papier in die Hand gedrückt hast pro Jahr oder was auch immer.
Deswegen meine ich ja, es könnte das Geschäftsmodell sein.
Genau, es könnte das Geschäftsmodell sein, aber diesen Automatismus dahinter zu sehen, den sehe ich nicht. Und im Zweifelsfall RTL, ein Fernsehsender, der für mich komplett kostenlos ist, verkauft, weil er meine Daten per Definition nicht kriegen kann, verkauft von mir wesentlich weniger Daten, als es sehr viele Dienste verkaufen, denen ich jeden Monat Geld überweise. Also das ist, ich halte diesen Automatismus für so diese Einstellung, wenn du es nicht bezahlst, bist du das Produkt und nicht der Kunde. Ja, das hat was Schönes, aber das ist kein Automatismus. Das
würde
ich
auch nicht als Automatismus bezeichnen.
Es stimmt einfach nicht.
Aber es wäre ein Geschäftsmodell, das aber nicht funktioniert, also das nicht ausprobiert wird.
Es wird auch von vielen ausprobiert. Es ist halt, es ist nicht dieses Geschäftsmodell, was explodiert. Und es funktioniert für ein Social Network tatsächlich relativ wenig, weil da geht es nicht nur darum, dass du bereit bist zu bezahlen, sondern Klar. dass dein gesamtes Umfeld bereit ist zu bezahlen. Ja. Und das sind sie vermutlich nicht.
Ja.
Gerade am Anfang. Mhm. Und
ja, ich finde einfach diese Tendenzen von erfolgreichen Netzanbietern, in welcher Form auch immer, also Serviceanbietern, dass sie eben immer geschlossener werden. Sehr schade, dass sie APIs zumachen, also jetzt beispielsweise bei Twitter, und versuchen Geschäftsmodelle zu finden, die eben nicht darauf ausgelegt sind, dass sie weiterhin offen bleiben.
Ja, aber wir haben auch sehr viele Dienste, denen wir jeden Monat Geld zahlen und die trotzdem nicht offen sind.
Also deswegen kein Automatismus.
Ja, ja. Also was bei Twitter tatsächlich jetzt das Beispiel ist, dass sie irgendwann keine andere Chance mehr haben, als die APIs dicht zu machen. Das ist tatsächlich, das ist der Punkt daran. Aber also wenn sie ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, aber das heißt nicht, dass sie nicht Investoren haben, die trotzdem drauf bestehen, den letzten Cent noch rauszudrücken, und dann funktioniert es trotzdem nicht, auch egal, ob du Geld nimmst oder nicht.
Mhm. Ja, aber das ist halt so ein...
Es gibt...
Aufreger.
Ja.
Ja, also ich würde jetzt ganz gerne, weil wir jetzt auch schon zu später Stunde sind, nochmal ein paar die wichtigsten Themen nochmal irgendwie anschneiden. Und zwar, wir haben es zwar ein bisschen schon drüber gesprochen, Europapolitik. Du bist ja jemand, der schon ein bisschen Europa erfahren ist.
Ja, ich war...
Warst du da schon mal in diesem Europa?
Ich war schon mal in Europa, ja.
Erzähl Total doch mal.
Toll. Ich mag Europa.
Athen, Berlin, London... Alles
ja, also ich habe mal 6 Wochen nur, aber trotzdem sehr interessante Zeit in Brüssel gewohnt und da einen kleinen Büroaustausch oder ja Praktikum kann man es im Prinzip auch nennen, bei eben Jan Albrecht gemacht, was ich vorhin in dem Halbsatz eigentlich erwähnen wollte. Und habe mir eben angeschaut, wie das im Europaparlament funktioniert, wie das mit diesen Ausschüssen ist, wie das mit den einzelnen Nationalgruppen sozusagen ist und mit den Parteien, die eben über Ländergruppen hinweg zusammenarbeiten, und fand das halt unheimlich spannend, auch weil die Entscheidungsstrukturen da sehr anders sind als im Bundestag. Also ich habe das als sozusagen Pause vom Bundestag gemacht. Ich habe da ja so 2 Tage pro Woche gearbeitet bei einem Abgeordneten von den Grünen und dann für 6 Wochen eben bin ich nach Brüssel und dann habe ich weitergemacht im Bundestag.
Jetzt musst du auch noch sagen, bei welchem Mitarbeiter.
Bei Konstantin, weil ich habe ja schon gesagt, dass
Konstantin
von Notz, das ist der einzige netzpolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, deswegen ist das auch relativ offensichtlich.
Aber ansonsten kommt die Frage in den Kommentaren. Also
ja,
und Jan-Philipp Albrecht ist so der netzpolitische Sprecher, also ja, praktisch das Äquivalent halt, in Europa.
Genau, und die beiden Büros arbeiten halt sehr viel zusammen. Mhm. Jetzt zum Beispiel auch bei der Datenschutzreform und bei der Datenschutzverordnung. Und es war halt sehr, sehr interessant zu sehen, wie da Entscheidungsstrukturen sind. Also dass es zum Beispiel keine festgefahrenen Koalitionen gibt im Europäischen Parlament, sondern sich Mehrheiten immer wieder neu entwickeln können. Und das, ich war gerade in der Zeit da, als Cinzilla, also die europäische Zensur Solar, abgestimmt wurde.
Mhm.
Und Jan Albrecht hat dann halt die Änderungsanträge für diesen Bericht verhandelt mit den anderen Abgeordneten, die für die Themen zuständig sind, und hat halt wirklich von Konservativen bis zu Linken alle zusammen auf einen Änderungsantrag gebracht. Also die 10, die dafür die wichtigsten Abgeordneten waren. Und hat dann, das hat dann unter anderem dazu geführt am Ende, neben vielen Protesten, neben vielen anderen Gesprächen von anderen Leuten und natürlich auch einem sehr großen Einsatz von Aktivisten, also zum Beispiel aus dem AK-Zensur und von den europäischen Organisationen, von den anderen, dass da auch wirklich dann was passiert ist, und von MOGIS zum Beispiel. Also die haben halt alle darauf hingewirkt, dass es dann am Ende wirklich eine Mehrheit gegen den Bericht, wo Netzsperren drin sind, gab. Im Sinne von einer Mehrheit gegen diesen einen für diesen einen Änderungsantrag, der dann eben sagt, es darf keine verpflichteten Netzsperren geben, sondern es muss, wenn es Netzsperren gibt, dann bestimmte Regularien genügen, damit sozusagen sogar noch eine Verbesserung eingetreten ist. Im Gegensatz dazu, wenn dieser Änderungsantrag nicht drin gewesen wäre oder wenn das überhaupt nicht verabschiedet worden wäre. Also Sachen, wo im Bundestag hättest du halt nie die Möglichkeit, dass Leute von der Regierungskoalition im weitesten Sinne für irgendetwas stimmen, was entgegen der großen Parteilinie ist und wo vorher eine Ministerin monatelang für gekämpft hat.
Mhm. Aber man muss ja dazu sagen, das ist ja eben genau der Punkt, dass es eigentlich so eine vom Parlament gestellte Regierung ja nicht gibt. Mhm. Sondern das Parlament ist ja praktisch eine zusätzliches, wie soll man sagen, eine Körperschaft, eine zusätzliche Institution neben der Kommission, die eigentliche Regierung ist, die aber nicht aus dem Europaparlament rekrutiert, sondern die aus den Mitgliedstaaten bestimmt wird, sozusagen. Ne? Also,
ja, aber es sind im Prinzip drei Entitäten, die aber nicht alle gleichberechtigt sind, sondern initiativ wird immer die Kommission tätig, wenn es irgendwas zu regulieren gibt. Also wenn es eine Richtlinie oder eine Verordnung oder irgendeinen anderen Bericht geben soll, dann muss die Kommission das vorschlagen, muss einen Vorschlag schreiben, holt sich dazu wahrscheinlich Input aus verschiedenen Ländern oder hat Mitarbeiter,
die das machen. Wo kommt die Kommission? Also die wird doch bestimmt von
den einzelnen Mitgliedsländern. Jedes Mitgliedsland hat einen Kommissar, den es bestimmt.
Ah, okay.
Also zum Beispiel Deutschland hat Günther Oettinger bestimmt, der ehemalige...
sag das nicht so laut.
Und der ist unser großartiger Energiekommissar. Die werden dann halt zu einzelnen
Ressorts zugeteilt. Genau, ja.
Und wie das genau zugeteilt wird, weiß ich jetzt nicht. Aber die werden halt am Ende, wenn alle vorgeschlagen sind, werden die vom Europaparlament bestätigt. Also es kam auch schon vor, dass Leute vorgeschlagen wurden, die dann es nicht durchs Europaparlament geschafft haben.
Ach so, die müssen dann vom Europaparlament mit einer einfachen Mehrheit nochmal bestätigt werden, oder was?
Vermutlich so, ja.
Okay, interessant.
Und da gab es einmal den Fall für einen italienischen Vorschlag, da wurde eben dagegen gestimmt. Und dann musste nochmal eine neue Kommission vorgeschlagen werden. Also dann geht der Prozess nochmal vor und dann wird die eine Person im Idealfall ausgetauscht und das Europaparlament sagt doch zu.
Okay.
Aber das ist schon ein Skandal sozusagen. Wenn
das ist schon ein großer Skandal gewesen, sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht mitbekommen. Das ist schon ein paar Jahre her.
Ich erinnere mich dunkel dran, glaube ich sogar.
Ja, und das ist dann natürlich auch der Grund, warum das...
Der Rat der Mitgliedsländer.
Okay.
Also nennt sich Europäischer Rat, Europäischer Rat beziehungsweise Europarat. Ministerrat. Also es gibt dann unterschiedliche Arten davon für jedes Ressort halt. Also zum Beispiel der Fischereirat, der berüchtigte, wo halt dann in der letzten Dezemberwoche noch irgendwelche lustigen Regulierungen aus der Netzpolitik verabschiedet werden, weil es halt der letzte Ministerrat ist.
Weiß, was mit Netzen zu tun hat.
Der in diesem Jahr stattfindet. Das wird dann halt auf irgendeine random Tagesordnung gesetzt.
Ich dachte, Fischereiquoten oder die Fangquoten bestimmt.
Das auch.
Ja, also alles was mit halt Netzen zu tun hat. Fischernetzen.
Aber es gibt
Internetzen.
Halt in the Internets, everything is fish.
Die Internets, genau.
Nee. Und dann gibt es halt den Europäischen Rat, Europarat, ich verwechsel das immer, wo halt die Ministerpräsidenten, die Regierungschefs drin sind, also zum Beispiel Merkel.
Okay.
Genau, und je nachdem, welches Ressort halt gerade dran ist, wird es dann eben auch vorbereitet. Und das ist das eigentlich Wichtige, weil im Fischereirat irgendeine netzpolitische Regulierung zu verabschieden, geht natürlich nicht, wenn die Leute gar nicht wissen, worum es geht, sondern es muss vorbereitet sein.
Yeah.
Und dieser sogenannte Coreper, der Stab und die einzelnen nationalen Vertreter, also die Botschaften sozusagen in Brüssel, bereiten das dann gemeinsam vor. Und nur wenn es dann wirklich irgendwelche großen Auseinandersetzungen gibt, muss dann auch nochmal auf Ministerebene oder auf Regierungschefebene darüber verhandelt werden. Und ansonsten ist es halt relativ, das sind ja auch teilweise Sachen, die einfach überhaupt nicht strittig sind. Also, da gibt es ja tausende Abstimmungen für irgendwelches Zeug.
Was mir so bei diesem ganzen europäischen Politik immer, also ich so diese berühmte Ferne, die ja auch von vielen Leuten beklagt wird, ich hab kein Bild davon im Kopf. Von deutscher Politik habe ich den Reichstag, okay, ich erlebe es jetzt auch jeden Tag persönlich und so und ich habe es mir auch schon mal angeguckt und so. Ich bin da wahrscheinlich schon weiter drin als, oder deutlich weiter drin als die meisten Bundesbürger, aber selbst der Letzte hat irgendwie noch so ein Bild vom Reichstag im Kopf, immerhin ein Gebäude, wo die da alle rumsitzen und den ganzen Tag abstimmen, was natürlich dann überhaupt nicht stimmt, aber egal. Von Europa hat man jetzt, der europäischen Politik hat man sowas gar nicht. Ist das bei dir, also wie viele Leute sind denn das da so grob, die da in diesem ganzen Apparat so, also wie viele Leute sind im Europaparlament, weißt du das? Also im Bundestag sind so 600 irgendwas?
Die Wikipedia habe ich leider nicht auswendig gelernt.
Schade. Warst du da mal drin im Europaparlament?
Ja, ich war da 6 Wochen lang drin. Also es gibt ja 2 Europaparlaments sozusagen. Es gibt das in Brüssel, wo die ganzen Mitarbeiter... Büros sind und Abgeordnetenbüros und Verwaltung und was weiß ich nicht, alles, was man noch so braucht, um einen großen Apparat durchzubringen. Und dann gibt es auch nochmal das in Straßburg und da sind halt auch nochmal Abgeordnetenbüros und Verwaltung und alles Mögliche, weil die halt die Plenarsitzungen immer in Straßburg machen und die ganzen Ausschusssitzungen und Fraktionssitzungen und alles, was ein Parlament sonst noch macht, außer abzustimmen und sich im Plenum zu unterhalten, dann nach Brüssel haben.
Das ist aber im Wesentlichen auch
mit der Europäischen Kommission austauschen können.
Hat das irgendeinen Grund, außer um es komplizierter zu machen, oder?
Ja. Und zwar, dass Frankreich glücklich ist.
Ja, okay. Also das ist so politische, wir wollten auch was haben, genau, und darum müssen die jetzt ein bisschen hin und her fahren.
Ja, es wurden halt 3 Regierungssitze oder 3 europäische Hauptstädte sozusagen oder Hauptstädte in Anführungszeichen vereinbart.
Also und die Straßburg, Abgeordneten fahren dann immer hin und her und müssen dann immer zu ihren jeweiligen Orten fahren? Also die wohnen dann so die eine Hälfte der Woche da und die andere Hälfte der Woche da? Oder
ja, es funktioniert so, dass du 3 Wochen in Brüssel hast und dann eine Woche in Straßburg. Und manchmal funktioniert es auch so, dass sie 2 Plenarsitzungen direkt in eine Woche packen und dann eben eine längere Zeit nicht nach Straßburg müssen.
Okay.
Und eben viele, viele Abstimmungen haben. Straßburg heißt deswegen auch Stressburg, weil du bist halt da von früh bis spät nur noch dabei, im Plenum zu sitzen und abzustimmen oder Abstimmungen vorzubereiten. Also zum Beispiel, was ich vorhin gemeint hatte mit dem Änderungsantrag, der muss dann natürlich in Straßburg vor den Abstimmungen auch intern gelobbyt werden. Also auch Abgeordnete müssen bei anderen Abgeordneten da Lobbying machen und die Mitarbeiter müssen sich verständigen. Und da gibt es halt 1000 Sachen zu tun.
Bist du da auch mitgefahren jedes Mal?
Da bin ich einmal mitgefahren.
Ach, einmal bist du. Aber das
war nur einmal in der Zeit, dass ich
und
da war.
Die, aber so die normalen Mitarbeiter, fahren die dann auch mit
die
alle?
Die wechseln sich ab. Also es gibt ja beim Europaparlament ungefähr 2 Mitarbeiter pro Abgeordneten in Brüssel und dann nochmal 1 oder 2 oder vielleicht 2 halbe Stellen oder je nachdem, wie die halt ihr Budget aufteilen, im Wahlkreis oder in der Wahlstadt sozusagen oder in mehreren, weil viele Europaparlamentarier müssen ja auch ein relativ großes Gebiet abdecken, gerade jetzt von den kleineren Parteien. Also bei Jan war das dann so, dass er sowohl Niedersachsen als auch Hamburg als auch Schleswig-Holstein.
Okay, komplette Bundesländer.
Betreut.
Okay, krass.
Ja. Und hat dann eben noch eine andere Abgeordnete, die dann auch wiederum zum Beispiel für Bremen zuständig ist und natürlich auch irgendwie Niedersachsen mit betreut sozusagen. Mhm. Aber er hat dann eben zum Beispiel in Hannover einen Wahlkreismitarbeiter, in Hamburg einen Wahlkreismitarbeiter und in Kiel oder Mitarbeiterin, je nachdem. Mhm. Und teilweise dann eben halbe Stellen oder was auch immer. Also so, dass man eben auch vor Ort ist, was halt ganz wichtig ist, weil, wie du schon gesagt hast, wenn du nie ein Bild davon hast, wie zum Beispiel dein Abgeordneter aussieht oder wie deine Vertreterin im Europaparlament aussieht oder wie das überhaupt da aussieht oder wenn du nie da hinkommst, dann ist es halt relativ schwierig.
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen meines Europaabgeordneten oder der Abgeordneten jemals gehört habe. Mhm. Also es ist irgendwie weit weg, aber dann kriegt man ja doch gerade im netzpolitischen Themen immer wieder mit, dass es dann doch sehr nah ist. Und früher haben wir uns immer lustig gemacht über die die Gurken müssen ja, dürfen ja nicht krumm sein, aber es hat ja doch sehr reale Auswirkungen auch auf unseren Alltag.
Ja, immer mehr. Und deswegen ist, glaube ich, die diese ganze Berichterstattung mittlerweile auch ein bisschen anders. Also durch die Euro-Krise zum Beispiel wurde ja relativ viel auch aus Europa wahrscheinlich, nicht alles positiv oder viel.
Ja, aber auch immer sehr stark Merkel hat, hat, Kamerun hat.
Mhm. Aber zumindest war es mal im Fernsehen so.
Dass
die europäische Ebene.
Dass Merkel auch mal in Europa ist, genau. Genau. Also.
Ja.
Hast du in deiner vielfältigen Erfahrung, also einerseits mit deinem Praktikum dort und andererseits aber auch in der Arbeit mit der DigiGuess, hast du da das Gefühl, dass, oder auch das Gefühl, oder teilst du das Gefühl, dass sich gerade in der Netzpolitik immer mehr auch der Fokus auf Europa verschiebt, dass man dass Netzpolitik sozusagen auf bundesrepublikanischer Ebene eigentlich immer fast schon zu spät ist, weil es sich ja meistens eh nur um Umsetzung von Richtlinien aus Europa handelt?
Total. Also ich finde, es ist immer mehr geworden, dass man sich mit europäischen Themen beschäftigt und dass oder dass die Netzziele im weitesten Sinne sich mit europäischen Themen beschäftigt. Und es wird auch immer effektiver. Also am Anfang bei der Vorratsdatenspeicherung, oder nicht am Anfang, sondern ganz am Anfang gab es noch effektive oder umgesetzte Kampagnen, die auch was erreicht haben. Also zum Beispiel die Softwarepatente. Mhm. Aber dann so bei Vorratsdatenspeicherung war halt kein Erfolg und das hat man auch viel zu spät mitbekommen in Deutschland.
Europa jetzt, ne? Ja.
Ja, ja, als die Richtlinie da abgestimmt wurde. Und auch in vielen anderen Themen ist es halt unter den Tisch gefallen. Aber dadurch, dass zum Beispiel ACTA stattgefunden hat, ist auch in Europa stärker klar geworden, dass diese Netzthemen doch irgendwie Leute interessieren und dass es eben nicht nur irgendwie ein paar versprengte Nerds sind, die sich damit beschäftigen, sondern auch ein paar mehr Leute und sehr, sehr viele Leute. Und das ist eben ja nicht nur diese kleine Lobby in Anführungszeichen.
Mhm. Fand ich auch ganz interessant. Es gab dann ja diesen Artikel über dich in der Zeit, über ACTA.
Ah, ja.
Magst du darüber was erzählen?
Kai Biermann hat halt eine Art Jahresrückblick machen wollen, aber nicht als kompletten Jahresrückblick, sondern sie haben halt einen Moment, was besonders bezeichnend war für dieses Jahr, also für 2012, rausgesucht, und zwar das ACTA-Moment.
Mhm.
Also das Moment, als so viele tausende Leute auf die Straße gegangen sind in Deutschland und in Europa und dann eben schlussendlich nach ein paar Monaten auch ACTA nicht verabschiedet wurde.
Als das Netz auf die Straße ging, ne?
Genau. Und er wollte halt nicht mit jemandem der üblichen Verdächtigen reden, deswegen hat er mich gefragt. Fand ich ganz lustig.
Ja, aber ich meine, du wurdest da ja auch so ein bisschen porträtiert als jemand, der im Hintergrund viel Organisatorisches arbeitet und aber dann durchaus sehr, sehr effektiv viel bewirkt hat. Und ich das war jetzt auch mein Eindruck
Ja, was ich halt gerne mache, ist so Leute zusammenbringen, die vielleicht zum Beispiel ähnliche Ideen haben und dass sie dann gemeinsam das dann auch wirklich umsetzen und nicht jeder in seinem Kämmerlein was macht. Also ich rede sehr, sehr viel mit Leuten oder schaue sehr viel, was passiert gerade so und welche Themen sind gerade wichtig, und versuche vor allen Dingen auch bei Themen, die gerade eben nicht behandelt werden von Leuten, dann aktiv zu werden und da Leute zu aktivieren, zum Beispiel was zu machen oder eben ja selber was zu machen, ist ja auch was. Aber denke immer, dass ich effektiver sein kann, wenn ich so Art Community-Management-mäßig sage, hier Leute, werdet doch mal aktiv, das Thema ist gerade wichtig und hier ist der Text, den solltet ihr schreiben, schicken oder was auch immer. Hier sind die Namen von Abgeordneten, schreibt sie an, als wenn ich die selber anschreibe, weil dann bin das nur ich, aber wenn ich 10 andere aktiviert habe, das zu tun, zusätzlich zu mir, dann bringt es halt viel mehr.
Ja, das finde ich halt auch so spannend, weil ich glaube gerade, dass in diesem ganzen netzpolitischen Lobbying, sage ich mal, auch gerade diese Hintergrundkräfte total wichtig sind. Ich meine, wenn man über DigiGuess redet, dann redet man meistens irgendwie über Markus oder so, ne? Aber im Endeffekt ist das ja eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Kern halt. Also dieses was du so Community-Management nennst, ja, also irgendwie Leute organisieren, Leute zusammenbringen, Leute vernetzen und Kommunikation organisieren. Mhm. Und im Grunde genommen ist es genau das und nicht irgendwie der eine, der sich dann vorne hinstellt und sagt, hier so lang geht's.
Genau, aber du brauchst trotzdem dieses Gesicht. Also du musst trotzdem jemanden vorne hinstellen können.
Klar.
Und nicht jeder fühlt sich damit wohl.
So. Ja, 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 ja.
Und also ich lerne das zum Beispiel erst.
Mhm. Aber du hast dich hier gut geschlagen.
Wie ist das ganz kurz, wo wir bei Vernetzung sind? DigiGuess, wie seid ihr denn zum Beispiel mit D64? Also ist das.
Wir reden mit Menschen.
Hm?
Also wir reden natürlich
mit. Ist eine gute Zusammenarbeit da oder ist das so.
Gibt es eigentlich Doppelmitgliedschaften?
Ja.
Ja, echt? Wer?
Sag Namen! Nein.
Ich muss mal kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob das, also das ist bestimmt öffentlich, aber Leonie zum Beispiel.
Ah, okay.
Ja. Also das ist der auch öffentlich für D64 schon aufgetreten
also
ist.
Also Leonard Dobusch.
Genau.
Ich fand, weil den habe ich jetzt tatsächlich.
Der hat zum Beispiel ein ganz großartiges Konzept zu Open Educational Resources, glaube ich, geschrieben für D64.
Mhm. Leonard Dombusch ist sowieso auch ein super
Ja, den solltet Kopf. Ihr auch mal einladen. Habt ihr
den
schon?
Könnte man eigentlich auch mal einladen, stimmt. Den müssen wir auch noch auf die Liste packen. Mhm. Wir haben eine lange Liste. lange Liste mit Leuten, mit tollen Leuten. Aber du hast recht, Leonard Dombusch.
Mhm.
Den mag ich auch sehr gerne. Gut, ja, ich würde sagen, dann können wir noch mal eine Erwähnung an die Ironblogger machen.
Oh, unbedingt.
Ich bin nämlich
übrigens. Was sind Ironblogger?
Also ich bin da übrigens neuerdings Mitglied.
Ja, ja. Ich hab irgendwo gelesen, dass du das im Suff zugesagt hattest.
Wir waren auf dieser Blogrebellenparty.
Genau.
Da haben wir uns auch getroffen und da habe ich dann irgendwie völlig sturzbesoffen, haben wir dann irgendwie drüber geredet und dann meinte ich so zu Nicole Ebber, die das so ein bisschen macht, irgendwie, Nicole, ich mach da jetzt einfach mit.
Ach so, du hast es sogar selber vorgeschlagen.
Ich weiß nicht mehr, wie das kam, aber ich habe dann irgendwie gesagt so, ja, pack mich da mal auf die Liste. Also Ironblogger ist ein Konzept,
ja.
Das so aussieht, dass jeder, der sich dort sozusagen mit auf die Liste setzen lässt, verpflichtet sich, einen Blogpost pro Woche zu schreiben.
Und man trinkt Bier. Das ist das Wichtigste.
Ja, das kommt ja noch.
Beim Bier? Ja, aber das Bier ist das allererste, was du erwähnen musst.
Aber ich habe noch gar kein Bier gekriegt von diesem Schei.
Wie was?
Naja, egal. Auf jeden Fall, es geht um Bier. Fangen wir so an. Es geht um Bier.
Okay.
Und, aber eigentlich,
ich
aber
bin,
eigentlich.
Ich bin von ganz ober.
Aber, also eigentlich geht es um Bier, aber eigentlich geht es um Bloggen.
Genau, okay. Ums Bloggen. Und mich, das ist nämlich Bier oder Bloggen. Also, weil du nämlich, wenn du es nicht schaffst, einmal pro Woche deinen Blogpost zu machen, musst du 5 Euro in eine Kasse packen.
Und okay.
5 Euro wird dann, ich glaube nicht regelmäßig, aber immer wenn der Topf voll genug ist, wird der in einem gemeinsamen Treffen dieser Ironblogger versoffen.
Okay.
Der Topf. Und das ist so die Idee dabei. Und wenn du fleißig bist, dann kannst du sozusagen immer bloggen und musst dich zahlen und kannst aber dich trotzdem zusaufen.
Ja.
Und ich habe das bisher, also das ist halt natürlich ein Motivationskonzept auch, um halt die Leute zum Bloggen zu bringen. Ich persönlich habe das für mich immer nicht so richtig gesehen, dass ich das bräuchte, aber tatsächlich ist in den letzten Monaten meine Blogfrequenz ganz, ganz übelst gesunken. Und deswegen denke ich, könnte das jetzt genau der richtige Motivationsschub für mich sein.
Machst du ein automatisches Pinboard-Pushen? Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das ist
nee, so billig kommt man dabei, glaube ich, nicht vorbei. So,
ach, Mist.
Ne? Ich glaube, ein paar Mindeststandards muss man da schon einhalten. Aber und man darf auch nur mit einem Blog, das ist für mich ein Problem, weil ich könnte jetzt einfach sagen, ja, ich habe hier WMR, ich habe hier.
Ach so, Podcast zählen da auch noch, dann bin ich ja ganz
ja,
voll.
Ja, ist ja zumindest ein Blogpost dabei halt. Ne?
Ja, okay.
Also ich habe Kontrollverlust. Und ich habe so. MSPro.de und früher hätte ich noch sagen können Twitgrid, ja. Und dann hätte ich sagen können, hier, guck mal hier, ich habe immer irgendwo einen Blog.
Irgendwo ist schon was rausgefallen.
Ja, genau.
Aber
man muss
Blog
mit sein. Einem Blog sein. Ah, okay. Nee, also ich glaube gar nicht persönlich, sondern egal.
Halt.
Aber
also
ein,
das, was du
no,
halt
einen Blog musst du dich entscheiden.
Okay.
So. Und ich muss das für MSPro.de halt dann irgendwie aufrechterhalten.
Mhm.
Ja.
Okay,
ja.
Dann kannst du ja.
Du bist jetzt auch schon
ich
länger
bin
dabei?
Seit Januar, seit ist es ja noch Januar, ist seit 1. Januar dabei.
Ach.
Ich habe vor Weihnachten zugesagt, dann könnte ich ja auch mal so mitmachen.
Dann bist du ja auch ganz neu.
Ich bin auch ganz, ganz
wie
neu.
Wie viel schuldest du der Kasse bisher?
Noch nichts.
Ach so.
Weil ich es schaffe, jeden Sonntag kurz vor 0 Uhr, wenn die Deadline ist, einen Blogpost.
Ach, scheiße, dann muss ich ja jetzt am Wochenende was schreiben, wa?
Also ich verstehe das gar nicht, wie andere Leute unter der Woche es noch schaffen, einen Blogpost zu schreiben.
Doch, das geht. Also wenn man halt so eine Idee hat, dann ist ja so
guck ein Text mal, so, du hängst den ganzen Tag in Brüssel, sitzt da abends in Straßburg. Michi steht gegen 14 Uhr auf.
Kratzt mich eine halbe Stunde am Arsch.
Genau. Und wenn du das halt nicht machst, dann kannst du bloggen.
Ja, aber jedenfalls habe ich seit irgendwie 2 Jahren meine WordPress-Instanz, die ich mir mal installiert habe, auf meinem Webspace nicht benutzt und habe immer nur schön Designs rumgeklickt und ab und zu mal ein Design installiert und gedacht, oh, ich könnte ja jetzt mal anfangen zu bloggen.
Und dann
habe ich mir gedacht, jetzt muss das doch mal unbedingt sein, dass ich jetzt endlich mal meinen Blog starte und brauchte ein bisschen Motivationsschub, um das einfach zu veröffentlichen erstmal, also einfach erstmal auf Public zu klicken und Google darf es indizieren und jetzt schreibe ich mal irgendwas und mich dann später um das Design zu kümmern, weil ich habe noch nie eins gesehen, das ich so richtig
Das ist ja mittlerweile bei den Podcasts, die ich so, also ich blogge ja wirklich gar nichts, ich habe so dieses, immer dieses, oh Gott, was soll ich da jetzt schreiben, dann fange ich an, irgendwas zu schreiben, und dann, ich bin ja so ein Das kommt vielleicht da durchs Programmieren so ein bisschen, dass man ja immer bei allem denkt, wie könnte man es kürzer machen und knapper machen, und dann hat man im Endeffekt, ach, das hat doch neulich Geistesblitz schon in einem Tweet gepostet, das ist doch, gibt es den Twitter-Account mit Geistesblitz? Der ist aber schon lange weg.
Mit Sicherheit. Garantiert, ist wahrscheinlich inaktiv.
Können wir noch mal kurz ansprechen, weil dein erster Blogpost, dein allererster, der war ja auch sehr fulminant.
Ja, fulminanter Einstieg. Angekommen.
Ja, ja, genau. Versprechen hat gegen frauenlose Panels.
Hat mich sehr motiviert, weiter zu bloggen, weil das
ja, der war auch ganz so weitergereicht großartig.
Wurde. Ah, den, und zwar ging es da, also ich versuche in dem Blog regelmäßig so Impulse dann auch zu bloggen, wo ich mir denke, das könnte anderen vielleicht irgendwie für andere interessant sein, andere dazu anstiften. Irgendwas,
und das macht ihr auf der Republika?
Was? Nee, und das dieses frauenlose Panel Blogpost, da ging es darum, dass es einen Blogpost wiederum von einem jüdischen Soziologieprofessor gab, der gesagt hat, seit 2 Jahren habe ich eine Pledge, ein Versprechen gegeben an eine Frauenorganisation, dass ich nicht mehr an Panels teilnehme, wo keine Frauen dabei sind, oder an Konferenzen teilnehme, wo keine Frauen dabei sind. Und das fand ich halt sehr interessant, weil es mal von der anderen Perspektive kommt. Weil da sagt er sich natürlich, wenn die es nicht schaffen, eine Frau dazu zu aktivieren, zu dieser Konferenz zu kommen, was muss das für eine Konferenz sein? Oder wenn sie es nicht schaffen, sich Gedanken darüber zu machen, wer könnte in ihrem Feld eine interessante Person sein, und da gar keine Frauen dabei sind. Was bringen die eigentlich für ein Bild in die Öffentlichkeit von diesem Forschungsfeld zum Beispiel? Dass das irgendwie nur alte weiße Männer sind oder so. Und wie niedrig muss die Qualität dieser Konferenz zum Beispiel auch sein? Das hat, wer hat das gekommentiert? Ich glaube Schwarz, wer ist der mit Vornamen?
Aaron.
Nee.
Nicht Aaron Schwarz.
Okay. Unten drunter in den Kommentaren ein bisschen weiter runter noch. Noch ein bisschen weiter runter. Genau, Jens Scholz. Entschuldigung.
Ah, Jens.
Wenn da keine Frauen auf der Konferenz sind, also auf den Panels, dann kommen wahrscheinlich auch weniger zur Konferenz, und insgesamt ist die Qualität wahrscheinlich auch niedriger, weil du die ganze Zeit irgendwelche testosterongesteuerten Diskussionen hast im schlimmsten Fall. Also kann natürlich auch gut werden, aber von daher aus männlicher Sicht zu sagen, ich will da einfach nicht mehr teilnehmen, und liebe Konferenzorganisatoren, macht euch das klar, und vielleicht ist es euch auch gar nicht aufgefallen vorher und ihr könnt euch noch verbessern, dann bin ich gerne dabei. Also wenn ihr es noch hinkriegt, die Konferenz sozusagen anders zu besetzen, dann bin ich ein sehr gern gesehener Gast. Aber ansonsten nehmt doch bitte diese Frau, weil die ist genauso toll wie ich oder sogar noch toller, und solltet ihr anfragen.
Ja, also ich mache das ja auch schon seit längerem und ich habe...
Habe ich auch genannt.
Ja, das habe ich auch gesehen. Habe mich sehr gefreut. Und ich habe das erste Mal nur so gemacht, tatsächlich, also mit den Panels. Also das war auch tatsächlich meine eigene Überlegung. Ich kannte das jetzt nicht von dem israelischen Professor. Also meine Regel ist halt, nicht auf Panels, in der die größer als 2+ Moderator sind und keine Frau haben. Ne? Weil ich finde, wenn ein Panel hat irgendwie, dass halt nur einer gegen einen anderen ist, das von jemandem moderiert wird, das kann man machen. Also das ist halt, da will man zwei Positionen besetzen und das finde ich noch im Rahmen. Aber wenn dann irgendwie, keine Ahnung, 4 oder 5 Leute auf dem Podium sitzen und davon ist keine eine Frau, dann finde ich das eigentlich, das kann man sich nicht leisten. Das ist Quatsch, finde ich, heutzutage.
Oder wenn dieses eine Panel, wo eben nur Männer zum Beispiel sind oder nur Frauen, aber dann von anderen Panels auf der Konferenz oder von anderen Vorträgen begleitet werden, wo dann wieder Frauen vertreten sind zum Beispiel.
Das hatte ich dann selber nicht bedacht, aber das ist jetzt, ich werde das jetzt auch, beziehungsweise ich habe das jetzt für mich schon, habe ich noch nicht veröffentlicht, aber ich wollte das nochmal irgendwie veröffentlichen, dass für mich halt diese Regel, auch auf keiner Konferenz aufzutreten, wo keine Frau am Start ist. Also grundsätzlich gar nicht. Also das halt auch grundsätzlich schon mal abzulehnen. Mhm. Ist natürlich alles ziemlich viel Aufwand. Ich habe gemerkt, dass das wirklich nicht so einfach. Ich muss dann halt im Vorfeld immer relativ genau wissen, wer dann immer am Start ist. Das ist ganz oft nicht so der Fall. Da wird dann gesagt, so ja, wir haben noch angefragt. Und da muss man dann hinterher sein, wer da jetzt ist. Und dann muss man das auch von Anfang an sagen, so ja, passt da auf, dass da auch eine Frau ist, sonst etc. Ich habe auch tatsächlich auch schon Sachen abgelehnt, deswegen. Und habe dann aber mich auch wirklich bemüht, genauso wie er das auch geschrieben hat, dann Ersatz für mich zu finden, weiblichen Ersatz. Mhm. So. Hatte dann halt eine von iRights Info da mal hingeschickt und so, wo es dann um Urheberrecht ging und so. Ja, ich bin auch mal in die Falle getappt, dass ich das dann halt im Vorfeld nicht genug kontrolliert habe und bin dann tatsächlich in einem Panel gelandet, in dem dann plötzlich keine Frau war. Und dann habe ich das trotzdem gemacht, habe dann aber ein Statement vorher gegeben, dass ich das eigentlich anders geplant hatte und das dann nochmal angeprangert, dass er keine Frau ist.
Huh, wow.
Ja,
hat er dann mehr Frauen aus dem Publikum drangenommen bei den Fragen?
Ja, ich habe keine Ahnung, das war dann ein Moderator. Okay. Aber,
aber was ich jetzt sinnvoll finde, dass sich das jeder flexibel auch einhält. Also ich meine, eine Frau pro Konferenz oder pro Panel mit 5 Leuten ist halt auch eigentlich wenig, wenn es zum Beispiel nur die Moderation ist.
Aber es zeigt, wie niedrig der Mindeststandard ist sozusagen. Ja.
Aber du kannst dir den Standard natürlich auch höher setzen. Du kannst auch sagen, auf der Konferenz müssen mindestens 20% oder 30% Frauen sein, damit ich da überhaupt auftauche oder so. Also das kommt ja auch aufs Fachgebiet manchmal an, dass man dann vielleicht eine Konferenz hat, wo es 2 Panel gibt zu bestimmten Themen, wo es vielleicht nur Männerexperten gibt und dann wieder ein anderes Thema und noch 2 Themen, wo es ausgeglichen ist oder so.
Mhm. Also ich war zu einer Veranstaltung zum Beispiel auch eingeladen. Das war, wo ich gemerkt habe, dass mit diesen Veranstaltungen, wo nur Männer sind, problematisch ist. Da war ich eingeladen, Vortrag zu halten. Das war vom Datenschutzbeauftragten von Berlin, Peter Dix oder wie? Dix auf jeden Fall.
Dix heißt er.
Peter Dix? Nee. Nicht Peter, ne? Egal, auf jeden Fall von dem Dix und da waren ganz viele Datenschutzleute da und da sollte ich dann halt einen Vortrag halten, also in der Höhle Otto des Dix, Löwen, ja.
Otto Dix habe ich
schon. Otto Dix, ja genau. Und dann habe ich dann einen Vortrag gehalten und habe dann aber gemerkt, dass sich tatsächlich dieser ganze Raum ausschließlich Männer befinden. Dann habe ich mir gedacht so, what the fuck? Und habe mir dann gedacht, also in Zukunft würde ich so etwas dann, also das ist dann natürlich schwierig, also weil du dann, wohl ich hätte dann natürlich anhand die Vortragsliste war halt natürlich auch männlich, aber es war nicht nur die Vortragsliste.
Das gesamte Publikum
war halt so richtig hart, komplett männlich. Und ich glaube, da war nicht eine einzige Frau. Das war jetzt halt auch keine große Konferenz oder so, das war ein großer Raum, wo so ein Tischkreis sozusagen aufgebaut war.
Ja, aber trotzdem ist es auffällig.
Wahrscheinlich auf Einladung.
Ja, das war alles auf Einladung. Das war jetzt keine offene Konferenz oder so. Ja. Das war eine Datenschutztagung, wo halt irgendwie Referenten von Datenschutzgeschichten irgendwie sich treffen, um da über die neuesten Entwicklungen im Datenschutz zu reden. Und ja, keine Ahnung. Also das war schon heftig. So. Naja, in Potsdam. Mhm. Aber das ist mir dann auch erst hinterher eingefallen, dass ich dann da so eine Policy auch noch fahren müsste. Naja.
Ja.
Gut. Jetzt haben wir, glaube ich, aber alles. Es ist jetzt auch schon spät.
Oh Gott, es ist schon wieder Mitternacht.
Werdet Iron Blogger.
Werdet Iron Blogger.
Noch ein Werbeblogger.
Dann muss man noch mehr Bier
genau
trinken.
Es gibt jetzt auch einen Iron Blogger in Hamburg und es gibt einen Iron Blogger in Berlin. In Berlin muss man, glaube ich, sich an Anti-Schocker am besten wenden. Ne?
Oder werdet genau. Iron Podcaster, das ist auch okay.
Ja, da gibt es jetzt gerade die Diskussion, ob man direkt Podcaster mit reinnimmt oder ob dann auf jeden Fall auch ein Blogpost dazu sein sollte zu dem Podcast.
Hier, Chat, habt ihr überhaupt noch Lust? Nee, ne? Ihr habt auch keine Lust mehr.
Das jetzt war jetzt schon relativ lang, oder?
Ja,
das ist jetzt, wir haben jetzt 3,5 Stunden.
Weil wir ja auch so geplaudert haben.
Ja, so muss das sein. So muss das sein. Siehst du, vorhin hast du dich noch beschwert, dass es zu lang ist und jetzt,
ja,
also jetzt
bist
du
selber dabei. Ich bin ja heiser gewesen, aber es geht eigentlich. Tee und Bier passt sehr gut zusammen, muss ich sagen.
Gut.
Guti.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei dir, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Du warst ein ganz großartiger Gast.
Vielen Dank.
Danke für die Insights, danke für deine Zeit, danke.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Zuhören, liebe Hörer. Und flattert uns schön und wir brauchen ganz viel Geld gerade.
Genau, dein Blog verlinkst du dann noch, ne?
Genau, das Blog geht auf das Blog von Abrika. Das kommt auch alles in die Shownotes.
Weißt du, wir brauchen gerade ganz viel Geld, weil?
Einfach, weil wir ganz viel Geld
brauchen. Ach so, weil wir ganz viel Geld, ja, wir brauchen ganz viel Geld.
Nein, wir müssen neues Equipment kaufen. Morgen. Übermorgen. Aber spätestens übermorgen.
Noch ein Headset wäre nicht schlecht.
Ja, noch ein Headset,
das nächste Mal, wenn ein vierter Gast dabei ist.
Das nächste Mal,
damit wir nicht wieder von Tim das alles ausleihen müssen.
Damit wir auch Rosa das nächste Mal instant einbinden können.
Genau. Insofern, schlaft gut oder was auch immer. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.